Grundsätzlich ja. Immer. Gerne. Können wir helfen?
Can you find me?
Einen neuen Stürmer, Skisprung-Ski, einen Schlägervertrag.
Somebody.
Genauer geht's nicht. Stärken, Nationalität, Geschlecht.
Somebody.
Okay, Erling Haaland, Max Verstappen, Alexander Zverev. Fred, bitte, sag an.
Somebody.
Jetzt wird's lächerlich, wirklich. So können wir nicht arbeiten.
Somebody to
okay, das ist immerhin eine Richtung. Dann fliegen Newcastle, alle Super League-Aktivisten und Gianni Infantino also raus.
Can you find somebody to love? Are you ready?
Bereit? Wir? Höchstens für die Big Show. Das aber sofort.
Big Show 577 bei Sportradio 360. Wir übernehmen wieder von den Außenstudios erstmal für den ersten Teil der Sendung und wir fangen an wie immer mit Fußball und dieses Mal eine größere Runde am Start. Zum einen am Start Mara Pfeiffer, Journalistin, Wortpiratin bei Twitter. Hallo Mara.
Hi, guten Morgen.
Dann haben wir Daniel Meuren am Start. Hallo Daniel.
Hallo, guten Morgen.
Und Andreas Renner ist auch am Start. Hallo, Andreas.
Hallo.
So, und wir haben uns hier quasi versammelt, weil Mara eine Biografie geschrieben hat zu Fußballtrainer Wolfgang Frank. Und die erste Frage, die sich dann natürlich ein bisschen aufdrängt, Mara, warum ausgerechnet Wolfgang Frank?
Weil sich mir irgendwann die Frage aufgedrängt hat, warum nicht schon längst Wolfgang Frank? Ich bin ja schon ziemlich lange jetzt im Umfeld von Mainz 05 journalistisch unterwegs, bin Ende der 90er nach Mainz gekommen und da das erste Mal dann als Fan im Stadion gelandet. Es war gerade die zweite Amtszeit Wolfgang Franks in Mainz, ohne dass ich das damals aber gewusst hätte. Also als ich nach Mainz gekommen bin, als ich das erste Mal ins Stadion gegangen bin. Und natürlich ist die Bedeutung Franks in Mainz, wo er ja den Club schon sehr verändert verlassen hat, total ja offensichtlich. War aber gleichzeitig dadurch ein bisschen so, dass ich mich von ihm als Personalie immer so ein bisschen ferngehalten habe, weil er hier eben in so einer übergroßen Bedeutung über allem geschwebt ist. Und eigentlich war es dann so eine Verkettung von Zufällen. Ich habe im ersten Schritt eine Anfrage bekommen vom Magazin Ballesterer, was wahrscheinlich ja viele auch kennen, von der Nicole Selmer, ob ich nicht für die mal was machen wollte, hier so regional über Frank. Und habe mich dann damals sehr, sehr lange erst mit Christian Heidel und dann mit dem älteren der beiden Frank-Söhne, dem Basti, zusammengesetzt. Und das war so der Einstieg. Und danach hat es mich tatsächlich nicht losgelassen. Und was mich vor allen Dingen nicht losgelassen hat, war, dass Basti dann hinterher so meinte, für sie als Kinder ist es ein bisschen schade, dass in der Geschichte des Vaters eigentlich neben dieser Mainz-Sache alles andere so ein bisschen abfällt, obwohl für ihn selbst alle Stationen eben ihre Bedeutung hatten. Und dadurch, dass er an vielen Stationen nur sehr kurz gewirkt hat, ist es vielleicht von außen nicht so klar, was er für Spuren hinterlassen hat. Und das hat mich interessiert. Und diesen Spuren habe ich versucht nachzugehen, indem ich mit sehr, sehr vielen Menschen über ihn gesprochen habe. Ich habe über 80 Gespräche geführt für das Buch. Und ja, das war die Geschichte.
Andreas hat natürlich auch Mainz Bezug durch Studium und später auch Wolfgang Frank kennengelernt über die Arbeit bei Premiere/Sky. Ja, was für Spuren hat er bei dir hinterlassen?
Ja, als allererstes wollte ich mal sagen, dass Mara mich quasi in Mainz abgelöst hat, weil ich habe auch an der Johannes Gutenberg Universität studiert, allerdings quasi alle so 10 Jahre vorher. Das heißt, als ich dann nach München gegangen bin zum Fernsehen, ist sie dann nach Mainz gekommen und war dann dort im Stadion. Also das allererste, was man sagen muss, als ich Ende der 80er nach Mainz gekommen bin, da war Mainz eine Fahrstuhlmannschaft. Die sind immer auf und ab gestiegen, waren dann noch viel in der Regionalliga aktiv. Damals gab es ja noch keine dritte Liga. Und ich kann mich halt noch an Spieler am Mainzer Bruchweg erinnern. Das war dann am Freitagabend in dem alten Stadion, wo man auf der Stehgegentribüne nichts gesehen hat, weil die hatten so breite Stufen, die waren so vielleicht 2,5 Meter tief oder sowas, ne? Und da hat nur der in dieser auf dieser Stufe gestanden hat, ganz vorne, der hat was gesehen und der Rest war schon stark Sicht eingeschränkt. Und das war, ja, es war halt eine ganz andere Welt. Und mit Wolfgang Frank ist halt was passiert, weil der diese Mannschaft von einem Abstiegskandidaten zu einer Mannschaft gemacht hat, die vorne mitgespielt hat in der zweiten Fußball-Bundesliga. Das hat man dann schon mitbekommen. Ja, und ich glaube, der entscheidende Punkt, weshalb Wolfgang Franks Zeit in Mainz so super wichtig ist, ist, dass er einer der ersten war, der sich wirklich getraut hat, konsequent von Mann auf Raumdeckung umzustellen, was zu dem Zeitpunkt, als er das in Mainz gemacht hat, im Rest von Europa schon längst gang und gäbe war. Aber wir Deutschen als Manndeckungsland haben halt an dem alten Erfolgsrezept festgehalten, solange es irgendwie ging. Und Wolfgang Frank war auch in der Drucksituation, die stand in der Tabelle unten, hat sich dann entschieden, tatsächlich die Konzepte, die Arrigo Sacchi beim AC Mailand viel früher schon eingeführt hatte, auf Mainz zu übertragen. Und das war ein Riesenschritt nach vorne. Und damit hat dann die Mannschaft auf einmal vorne mitgespielt. Und er hat unglaublich viele Spieler von damals, die bei ihm aktiv waren, beeinflusst. Und zwar auch so, dass sie dann später selber Trainer geworden sind. Das Aushängeschild ist natürlich ein Jürgen Klopp. Aber da geht es auch um Leute wie Thorsten Lieberknecht und so weiter und so fort. Da gibt es also eine ganze Reihe von Ex-Spielern von ihm, die dann auch Trainer wurden, weil er so einen starken Einfluss hatte. Und Jürgen Klopp, als der Cheftrainer wurde, hat er gesagt, naja, als ich zum ersten Mal Boss hier war, dann habe ich die alten Trainingskonzepte von Wolfgang Frank hervorgeholt und damit angefangen zu arbeiten, weil das war die Basis, auf der dem alles steht, auch der Erfolg von Jürgen Klopp.
Es gibt also sowas wie ein Wolfgang Frank Coaching Tree, ja?
Definitiv, ja.
Daniel ist natürlich auch im Rhein-Main-Gebiet verankert. Wenn wir dir den Namen Wolfgang Frank hinwerfen, was ist das Erste, woran du denkst?
Ja, sehr viele. Ich muss ganz kurz den Andreas natürlich korrigieren, weil die Stufen im Profikstern waren gefühlt sehr breit, 2,5 Meter. Aber ich musste sie als Jugendspieler bei Mainz 05 tatsächlich bei einem Trainer, der auf Kondition sehr viel Wert legte, ständig rauf und runter rennen, so im Rundenlauf. Und er begründete das immer damit, 1,5 Meter sind locker in einem Schritt zu machen. Also sie waren nur 1,5 Meter, etwas mehr als 1,5 Meter.
Okay.
Aber tatsächlich, sonst stimmen deine Schilderungen natürlich vollkommen. Wolfgang Frank, kann ich eigentlich Frank und Frei, schönes Wortspiel, ne, sagen, durch ihn bin ich letztlich eigentlich in Sportjournalismus gekommen, weil er tatsächlich, also ich studierte auch in Mainz, wahrscheinlich dann genau zwischen Andreas und Mara, ich bin in Mainz geboren, das muss man hier dazu sagen, jetzt wissen ja nicht alle, also ich bin tatsächlich da, habe ich da mein Leben verbracht, aber im Studium mich damit, also natürlich immer Fußball fasziniert, habe Sportjournalismus schon angefangen gehabt, aber als Wolfgang Frank kam, hat er einen tatsächlich als sehr, sehr junger Student, der nebenbei ein bisschen frei journalistisch gearbeitet hat, sehr ernst genommen. Und er hat mir sehr viele Augen geöffnet zum Fußball, tatsächlich, weil er sich darauf eingelassen hat, auf die Gespräche. Also er war unglaublich interessiert in Mainz etwas, und das hat er an den anderen Stellen, wie die Mara ja in ihrem Buch sehr gut beschreibt, er hatte missionarischen Eifer. Und hat deswegen versucht, jeden mitzunehmen, weil er hoffte, irgendwie was in Gang zu setzen, was in Mainz dann auch in Gang gesetzt wurde. Schon zu seiner Zeit kamen auf einmal mehr Leute, die sich dafür interessierten, und richtig explodiert ist das natürlich erst nach ihm. Das ist ja sein Schicksal, dass vieles immer erst nach ihm die Saat aufging. Aber tatsächlich, das verbindet mich sehr, sehr viel mit Wolfgang Frank, und deswegen ist das Buch vollkommen gerechtfertigt, dass es das gibt.
Herr Mara, wie ist der Unterschied in der Wahrnehmung zwischen, wir haben jetzt ja so drei Mainzer in Anführungszeichen gehört, wie ist der Unterschied in der Wahrnehmung zwischen Mainz und dem Rest der Welt, sagen wir mal so?
Also ich glaube, wenn man sich die Stationen anschaut, an denen Wolfgang Frank tatsächlich gewirkt hat, dann ist der Hauptunterschied, dass an den meisten Stationen den Leuten eben klar ist, dass es diese Vielzahl von Stationen gegeben hat. Und dieser Blick fehlt in Mainz tatsächlich ein bisschen. Außerdem ist es, glaube ich, so, dass natürlich die Sachen, die Wolfgang Frank sportlich gemacht hat, also man muss ja sagen, es geht auch teilweise so ein bisschen unter, dass er natürlich ein richtig guter Spieler war. Er war ein richtig guter Stürmer. Es gab ja zu seinen Spielerzeiten noch die B-Nationalmannschaft. in die er auch mehrfach berufen wurde. Es gab auch immer mal wieder die Situation, dass man gesagt hat, er steht eigentlich kurz vor dem Sprung in die A-Nationalmannschaft. In der Regel waren es dann leider Verletzungen, die den verhindert haben. Aber er war da durchaus auf dem Radar. Wenn man sich die alten Zeitungsartikel anschaut, dann fallen da irgendwie zum Beispiel in einer Situation, in der es darum geht, ob ein sehr junger Horst Rubesch vielleicht den Sprung in die Nationalmannschaft schafft, wird dann beispielsweise beschrieben. Dafür müsste er es aber erstmal an Wolfgang Frank vorbeischaffen. Und wir wissen ja alle wiederum, was dann spielerisch aus Horst Rubesch geworden ist. Also selbst diese Geschichte geht immer so ein bisschen unter. Und er ist dann am Ende seiner Spielerkarriere, hat sich dann reamateurisieren lassen und ist nach seiner letzten Station in Bad Windsheim eben in die Schweiz gegangen, war da erst Spieler, dann Spielertrainer und später Trainer. Und der Andreas hat es schon ein bisschen angesprochen. Er hat dann eben in der Schweiz, die ja dadurch, dass sie ein sehr kleines Land ist, vielleicht auch immer so ein bisschen origineller, sage ich mal, arbeiten musste, ein bisschen mehr den Blick weiten musste, woanders hin, eben sehr stark Ariosaki mitbekommen und sich von dem eben sowohl was Taktik und Formation angeht, aber was auch Training angeht, also diese vielen, vielen Wiederholungen, das ist ja legendär geworden bei ihm, einiges abgeschaut. Fast an allen Stationen, an denen man mit Leute spricht, kommt die Rede irgendwann auf die vielen VHS-Kassetten, die im Laufe seiner Trainerkarriere immer ausgeleierter wurden, auf denen er also Trainings oder eben auch Spiele von Ariosaki gezeigt hat. Und diese taktischen Geschichten, die sind das eine, aber ich glaube, das andere, und das hat wiederum Daniel gerade schon ein bisschen angesprochen, ist einfach die Art und Weise, wie er mit Leuten umgegangen ist. Also er konnte sicherlich, und vielleicht gehört das auch so ein bisschen klischeemäßig dazu, wenn man eben auf der anderen Seite sowas Genie-mäßiges hat, er konnte sicherlich auch sehr kompliziert sein, er konnte sehr fordernd sein, er hat aber eben auch sehr viel gegeben. Und was er vor allen Dingen gegeben hat, ist Zeit. Also das ist was, was eigentlich in all diesen Gesprächen eine große Rolle spielt, dass er sich Zeit gelassen hat, dass er sich eingelassen hat auf Menschen, dass er sich auch sehr stark eingelassen hat auf seine Spieler und dass es dabei eben nicht nur darum ging zu sagen, morgen sehe ich dich hier und da im Spiel und im Training erwarte ich dies und das von dir, sondern dass er auch nachgefragt hat, wie es den Leuten gerade geht. Er hatte diesen sehr gesamtheitlichen Ansatz ja ohnehin sehr früh, hat sich eben auch schon für Sachen wie Mentaltraining, auch sowas wie Ernährungsplan, wer schläft, wie interessiert und hat dadurch die Menschen auch sehr ganzheitlich angenommen und sich sehr ganzheitlich für sie interessiert. Und das ist es, glaube ich, was sogar noch mehr als das Sportliche dafür sorgt, dass er bei den Leuten eben so einen festen Platz jeweils in der Erinnerung hat, weil da einfach eine sehr, sehr intensive Verbindung jeweils bestand.
Andreas, kannst du dieses Menschliche bestätigen? Und ich meine, ist ja dann jemand, der quasi so eine kleine Revolution angestoßen hat im deutschen Fußball. Und wir wissen, Revolution im deutschen Fußball ist schwierig.
Macht einen nicht unbedingt populär. Wir erinnern uns an Ralf Rangnick, der es gewagt hat, im Sportstudio zu erklären, wie eine Viererkette funktioniert und die Leute dann wirklich persönlich beleidigt waren, weil da einer kam, der ihnen was über Fußball erklärt hat und sie ja der Meinung waren, sie wissen schon alles über Fußball. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, der Hintergrund, der das schwierig gemacht hat. Meine persönlichen Erfahrungen mit ihm waren sehr positiv. Also ich habe ihn kennengelernt. Das war dann tatsächlich die spätere Zeit. Der war 2006 bis 2007 Trainer bei Kickers Offenbach und dann auch nochmal 2008 bis 2009 relativ kurz beim SVW in Wiesbaden, also auch im Rhein-Main-Gebiet. Und die waren damals jeweils beide in der zweiten Liga. Und da habe ich dann halt auch die Gelegenheit genutzt, weil mir bewusst war, welche Bedeutung dieser Mann hat, dass ich gesagt habe, ich möchte dann mit ihm mal mich persönlich treffen. Ich habe auch Training von ihm in Wiesbaden besucht zum Beispiel. Und ich kann mich auch erinnern, seine Lebensgefährtin hat damals ein Restaurant geführt und da hatten wir uns dann mal getroffen für ein Gespräch, wo ich dann auch Artikel über ihn geschrieben habe für Spox, für die Internetseite. Ja, und ich habe ihn immer als sehr offen und sehr freundlich, genauso wie Mara das beschrieben hat, erlebt, wo er war auch erfreut darüber, dass er jemand ist, der einordnen konnte, was er geleistet hat und was er angestoßen hat im deutschen Fußball. Ja. Ja, aber eine Episode würde ich dann dazu ganz gerne noch erzählen, weil wir reden ja dann davon, welchen persönlichen Einfluss er hatte und dass aber viele von den Stationen relativ kurz waren. Ich glaube, zumindest ein Punkt war tatsächlich taktisch, weil was Wolfgang Frank gemacht hat, ist, er hat das Saki-System übernommen und das war halt ein relativ rigides 4-4-2-System. Rigide im Sinne zwei defensive Sechser, zwei offensive Flügelspieler und zwei Stürmer im Strafraum. Und das ist irgendwann tatsächlich aus der Mode gekommen, weil in diesem System auf der Zehnerposition tatsächlich relativ wenig passiert ist. Und gerade bei Kickers Offenbach kann ich mich daran erinnern, dass das tatsächlich auch eine Schwierigkeit war, dass die halt alle Angriffe über die Flügel produziert haben und dass das einigermaßen leicht ausrechenbar war. Und ich erinnere mich noch sehr gut an das Gespräch mit ihm in dem Restaurant, wo er dann zu mir sagte, nachdem Jürgen Klopp Mainz in die Bundesliga geführt hatte und dann aber auch wieder abgestiegen ist, dass er zu mir gesagt hat, er hätte Klopp auch gesagt, aus seiner Sicht sei es ein Fehler gewesen, dass Jürgen Klopp in der Bundesliga von dem 4-4-2 Basissystem, was Frank selbst immer noch gespielt hat, dass er da weggegangen ist. Und ich glaube, das war tatsächlich eine fatale Fehleinschätzung, weil Jürgen Klopp verstanden hat, dass die Basis, dieses Sacchi-System, die raumorientierte Verteidigung, dass die super wichtig war, aber dass man das weiterentwickeln muss, weil sich der Fußball immer weiterentwickelt. Und dann ist ja irgendwann mal in Deutschland auch nach dem 4-4-2 das 4-2-3-1 zum System der Wahl geworden. Und seitdem hat sich das ja noch 12-mal verändert. Ja, aber er hat halt an dieses System geglaubt, so wie es war, und hat dann, glaube ich, verpasst, diesen nächsten Schritt zu machen, wo man dann sagt, okay, ich habe hier eine Basis, die funktioniert, wie muss ich das anpassen auf das, was die Gegner inzwischen von uns fordern. Das hat bei ihm leider nicht funktioniert. Und ich glaube, deswegen waren die letzten Stationen seiner Trainerkarriere auch relativ kurz.
Wobei man ja sagen muss, die Stationen waren insgesamt relativ kurz und oftmals ist er auch von sich ausgegangen. Also ich würde mich dem inhaltlich nicht vollumfänglich anschließen. Ich glaube sicher, dass er vor allen Dingen es verpasst hat, sich intensiver um die Offensive zu kümmern. Also was man ja zum Beispiel auch immer ein bisschen vergisst, ist einer seiner Spieler noch in der Schweiz war tatsächlich Jogi Löw, der echt im Gespräch schon so halb verzweifelt dann irgendwann meinte, dass er sich immer so gedacht hat, Wolfgang Frank war doch auch ein Stürmer. Warum eigentlich diese totale Konzentration auf die Defensive? Aber also wenn man sich die Station mal anschaut, er war ja in Deutschland zuerst bei Rot-Weiß Essen, wo er mit diesem System tatsächlich noch überhaupt nicht gearbeitet hat. In Mainz wiederum war es seine Entscheidung zu gehen, bei der Austria Wien dann im Prinzip auch, weil er eben zurück wollte nach Mainz, wo er dann seine zweite Station hatte. Also ich glaube, was ihn viel mehr an seine Grenzen gebracht hat und was auch die Vereine letztlich an ihre Grenzen gebracht hat, war, dass er zu einer Zeit, wo das noch überhaupt nicht üblich war, Fußball eben schon als einen Vollzeitjob begriffen hat. Also er hat teilweise mit Mannschaften gearbeitet, in denen Spieler waren, in der Schweiz noch beispielsweise, die noch Vollzeitjobs hatten und er wollte aber trotzdem eben so und so oft am Tag bestenfalls trainieren. Und auch wenn man mit Spielern von den späteren Stationen spricht. Also du hast Wiesbaden gerade angesprochen. Sandro Schwarz hat ihn ja in Mainz und in Wiesbaden erlebt und hat ihn in Wiesbaden dann auch beerbt. Und der sagt, du brauchtest halt eine Mannschaft, die sich da komplett drauf eingelassen hat. Gerade auch auf diese vielen Wiederholungen, gerade auf dieses, dass er erwartet hat, dass man so einen Trainingstag als einen mindestens 8-Stunden-Tag begreift. Und das hat zum einen nur funktioniert eigentlich, wenn die Mannschaften mit dem Rücken an der Wand standen und die Spieler deswegen gesagt haben, egal was von mir gefordert wird, ich lasse mich drauf ein. Wenn man sich anschaut, wenn er zu Vereinen gegangen ist, wo eigentlich die Idee war, was weiterzuentwickeln, was er ja auch gerne gemacht hätte. Er wäre ja natürlich auch gerne Trainer in der ersten Liga irgendwann gewesen. Das wird gerade in seinen späten Interviews schon sehr deutlich, dass er da auch einen gewissen Druck verspürt, es jetzt endlich zu schaffen. Aber wenn die Mannschaften eigentlich schon relativ gut dastanden, wenn er kam, dann haben die Spieler eben teilweise gesagt, also was soll der Scheiß, ich stelle mich doch hier nicht irgendwie so und so viele Stunden am Tag hin, das bin ich nicht gewohnt und ich bin auch gar nicht bereit, mich darauf einzulassen. Ich glaube, dieses Einlassen ist viel mehr ein Thema gewesen für die Frage, wie es funktioniert hat zwischen ihm und einer Mannschaft und ob er dann auch eine Chance hatte, länger zu bleiben.
Da trifft Mara den Kern der Sache, das ist vollkommen richtig. Und das ist das, was mich wundert, weswegen es nie einen Bundesliga-Verein gab, der im tiefsten Schlamassel, also Wolfgang Frank, Feuerwehrmann wäre, diskreditierend ein wenig für ihn, weil das immer ja für doch auch ein bisschen Mangel an vielen Fähigkeiten bedeutet. Aber er hätte in kürzester Zeit, hätte er Mannschaften mitziehen können für solche Missionen, weil die Leute, wie die Spieler sich bedingungslos darauf einnehmen müssen. Zum anderen ist das halt natürlich genau die Schwäche, die Wolfgang Frank hatte. Er hat eine Erwartungshaltung gehabt, die einfach kein Spieler über einen langen Zeitraum erfüllen konnte. Die Mainzer Mannschaft damals, das Alleinstellungsmerkmal von Mainz, auch wenn Mara zu Recht sagt, dass auch die anderen Stationen natürlich einen Blick verdienen, War aber tatsächlich, dass es dafür die Jungs um die Existenz ging. Die waren total am Boden. Die haben nach einem fürchterlichen Intermezzo von Horst Franz als Trainer, der sie zwar gerettet in der Liga, aber psychisch kaputt gemacht hat, haben sie da nach 8-9 Spieltagen mit einem Punkt gestanden und waren eigentlich schon quasi totgesagt. Und für die ging es halt wirklich darum, geht's weiter mit Profifußball oder nicht. Da hat nicht viele eine Perspektive bei anderen Clubs, ja. Und die haben sich darauf eingelassen. Und aus dieser Mannschaft sind ja tatsächlich unglaublich viele im Trainer geworden. Ob jetzt auf dem Niveau von Klopp oder Sandro Schwarz oder Thorsten Lieberknecht oder auch in niedrigeren Klassen. Alles sehr, sehr viele sind im Fußball in der ESA Funktion verbunden geblieben. Sven Demand gehört auch dazu beispielsweise. Es sind auch 3-4 weitere, die mir jetzt wahrscheinlich entfallen sind, die Mara wahrscheinlich direkt ergänzen könnte. Aber Wolfgang Frank fehlte tatsächlich, und das finde ich, zum einen diese Kompromissbereite, das hat er viel später gelernt und auch dann sich eingestanden, dass das ihm im Weg stand. Und eine zweite Schwäche, die ich immer beim Ausgemacht habe, er hatte wirklich ein nahezu grotesk im Gegensatz zu seinen taktischen Fähigkeiten stehendes schlechtes Auge für Spieler. Also bei Mainz 05 hat er in der Zeit beispielsweise einen Kader angehäuft, da standen teilweise zu Zweitliga-Zeiten wohlgemerkt 35 Leute im Kader und auf dem Trainingsplatz. Und es kamen Spieler, die man einfach wirklich erstaunlich schlecht verwerten konnte. Und das habe ich ehrlich gesagt nie verstanden. Also dieses wirklich, also dann, ob das auch an Beratungsresistenz dahingehend liegt, ich weiß nicht. Aber das Auge für Spieler, das fehlt ihm tatsächlich für individuelle Spieler, die er für sein System gebrauchen kann. Und daran haperte letztlich auch meines Erachtens, dass es nie zum letzten ganz großen Erfolg reichte.
Andreas muss gleich los, aber Andreas, diese Sache mit der Viererkette und wie man sich bei Mainz entwickelt hat, das trieb dann komische Blüten.
Ja, also ich habe eine kuriose Geschichte gehört, weil das Problem war ja auch zum damaligen Zeitpunkt, Wolfgang Frank hat dieses System in Mainz etabliert, das hat funktioniert, wir haben ja auch gehört, die erste Etappe bei ihm in Mainz, die hat er ja auch freiwillig beendet, weil er einen weiteren Schritt machen wollte. Naja, und die Mainzer haben dann immer Trainer gesucht, die dann möglichst das fortsetzen können, was Wolfgang Frank angestoßen hat, und das war zum damaligen Zeitpunkt nicht leicht. Es gab nicht viele Trainer, die tatsächlich damals auf Raumdeckung und Viererkette gesetzt haben. Wenn wir uns erinnern, es war ja, als Jürgen Klinsmann Nationaltrainer wurde und vor der WM 2006 versucht hat, das mit der Nationalmannschaft umzusetzen, also quasi mehr als zehn Jahre, nachdem Wolfgang Frank in Mainz das gemacht hat, war das ja immer noch ein Riesenthema. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Kommentatorenkollegen, der vor der WM 2006 zu mir gesagt hat, naja, wir haben jetzt hier in der Vorbereitung 4-1 gegen Italien verloren, wir müssen jetzt dringend sofort das System umstellen und wieder auf Manndeckung bauen. Das war immer noch in den Köpfen drin. Und eine Episode, die ich von einem ehemaligen Spieler aus Mainz gehört habe, war folgende. Nachdem Wolfgang Frank das zweite Mal den Verein verlassen hatte, war eben die Vorgabe von Christian Heidel und allen Verantwortlichen, ja, wir suchen einen Trainer, der das auch machen kann. Und dann sind sie irgendwann auf den Namen Eckhard Krauzun gekommen. Es war ja ein Weltenbummler, der überall aktiv war, auf diesem Planeten alles Mögliche gemacht hat. Und mit dem haben sie geredet und haben ihm gesagt, wir wollen gerne, dass das umgesetzt wird, was wir vorher gemacht haben. Und der hat dann ein langes Telefonat, so wurde mir das erzählt, mit Jürgen Klopp geführt, der damals noch Spieler war in Mainz. Der hat ihm erklärt, wie dieses System funktioniert. Dann ist Krauzun in die Besprechung mit den Mainzer Verantwortlichen gegangen, hat gesagt, ja, wir machen das so, und haben sie einen Vertrag unterschrieben. Und dann gab es die Pressekonferenz am Mittag, wo verkündet wurde, dass er der neue Trainer ist. Und auf der Pressekonferenz hat er gesagt, ja, wir setzen die Erfolgsrezepte von Wolfgang Frank fort. Und dann ist er aus der Pressekonferenz direkt in die Spielerkabine gegangen und hat gesagt, ab jetzt spielen wir wieder Manndeckung. Das war die Realität zu dieser Zeit. Und das war noch Anfang der 2000er. Und Eckhard Krauzun war dann tatsächlich wichtig, weil der war nur 3 Monate dort. Dann hatten die Nase voll und der nächste Trainer war dann Jürgen Klopp. Und dann von da an fuhr der Zug nur noch in eine Richtung. Also insofern, man sieht, wie dieses Hin und Her und diese Kämpfe, die es damals gab, zwischen den Traditionalisten und den Erneuerern, so kann man es dann vielleicht sagen, zwischen dem Imperium und den Rebellen oder wie man das immer formulieren mag. Und das war ein harter Kampf damals und da steckt er mittendrin.
Ich glaube, man muss einfach sagen, dass Wolfgang Frank eben durch seine Zeit in der Schweiz unter anderem einen ganz anderen Hintergrund mitgebracht hat, Ich wäre vorsichtig mit, also natürlich hat er seine erste Station von sich aus beendet. Es war aber sicherlich nicht so, dass zu diesem Zeitpunkt das Gefühl war, er möchte jetzt irgendwo einen nächsten Schritt machen oder er möchte sich weiterentwickeln, sondern er hatte eben das Gefühl, dass es für ihn mit der Mannschaft nicht weitergeht. Die Mannschaft hat das ja überhaupt nicht so empfunden und hat sehr stark versucht, ihn zum Bleiben zu bewegen, worauf er sich aber nicht eingelassen hat. Er hat dann eben kurze Zeit später den Job bei der Austria angenommen, aber also die Entscheidung in Mainz aufzuhören, hatte damit ganz sicher nichts zu tun. Aber die Spieler sagen eben selber über diese Zeit, dass sie im Prinzip für jemand anderen untrainierbar waren. Und das ist sicherlich das, was dann den Verantwortlichen in Mainz klar geworden ist, weil die Spieler für sich gesagt haben, wir konnten eigentlich dahin nicht zurück, wo wir herkamen. Was ja dann dazu geführt hat, dass sich Christian Heidel eben wirklich also in ein Flugzeug gesetzt hat und nach Wien geflogen ist und da am Trainingsplatz Wolfgang Frank mehr oder weniger gestellt hat und ihm gesagt hat, pass mal auf, wir brauchen dich, du musst zurückkommen. Und seine Verbindung nach Mainz war eben so groß und so intensiv, dass er das tatsächlich eben auch gemacht hat. Und deswegen war dann ja am Ende seiner zweiten Zeit in Mainz und da traf das sicherlich zu, dass also er hat dann unterschrieben beziehungsweise schon eine Zusage gemacht eben beim MSV Duisburg. Das hat dann wiederum die Verantwortlichen in Mainz sehr getroffen. Also auch so, dass sie dann gesagt haben, wenn du das tatsächlich machen willst zur neuen Saison, dann machen wir hier auch die Saison nicht mit dir fertig. Das geht nicht. Das ist ein Vertrauensbruch. Das war auch das erste Mal, dass in Mainz sich die Spieler von ihm tatsächlich im Stich gelassen gefühlt haben, weil er ja damit das konterkariert hat, was er bisher gesagt hat. Er hat immer gesagt, wir können zusammen alles erreichen, wir sind zusammen mehr als die Summe unserer Teile und wir können diesen nächsten Schritt zusammen machen und plötzlich geht er den nächsten Schritt eben ohne sie nach einer verhältnismäßig kurzen Zeit. Aber bis auf das eben beschriebene Intermezzo war es eben klar, also allen und zwar den Verantwortlichen und auch den Spielern, dass es jetzt eigentlich nur weitergehen kann, indem man die Ideen von Wolfgang Frank eben ohne ihn fortführt. Und Jürgen Klopp hat das auch so schön gesagt, als ich mit ihm gesprochen habe für das Buch, dass er die erste Ansprache, die er gehalten hat in der Kabine, war quasi 1:1 eine Ansprache, die Wolfgang Frank mal gehalten hatte, weil er sich gedacht hat, zum einen sind nicht mehr alle Spieler da, die damals gehört haben, zum anderen sind Spieler bei sowas vergesslich und bringen es vielleicht nicht mehr mit ihm in Verbindung. Aber er hat am Anfang eben sehr klar genau aus den Fäulen geschöpft, die Wolfgang Frank eben bei ihm hinterlassen hatte und hat zwar immer gesagt, er war niemand, der sich Notizen gemacht hat, aber das war alles so eingängig und war einem so klar und so nachhaltig, dass er die Sachen dann eben wieder abrufen konnte und ja, daraus hat sich dann eben auch bei ihm sehr viel entwickelt, das sieht man ja.
Andere Spieler haben übrigens sich diese Notizen gemacht, das hat mir Christian Hockmeyer erzählt, auch noch einer dieser Trainer, die aus der Frank-Schule kommen, der hat tatsächlich in der Kabine mehrere Ordner, Leitsordner gehabt und hat sich da immer nach dem Training Notizen gemacht, die abgeheftet und darauf auch später seine Trainerlaufbahn begründet. Also das ist einfach prägend. Ich möchte übrigens auch nochmal dran erinnern, was eine sehr, sehr ungewöhnliche Leistung von Wolfgang Frank, die mit Sicherheit nie in Vergessenheit geraten darf. Er hat Rot-Weiß Essen vor seiner Mainzer Zeit ein halbes Jahr trainiert, wo die Mannschaft schon die Lizenz verloren hatte und hat diese Mannschaft irgendwie am Leben gehalten und sogar ins DFB-Pokalfinale geführt. Das ist eigentlich, finde ich, eine der verrücktesten Trainerleistungen. Also das ist bei Mara ja auch sehr gut beschrieben. Also wie das überhaupt möglich ist, eine Mannschaft, die eigentlich gar keine Pflichtspiele mehr hat, die auseinanderbrechen muss, weil jeder schauen muss, wo bleibe ich, diese Mannschaft ein halbes Jahr am Leben zu halten. Ich glaube, so eine Leistung ist auch sehr, sehr, sehr ungewöhnlich im Fußball.
Gut, also so viel zu Wolfgang Frank. Mara, das Buch heißt Der Fußballrevolutionär beim Verlag Die Werkstatt. Habe ich das richtig umschrieben?
Das ist korrekt.
Also wer mehr über Wolfgang Frank erfahren will, der dem sei das Buch dringend ans Herz gelegt. Wir machen eine kurze Pause und dann reden wir über den restlichen Fußball. Bis gleich.
Hallo, hier ist Dennis Seidenberg von den Boston Bruins und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 577 bei Sportradio 360. Wir sind immer noch beim Fußball mit Mara Pfeiffer und Daniel Meuren. Daniel, du hast eine Biografie zu Thomas Tuchel geschrieben. Ja, und die, das ist natürlich der Unterschied, wenn man über eine lebende Person schreibt, könnten wir jetzt um das Kapitel Chelsea ergänzen, ein Kapitel, das jetzt zu Ende gegangen ist. Ja, was bleibt vom Kapitel Chelsea bei Thomas Tuchel für dich hängen?
Naja, dass er endgültig in den Rang der Welttrainer aufgestiegen ist, natürlich mit dem Champions League Triumph, auch wenn ich von dieser Wahl, wie von vielen anderen Wahlen und Küren, nicht so viel halte. Ist es aber nun mal irgendwo schwarz auf weiß, dass er auch einmal Welttrainer wurde ein im Jahr 2021 oder 20, nein, 21, ne? Genau, und das bleibt natürlich und für mich auf der einen Seite der letzte Beweis, dass er Top-Clubs trainieren kann, auf der anderen Seite aber auch natürlich ein weiterer Beweis, wie kompliziert Tuchel sich das Leben manchmal selbst macht, beziehungsweise wie schwierig es für ihn tatsächlich ist, ein Umfeld zu finden, in dem er eigentlich seine große Stärke, nämlich auch mal etwas über Jahre aufzubauen, ausleben kann. Das wird die große, große Herausforderung für ihn sein, irgendwann einmal sich zumindest so weit anzupassen an manche Gepflogenheiten, dass er dann auch solche Krisen in den Clubs übersteht. Wobei man dazu sagen muss, Chelsea war natürlich jetzt auch wieder so eine Ausnahmesituation wie damals, ähnlich wie in Dortmund durch diese Geschichte natürlich mit Abramovic, das hat auch diesen Club, glaube ich, oder das ganze Umfeld so zerrüttet. Das darf man nicht außer Acht lassen. Also die Entwicklung war mit Sicherheit nicht eine der letzten 4 Wochen, sondern eine auch in einem halben Jahr.
Ich wollte gerade sagen, glaubst du nicht, dass er in der alten Konstellation die Chance gehabt hätte, genau das in Chelsea zu machen, nämlich ja, so langfristig zu wirken?
Klar, also ich habe jetzt keinen internen Einblick. Ich habe selten die Treffen mit Roman Abramovic und zwischen mir und ihm sind ziemlich selten. Nein,
natürlich hat jetzt man. Jetzt sind wir aber enttäuscht.
In England hat ja keiner mehr, also noch viel weniger Nähe. Also auch die Kollegen, mit denen ich da spreche und recht regelmäßig, die halt auch mal wieder von mit mir im Austausch geblieben sind, um Tuchel sich zu erklären. Man hat natürlich so wenig Zugang da wirklich zu den Internen. Aber vom Gefühl her sage ich auch, dass er offenbar da dieses Backing hatte. Von Abramovic und der Frau Kranovskaya, wenn ich sie richtig ausgesprochen habe, scheint mir so. Und sicherlich wäre da deutlich mehr Vorschuss an Vertrauen gewesen. Ja, würde ich eindeutig ja sagen. Und offenbar sind Amerikaner ticken ein bisschen anders und haben Tuchel da einige Dinge aufgebürdet mit Meetings und sonst was ich definitiv sagen kann, was er sicherlich nicht mag. Leuten, die keine Fußballexperten sind, erklären zu müssen, was er da tut. Das hat man ihm früher nicht angetan, in Mainz am allerwenigsten. Ja. In Dortmund hat man es vielleicht ein bisschen mehr ihm angetan, aber er mochte schon in Mainz nicht, dass er Leuten, die eigentlich wenig Ahnung von dem Fußballfachlichen haben, erklären soll, was er tut. Das muss man akzeptieren, wenn man Tuchel hat. Und das haben offenbar die neuen Eigner von Chelsea vielleicht nicht so ganz verstanden.
Mara, was ist es, was an Mainz 05 so besonders ist, dass es eben nicht so eine Liste, so eine farblose Liste von Trainern ist, sondern irgendwie so jedes Mal einer mit so einer Geschichte dann auch weit in die Welt rauskommt.
Ja, weil, also Mara, bitte.
Du kannst gerne auch, also ich hätte jetzt gesagt, es ist ja gar nicht jeder. Natürlich sind die Leute. Aber es sind
überdurchschnittlich viele, sagen wir es mal so.
Ja, klar. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Mischung aus, zum einen ist immer ein bisschen Glück dabei, also weil dass jemand wie Wolfgang Frank in der Situation so funktioniert, den man ja eigentlich mehr so aus der Not heraus verpflichtet hat, das ist dann natürlich auch eine Glücksgeschichte. Und was er wiederum hinterlassen hat bei Jürgen Klopp, das kann man vorher auch nicht absehen. Zum anderen ist es sicherlich so, dass Christian Heidel im Bereich der Trainer gut darin ist, Luft zu lassen und Entwicklungsraum zu lassen und dass man auch verstanden hat, und das wäre dann wiederum der Schritt ja zu Tuchel, dass man in einem Verein nicht nur Spieler ausbilden muss, sondern auch Trainer. Bei Thomas Tuchel darf man immer nicht vergessen, finde ich, die Rolle von Martin Schmidt, dessen Schicksal, so scheint es mir manchmal immer so ein bisschen ist, dass er nicht so ins Licht kommt, wie das vielleicht sogar angemessen wäre, also dass er ja derjenige war, der Tuchel eben mal gesehen hat in der Rolle als Trainer und dann zurückgekommen ist nach Mainz und gesagt hat, den brauchen wir eigentlich. Also da greifen dann eben Rädchen ganz gut ineinander. Aber ich glaube wirklich dieses, dass man Trainern Luft lässt zum Atmen und zur Entwicklung, das ist auf jeden Fall ein Faktor. Wie würdest du es sehen, Daniel?
Ja, natürlich, also diese, also Oase ist ein oft gebrauchter Begriff, aber du hast natürlich in Mainz erstmal eine sehr große Ruhe schon vom Verein her, weil de facto ist außerhalb recht wenig interessiert, was da in Mainz passiert. Das tat schon zu seiner Zeit Wolfgang Frank gut. Eine Viererkette zu jener Zeit auf Schalke oder sonst wo zu installieren, hätte, glaube ich, einen Trainer zermürbt im täglichen Kampf mit Medien beispielsweise. Ja. Auch mit vereinsinternen Stimmen. In Mainz gibt es keine Allstars, die ständig reinreden können. Ja. Das bildet sich ganz zart erst so langsam aus, dass die Bild auch mal einen Kolumnisten hat, der früher bei Mainz 05 gespielt hat, aber das hat einfach keine Tradition. Also deswegen gibt es diese Diskussionen gegen Neueinführung, gegen Revolution nicht. Ja. Dann hat es natürlich mit der Figur Christian Heidel zu tun, der wiederum aus Wolfgang Frank, aus dieser Verpflichtung unglaublich viel gelernt hat für seinen Manager-Dasein, weil er da gelernt hat, was ein Trainer sein kann und darstellen kann. Aus dieser Erfahrung heraus hat er dann eben die Kraft entwickelt, einen Jürgen Klopp zu installieren. Diesen Jürgen Klopp hat er natürlich sehr schnell erkannt, dass der das kann und dass er mal ein Trainer sein wird, der vielleicht auch außerhalb von Mainz Erfolg haben kann, was er doch deutlich bewiesen hat. Und dieses Beharrungsvermögen, dann an einen Trainer auch festzuhalten, wenn es eben nicht klappt, wenn es Krisen gibt. All das, daraus hat Jürgen Klopp unglaublich viel gelernt, daraus hat Thomas Tuchel natürlich unglaublich viel gelernt. Beide haben Niederlagenserien im Job überstanden, die man woanders nicht überstanden hätte. Ja, da bin ich ganz sicher. Aber einfach, weil Heide sehr genau drauf geschaut hat, was tun die denn da und funktioniert das, was sie tun. Deswegen ist das eine perfekte Umgebung, wo Trainer gedeihen können, wenn sie den Job beherrschen und wenn sie das nötige Talent dafür haben. Deswegen andere ist natürlich auch, das ist Mara immerhin schnell gescheitert, aber das hatte dann wiederum seine ganz eigenen Gründe. Und ja, vielleicht auch ein ganz kleines bisschen müssen wir uns ja auch mal selbst um. Vielleicht liegt es aber auch an einer doch durchaus ganz angenehmen Medienlandschaft. Also angenehm meine ich nicht unkritisch, sondern Klopp und Tuchel haben auch davon profitiert. Wir haben in Mainz damals zwei Zeitungen gehabt. Da gab es durchaus sehr intensive Auseinandersetzungen mit dem, was die da tun und eben nichts Oberflächliches, wo mal drüber gewischt wurde. Dazu gab es vielleicht auch einen kleinen Zufall, dann noch im Rhein-Main-Gebiet ein bisschen spielt es ja für uns, also ich bin ja bei der FAZ, spielte Mainz 05 doch eine Rolle und für die Frankfurter Rundschau, plus Kicker, plus Bild natürlich. Das war aber alles, was sie für Mainz 05 interessiert hat, aber es gibt halt, glaube ich, nicht viele Städte, wo auch nochmal zwei Qualitätszeitungen auch noch regelmäßig draufschauen, neben den Lokalzeitungen bei einem Verein der Größenordnung von Mainz 05. Also ich will sagen, es gab auch für die Trainer Möglichkeiten, sich mit Kritik auseinanderzusetzen aus Medienbereichen, die vielleicht nicht ganz so eindimensional war wie an anderen Standorten, wo ein kleiner Verein spielt. Also ich glaube, es ist die gesamte Mischung, die das ausmacht und die dann halt Persönlichkeiten gedeihen ließ. Und ich glaube, ein Thomas Tuchel, der weiß das auch. Ich meine, Thomas Tuchel ist nicht der ständig, wie ein Jürgen Klopp immer daran erinnert, an seine Verbundenheit zu Mainz 05. Er kann das nicht, aber ich weiß aus recht guter Quelle, dass er schon sehr, sehr, sehr genau weiß, was er Mainz 05 zu verdanken hat, dass er im Verein verbunden ist und dass das schon der Club auch ist, der, auf den er dann schaut, wie die spielen. Ja, also das ist schon alles sehr, sehr eindeutig eine sehr gute Umgebung für Trainer.
Gut, apropos kleine Vereine, Trainer, Niederlagenserien überleben. Mara, einer hat's jetzt nicht überlebt, beim VfL Bochum, 0 Punkte nach 6 Spieltagen. Dementsprechend war jetzt Schluss für Trainer Reis. Nachvollziehbar oder ist das Business oder wie bewertest du das?
Ich finde, das ist eine super schwierige Gesamtgemengelage. Ich bin natürlich am VfL Bochum nicht besonders nah dran, aber aus der Außensicht hat man schon den Eindruck, dass eben der offensichtliche Abwanderungswille im Sommer da ja eine Rolle gespielt hat. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass, wenn man das Gefühl gehabt hätte, man hat noch die enge Bindung miteinander wie in der Vorsaison, dass das genauso gelaufen wäre, weil eigentlich fand ich, wenn man von draußen drauf geschaut hat, hatte man den Eindruck, gerade mit der Geschichte von Thomas Reis und dem Verein, dass es eine Kombination, die sehr lange halten wird und die, ähnlich wie wir es für Mainz auch beschrieben haben, auch Krisen überstehen wird. Aber ich glaube, wenn man mal an einem Punkt war, wo das Vertrauen so einen Knacks bekommen hat, dann ist es eben schwierig, solche Phasen zusammen durchzustehen. Ich finde es total schade, dass die Entwicklung so ist, aber wahrscheinlich ist sie aus Sicht der Vereinsverantwortlichen dann in der jetzigen Situation konsequent. Ob es deswegen die richtige ist, das wird wie immer erst die Zeit zeigen.
Daniel, müssen wir Hoffnung, also ich meine, es sind ja erst 6 Spieltage, nichtsdestotrotz, 0 Punkte aus 6 Spielen ist natürlich bitter. Wie groß sind deine Hoffnungen, dass Bochum noch die Kurve kriegt?
Also ich dachte, du fragst, oh, wie sicher ist, dass Thomas Tuchel in Bochum übernimmt. Nein.
Ich weiß nicht, ob das also, deren Pleistasse ist, aber ich meine, wäre eine spannende Geschichte.
Nein, da willst du nicht. Thomas Tuchel würde natürlich diesen VfL Bochum in der Liga halten. Da würde ich das die Hand ins Feuer legen, weil die unglaubliche Gabe hat, aus dem, was vorhanden ist, sehr, sehr schnell etwas sehr Geordnetes zu machen. Aber es wird er natürlich nicht tun. Nein, ich möchte den großen Fußballphilosophen Rummenigge zitieren. Fußball ist keine Mathematik. Du kannst halt nicht sagen, weil einer 3 Jahre, 4 Jahre tolle Arbeit geleistet hat, Verdienste. Und deswegen musst du ihm nach 6 Spieltagen. Also ich bin auch bei Mara. Wir tun, glaube ich, Vereinsverantwortlichen Unrecht, wenn man denen unterstellt, oh, die gehen im ersten Moment des Gegenwindes, trennen die sich. Ich vermute mal eher, dass da schon im Sommer sehr, sehr viel zerbrochen ist, dass sie aber natürlich zu dem Zeitpunkt keiner getraut hätte, damals Schlussstrich zu ziehen. Das ist eher dann so eine Situation, die hat Christian Heidel in Mainz öfter mal geschafft, dass er extrem unpopuläre Entscheidungen sehr, sehr verfrüht getroffen hat. Beispielsweise.
Denke ich jetzt an Jörn Andersen.
Genau, ja. Also vor dem Saisonstart einen Aufstiegstrainer zu feuern. Vereinsverantwortlich müssen wirklich, glaube ich, müssen wir da ein bisschen Schutz nehmen. Und es ist zu salopp zu sagen, oh, die gehen als allererstes schmeißen den Trainer raus. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass der VfL Bochum da jetzt nochmal wirklich die Kurve kratzt. Natürlich kann man irgendwie drinbleiben, wenn es wie in den vergangenen Jahre gibt, wo man erstaunlich wenig Punkte braucht, um irgendwie Platz 16 zu erreichen. Aber mir fehlt ein bisschen die Fantasie, weil ich glaube, dass die anderen Teams, die da unten drin sind, ein bisschen mehr Widerstandsfähigkeit haben. Aber wenn Thomas Tuchel doch nach Bochum gehen sollte, dann ändere ich natürlich meine Meinung.
Gut, und dann wollen wir noch eine Trainerthematik aufgreifen. Wenn wir schon bei Trainern sind, bleiben wir einfach bei Trainern. Es hat eine gewisse Ironie wahrscheinlich, Mara, dass Dortmund nach Leipzig fährt, die gerade Marco Rose holen und dann setzt es da 0-3.
Ja, ach Gott, also das ist jetzt so eine der Geschichten, die, also wenn ich was dazu sagen soll, was ja jetzt offensichtlich gerade der Fall ist, die für mich emotional sehr kompliziert sind. Also ich bin, wie soll ich sagen, ich bin überhaupt keine Verfechterin von Konstrukten wie in Leipzig. Ich tue mich auch schwer damit, wenn man als jemand, der aus Leipzig kommt, also sich dann, klar, natürlich freut er sich, dass er in seiner Heimatstadt einen Erstligisten trainieren darf, aber irgendwie ist es für mich dann halt doch immer nur so eine österreichische Außenstelle. Ich weiß, dass die Leute, die Leipzig verfolgen, das nicht mehr hören können und ich weiß auch, dass es sich immer mehr etabliert zu sagen, aber das ist doch ein ganz normaler Bundesligist. Ich sehe es ganz entschieden gerade auch mit den Hintergründen, die da eigentümermäßig sind und wie da so die Positionierungen sind, überhaupt nicht so. Von daher gesehen freue ich mich in jedem Spiel, in dem die auf die Mütze bekommen. Ich habe aber gleichzeitig das extrem bedauert, wie die Zeit von Marco Rose zu Ende gegangen ist in Dortmund, weil ich das Gefühl hatte, da ist er auch so ein bisschen Opfer einer Geschichte geworden, für die er nicht so sehr viel konnte in Dortmund, weil natürlich in der Vorsaison mit Edin Terzic schon so eine Emotionalität gestartet wurde, dass er es schwer hatte, selbst mit einem in der Bundesliga zumindest ja ganz ordentlichen Ergebnis dagegen anzukommen. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass er in den Pokalwettbewerben das überhaupt nicht hinbekommen hat. Aber also da wird bei mir tatsächlich wenig Kopf und sehr viel Emotion losgetreten. Dann geht's noch einen Schritt zurück dahin, dass ich wiederum nicht begriffen habe, warum er in Gladbach weggegangen ist und das nicht mit aufbauen wollte. Dann haben wir jetzt die Situation mit Eberl und Gladbach, die ja offensichtlich mit Eberl und Leipzig, die ja offensichtlich jetzt genau heute Morgen bestätigt wurde. Also das ist so ein großes Konglomerat, finde ich, an dem man dann auch so ein bisschen merkt. Mittlerweile ist eine Geschwindigkeit drin im Fußball, die es ein bisschen schwierig macht, noch insgesamt dran zu bleiben. Also diese ganzen Entwicklungen jetzt gerade auch über den Sommer, da ist sehr viel dabei, was mich persönlich vom Fußball echt weit wegbringt, auch so Blick nach Barcelona und so. Das wäre dann ein ganz anderes und sehr großes Thema nochmal.
Aber bleibt der Blick dann auf so einen Trainer wie Marco Rose drauf als eben Ex-Mainzer?
Schon, ja. Also,
sorry. Ihr könnt beide antworten, also Daniel gerne danach.
Ja.
Also schon, aber ich finde halt, also wenn man die Geschichte mit Marco Rose, der ja eben auch in Mainz bei Schott schon mal eine Verpflichtung im Prinzip hatte und dann davon zurückgetreten ist, von Anfang an verfolgt hat, dann ist es ja eigentlich auch also in seiner Person offensichtlich logisch, die Entscheidung, die er so trifft, und der Blick bleibt schon auf ihm drauf. Ich glaube, es ist was Marco Rose gar nicht mehr hören will, weil es ihm peinlich ist, aber die Szene, wie er in Mainz aus dem Bus fällt und eben sich als Erstligaspieler deklariert, also das wird in Mainz halt niemand jemals vergessen, der diesen Verein mitbegleitet. Von daher gesehen bleibt der Blick da schon drauf, aber das Interesse und dieses was verbinde ich mit jemandem, ist natürlich, also für mich persönlich, total abhängig von dem Verein, und das ist halt einfach ein Verein, der mich null interessiert, und deswegen verändert das den Blick natürlich. Wie ist bei dir, Daniel?
Ja, also Marco Rose, wie Mara sagt, war ja in Mainz eine Legende, ein Kultspieler. Es war auch einer der wenigen Spieler eigentlich, zu denen ich so in der Journalistenzeit so ein Verhältnis hatte, dass man sich auch mal im Kaffee getroffen hat, über Zeug geplaudert hat, die so über das Tagesgeschäft hinausging. Und er ist für mich ja tatsächlich, das hört sich erstmal blöd an, der einzige Trainer oder der Trainer, der unter Klopp, Frank und Tuchel gereift ist, und zwar unter Frank nicht, weil er da gespielt hat schon, er kam erst später, aber er wohnte ja lange mit Sandro Schwarz zusammen, der unglaublich geprägt ist von Wolfgang Frank, und die beiden haben sehr, sehr viel von dieser frankschen Obsession mitgenommen. Bei Marco ist, glaube ich, ein ganz entscheidendes Kapitel, dass er damals Lok Leipzig trainiert hat. Lok Leipzig ist sein Herzensverein, sein Stammverein. Sein Opa wurde da zum Nationalspieler irgendwann in den, 20er, 30er Jahre. Ich glaube, dass ihm diese Erfahrung zu nahe ging. Also da ist er auch mal sogar in der Kabine kollabiert. Ich glaube, das hat ihn den Weg gewiesen. Okay, er muss ein bisschen distanzierter an die Sache rangehen, sonst spielt er mit seiner Gesundheit. Und das führte, glaube ich, bei ihm zu einer Distanzierung von dieser komplett emotionalen Bindung. Das, so erkläre ich mir, dass er jetzt dieses Wagnis Red Bull Leipzig in seine Heimat schon eingeht, was ihm natürlich auf der anderen Seite bei seinem Stammverein mit Sicherheit nicht nur Sympathien einbringt. Andererseits hat mir genau in Dortmund, also Dortmund hat ja Marco Rose auch deswegen verpflichtet, weil sie hofften, endlich den neuen Jürgen Klopp zu finden. Und das ist ja nicht so ganz falsch. Also Marco Rose war in Mainz auf dem Spielfeld das, was Jürgen Klopp an der Seitenlinie war, nämlich der emotionale Faktor, der eben auch diese Szene mit dem Erstligaspieler Rose unvergessen, ja. Wie Marco sagte, der quasi diese Emotionalität auch auf den Platz gebracht hatte. Nicht sonderlich fußballerisch ganz begabt, so wie Klopp einfach als Spieler, aber einer, der mitgerissen hat, der die Fans mitgerissen hat, der Ansprechpartner für Fans war und all das. Und das hat er komischerweise in Dortmund komplett gelassen. Und ich glaube, dass du in Dortmund natürlich als Trainer nur den endgültigen Erfolg haben kannst, wenn du diese Emotionalität zulässt, dich darauf einlässt, ein bisschen Jürgen Klopps Nachfolger zu sein. Und Marco hätte dieses Potenzial meines Erachtens gehabt. Das hat er nicht abgerufen, sondern stattdessen sich sehr, sehr, sehr diplomatisch immer ausgedrückt, sehr politisch. Und so kannte ich ihn eigentlich nicht. Und ich glaube, dass ihm das fehlt, um bei Clubs wie Dortmund zu nehmen. Und vielleicht war das dann sein Entschluss, okay, dann muss er eben in dieses Konstrukt, wo er ein mehr oder minder seine Ruhe hat. Aber wie gesagt, ich möchte das auf keinen Fall moralisch bewerten. Es ist auch trotzdem seine Heimatstadt, wo er jetzt arbeitet. Es kommt viel zusammen. Er hat in der Red Bull-Schule seinen Trainerweg auch großteils gemacht, in Salzburg im Juniorenbereich großartige Arbeit geleistet. Ja, natürlich gefällt mir auch RB nicht so viel, muss ich sagen, da bin ich ganz bei Mara. Aber ich glaube, man darf es nicht moralisch verurteilen, wenn ein Trainer da arbeitet. Ich glaube, Trainer müssen anders ticken, und da hast du halt nicht so viele Arbeitsplatzmöglichkeiten, die dir die Gelegenheit bieten. Ja, also das dazu. Solange er nicht in Mainz Trainer werden kann, der Weg ist ihm leider durch Borussia Fenster verbaut, muss er halt woanders suchen, ne?
Gut, dann haben wir, finde ich, einen anderen Blick auf Mainz geworfen und auf diverse Trainer. Ich danke euch beiden, Mara Pfeiffer und Daniel Meuren, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir machen hier in der Big Show 577 eine kurze Pause und dann bleiben wir auf Rasen, aber wechseln das Spielgerät zum ovalen Spielgerät. Wir reden gleich über Football.
Hallo, hier ist Rainer Schüttler, hört Sportradio 360.
Big Show 577 bei Sportradio 360. Wir sind angekommen beim Football. Kurzer Nachtrag noch zum Fußballteil. Mara Pfeiffer und Daniel Meuren weisen noch darauf hin, dass sie am 16. Oktober in Mainz unter anderem die beiden, aber auch mit Christoph Ruf und noch ein paar anderen eine Fußballmatinee veranstalten, wo sie dann auch lesen werden. Mehr Informationen unter unter-olm.de, 16. Oktober Abend um 10.30 Uhr. So viel zum Fußball. Wir kommen zum Football und wir sprechen mit der NFL mit drei Experten in den Leitungen. Zum einen Günther Zapf ist dabei. Hallo Günther.
Hallo, servus.
Franz Büchner. Hallo Franz.
Hallo.
Und Christian Schimmel. Hallo Christian.
Einen wunderschönen guten Tag.
Günther, es ist schön, dass wir dich noch, erreichen. Kam schon ein Anruf aus Dallas?
Mehrere natürlich. Aber nachdem ich die Nummer ja blockiert habe, kam Cherry dann nicht durch.
Also für die, die es nicht mitbekommen haben, die Dallas Cowboys spielen Sunday Night gegen die Tampa Bay Buccaneers, verlieren das Spiel und verlieren vor allen Dingen Dak Prescott mit einer Daumenverletzung für ein paar Wochen. Machen wir jetzt schon Haken an die Cowboys-Saison. Ich habe dann irgendwo gesehen, irgendwie sowas, so eine Grafik in der Art in der Hand, alle 31 Mannschaften und Eliminated Dallas. Wie siehst du es?
Tief innen ähnlich. Was jetzt nicht nur mit der Verletzung von Dak zu tun hat, auch vorher, darf man nicht vergessen, so war relativ spät die Verletzung, war ja auch vorher hilfloses Gestotter in der Offense, sah wirklich nicht gut aus. Die Defense, das war eigentlich klar, dass die nicht nochmal so ein Jahr hinlegen kann wie das vergangene, als sie ja über sich hinausgewachsen sind sozusagen. Die anderen Mannschaften stellen sich auch ein bisschen drauf ein und da lief halt auch alles perfekt. Was aber wirklich Sorge vorher schon gemacht hat, ist die Offense. Da bleibt jetzt im Prinzip, wenn man so will, die kleine Hoffnung, dass Cooper Rush das besser macht als Dak Prescott, der mir auch leider gar nicht gefallen hat. Neuer hat natürlich auch kaum Anspielstationen. CeeDee Lamb alleine ist halt auch nicht die Lösung, vor allem wenn der Quarterback ständig dann versucht, zu ihm zu werfen, ob er doppelt oder dreifach gedeckt ist. Es hilft alles wenig. Es sah mir nicht sehr strukturiert und organisiert aus. Die Offensive Line hat in den letzten Jahren immer einen Schritt zurück gemacht. Das hat sich fortgesetzt. Natürlich hat die Verletzung von Tyron Smith da auch noch dazu beigetragen. Insgesamt, klar, was soll man sagen? Also wo wollen die hin mit dieser Mannschaft? Vor allem, man hat ja gesehen, die anderen Mannschaften können gewinnen in der NFC East. Haben alle drei gewonnen. Es wird schon mal hart in der eigenen Division. Also ich glaube auch oder bin überzeugt davon, dass wir Dallas dieses Jahr in den Playoffs nicht sehen werden.
Ja, Franz, du bist natürlich bei den Cowboys vielleicht nicht so ganz emotional involviert wie Günther. Wie siehst du die ganze Situation, Gemengelage in dieser, nicht nur bei den Cowboys, sondern in dieser NFC East an sich, wo ja dann bis auf die Cowboys tatsächlich auch alle zumindest mal ihr erstes Spiel gewonnen haben. Also mit einem guten Gefühl in die Saison gehen, was ja in der NFC East nicht immer der Fall war.
Ist immer gut, ne, mit dem guten Gefühl zu starten. Aber ja, ich sehe das tatsächlich ähnlich beziehungsweise genauso wie Günther. Also das wird für Dallas sehr schwer mit allem, was Günther schon beschrieben hat. Und wenn man sich dann halt anschaut, dass die Eagles ein bisschen gehypt vor der Saison zumindest mal ihr erstes Spiel gewinnen können, das hilft dann so einer Mannschaft auch, um vielleicht die vorhandene Nervosität, vielleicht den vorhandenen Druck ein bisschen mit dem ein bisschen klarzukommen, dass das neue Commanders-Team auch in der Lage ist, ein Spiel zu gewinnen gegen Jacksonville, dass man auch durchaus hätte wegschmeißen können zwischendurch und dass die Giants einen eher unwahrscheinlichen Sieg dann gegen die Titans noch eintüten, nachdem sie eigentlich eine Halbzeit lang komplett irgendwo neben der Arena unterwegs waren. Das lässt alles nicht so Gutes vermuten für die Chancen der Dallas Cowboys, sage ich jetzt mal. Also wenn die drei solche Spiele gewinnen, wie sie jetzt gewonnen haben, dann wären vermutlich mindestens zwei davon vor Dallas landen, könnte ich mir gut vorstellen.
Also es ist Woche 1, wir wollen nicht überbewerten, 16 Spiele folgen noch in den nächsten 17 Wochen und Christian, das Ganze wurde eröffnet am letzten Donnerstag von den Rams und den Bills, die ganz große Turnover-Party, in der dann aber die Bills doch souverän die Oberhand hatten.
Ja, sehr souverän tatsächlich, bemerkenswert souverän. Es war am Anfang eine harzige Nummer, muss man tatsächlich sagen, aber die Bills haben da wirklich ihren Stempel aufgedrückt. Insbesondere Von Miller hat für schlechte Träume von Joe Noteboom gesorgt, weil der permanent durchgebrochen ist über die Seite. Und Stafford ist tatsächlich die Frage, wie sehr da noch eine Verletzung vorhanden ist oder nicht. Also hundertprozentig sah der nicht aus. In den letzten Jahren konnte man das immer kompensieren. Und Das war aber speziell offensiv von den Rams dünn. Es ist zu früh, um die abzuschreiben. Die Bills sind mit Sicherheit auf vielen Zetteln der Nummer 1 Super Bowl Favorit schlechthin. Aber das war schon in der Deutlichkeit bemerkenswert, vor allen Dingen für ein Auswärtsteam, die ja auch dann eine relativ weite Reise, zugegebenermaßen nicht mit dem Bus, von Buffalo nach Los Angeles, aber das war in letzter Konsequenz, speziell in der zweiten Halbzeit, absolut dominant.
Günther, was, also die Buffalo Bills natürlich bei vielen der Super Bowl Favoriten Nummer 1, jetzt im ersten Spiel so abgeliefert, der Druck wird nicht geringer werden in Buffalo.
Ja, damit können sie ja umgehen. Also das ist ja positiver Druck. Wenn du Erfolgsdruck hast, ich glaube, das nimmt jeder gern. Christian hat es ja gesagt und wir sind uns ja einig, beobachte es lang genug. Overreaction Monday oder Thursday oder wie auch immer ist fehl am Platz. Wir wollen jetzt die eine nicht zu hoch heben, wir wollen die anderen nicht abschreiben, bis auf Dallas, aber das hat ja andere Gründe, wie wir erklärt haben. Nein, also es ist Buffalo ist eine so gefestigte Mannschaft. Die sind ja jetzt nicht plötzlich da oben, sondern die waren ja letztes Jahr ein Wahnsinnsdrive von Kansas City davon entfernt, dass sie weiterkommen gegen ein super Chiefs-Team und haben sich nochmal verstärkt. Von Miller, gerade angesprochen, schadet da nicht in so einer Rolle, die er da hat. Josh Allen wird immer noch besser. Also das muss man, also nach dem ersten Spiel, wir wollen nicht überinterpretieren, aber das sieht alles sehr, sehr gut aus, vor allem komplett. Der Offense, Defense, Special Teams, das passt einfach. Coaching Staff müssen wir nicht drüber reden, dass der exzellent ist. Von daher, der hat sich auch in bei den Wechseln nichts negativ entwickelt, also absolut klasse. Und ich denke, mit diesem Druck kann man gut umgehen.
Wunderbar. Dann schauen wir zum Beispiel, was in die AFC, wir schauen in die NFC, die AFC North, Gottes Willen, und schauen da, Franz, auf dieses etwas wilde Spiel zwischen den Bengals und den Steelers. Den Producer wird freuen, dass seine Steelers 1 und 0 sind. Wenn es aber irgendwie so gefühlt die letzte Sekunde der Overtime braucht, um ein Team zu schlagen, dem du 5 Turnover geklaut hast, quasi, spricht das ja erstmal auch nur bedingt für dich. Also wie ordnen wir das ein?
Echt ein komisches Spiel, hast du recht. Also ja, einerseits gut für die Steelers, dass die gleich mal einen Contender nach der letzten Saison, muss man sie ja wirklich so nennen, besiegen können. Wie auch immer das dann am Ende zustande gekommen ist. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass so ein Sieg zum Auftakt auch durchaus mal lange nachwirken kann. Gerade wenn es dann noch in der eigenen Division ist. Also das ist, glaube ich, für die Steelers schon das Optimum natürlich, was man da rausholen kann. Wie gesagt, egal wie es jetzt zustande gekommen ist. Was natürlich nicht so prall ist, ist die Verletzung von TJ Watt. Möglicherweise nicht ganz so schlimm wie befürchtet. Aber wenn er dir jetzt fehlt für die nächsten Wochen, dann glaube ich, sieht es dann vielleicht doch ziemlich schnell schon wieder ziemlich finster aus. Also ziemlich gemischte Gefühle, würde ich mal sagen. Also einerseits natürlich gut, die Defense hat performt. Mal schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt ohne ihren Besten. Andererseits eben genau das Problem, die Verletzungen, das könnte dir schon mal wehtun. Ja, und dann schauen wir mal, wie sich das so weiterentwickelt. Also das ist natürlich das zweischneidige Schwert. Cincinnati, das ist dann schon natürlich enttäuschend, ne, muss man klar sagen, weil die als Favorit in dieses Spiel gehen. Die ganzen Turnover hast du angesprochen. Die Probleme aus der letzten Saison sind scheinbar nicht so richtig gefixt. Also da war ja vor allen Dingen das Problem, dass die O-Line zu viel Druck durchgelassen hat. Das hat sich ja jetzt keineswegs wirklich gebessert, zumindest nicht in dem Spiel gegen Pittsburgh, auch wenn die einen guten Pass-Rush haben. Aber 7-6 gegen Joe Burrow, der noch 4 Interceptions wirft. Das sind zumindest mal nach einem Spiel keine so guten Zeichen, dass man auf der Position schon fertig ist. Also da müsste man aus Bengals Sicht wahrscheinlich durchaus nochmal die Augen offen halten, denn letzte Saison waren es, glaube ich, so um die 50, wenn ich mich recht erinnere. Jetzt sind schon 7 in einem Spiel, wenn man das mal hochrechnet, dann wird es eine Katastrophe. Also da sind auf jeden Fall immer noch dieselben Baustellen vorhanden wie in der letzten Saison bei Cincinnati.
Das hat Christian per Kopfrechnen gemacht und ist sofort bei 119 rausgekommen. Ein Spiel, das die Bengals hätten gewinnen können, / müssen, weil sie einen Extrapunkt davon entfernt waren, mit auslaufender Uhr 21:20 zu gewinnen, und dann wird der Extrapunkt geblockt. Passiert.
Naja, ich glaube, die Story dahinter ist ja, dass man da den Backup Longsnapper halt entsprechend hatte. Also ein Thailand, der dann die Snaps nicht mit der Geschwindigkeit rausgefeuert hat. Und das hat ja auch in der Verlängerung dann nochmal eine Rolle gespielt. Da darf man nicht unterschlagen, da darf man nicht.
Ja, da kam einer sehr hoch, ne? Also beim einfach geschossenen Vehikel.
Da darf man nicht alle Schuld oder McPherson zuschieben, sondern dass ich glaube, mit einem normalen Prozess, mit einem Starter, gewinnst du das Spiel dadurch. Die Snaps waren jetzt auch nicht katastrophal schlecht, aber sie waren zum Teil hoch, sie waren zum Teil etwas langsam und das nimmt natürlich was vom Timing und das gibt natürlich den defensiven Special Teams, in dem Fall der Steelers, natürlich auch die Chance, dann nochmal einzugreifen. Von daher, da war auch ein bisschen Pech dabei. Das sollte man bei allem nicht unterschlagen.
Gut, Günther, positive Überraschung des Spieltags. Gab es eine für dich?
Positiv. Ich habe gerade angesprochen, also Pittsburgh, denke ich, wenn man jetzt nur das Ergebnis sieht, eine positive Überraschung natürlich. Sehr positiv habe ich Saquon Barkley gesehen. Wäre wirklich schön, wenn er mal eine Saison durchspielen könnte, wenn er fit bleibt, denn das ist eine Augenweide, den spielen zu sehen. Muss man glaube ich anerkennen. Ansonsten,
ich glaube, die Giants-Fans müssen sich auch umgewöhnen von wir machen Quarterback-Sneak bei 3. und 9 und 51 zu wir gehen auf Two-Point-Conversion zum Sieg.
Ja, das ist auch so erfrischend zu sehen natürlich. Ein Coach, der das auch offen sagt, ich coach, um zu gewinnen und ich mache mal ein paar Dinge nicht so, wie sie im Lehrbuch von Lombardi und George Halas stehen, sondern da darf auch doch mal frisches Blut rein. Überraschung natürlich, ob es positiv ist oder ob es nur ein Strohfeuer war, Seattle, dass sie da Russell Wilsons Rückkehr versauen. Das war vom Emotionsfaktor natürlich ein ganz, ganz großes Spiel und entsprechend dann das Ergebnis auch richtig rum. Sonst wäre es bitter geworden, wenn Russ das noch gedreht hätte. Und da haben wir genau das Gegenteil, ja, was wir gerade von Dable gesagt haben, dass ein Rookie-Headcoach nicht weiß, wie er in der NFL mit Situationen umgehen soll. Sich da auf einen 64-Yard-Field-Goal zu verlassen von einem Kicker, der vorher das noch nie geschafft hat, ist vielleicht auch nicht das, was man in Zukunft macht. Ich glaube, ihr habt alle die Bilder im Kopf, wie Peyton Manning bei deren Übertragung auf ESPN die Auszeit gefühlte 100-mal fordert. Mir ging es ähnlich, ich habe es ja kommentiert, war auch fassungslos. Klar, am Ende, wenn du dich drauf verlässt, das Field Goal zu kicken, dann musst du die Uhr runterlaufen lassen, das ist schon richtig, aber ich hätte zumindest mal die eine Auszeit genommen und mir das nochmal in Ruhe überlegt, sagen wir so. Also war einiges drin, haben wir ja gesehen, auch schon in der Endzone, wir waren ja alle beteiligt, war richtig spaßig, da war viel, viel los, aber wir wollen, wie gesagt, nicht zu viel reininterpretieren in diesen ersten Spieltag, aber ein paar Dinge sind uns schon aufgefallen.
Ja, Franz, wenn wir auf dieses Monday Night Game schauen, also Seattle gewinnt 17-16 bei der Rückkehr von Russell Wilson, der übrigens beim Einlaufen ausgebuht wurde, was mich schon ein bisschen überrascht hat, aber gut. Ja, dieses 64-Yard-Field-Goal, wir wissen, mit jedem Yard mehr wird es gerade in den Dimensionen, in den Längen dann natürlich immer schwieriger. Auf Meereshöhe draußen ist es halt nicht in Denver, sondern in Seattle gewesen. Und jetzt steigen doch schon viele dem Coach aufs Dach direkt nach dem ersten Spiel. Das ist nicht ganz einfach.
Nathaniel Hack geht auf jeden Fall nicht, ne? Ja, es ist natürlich auch keine so leichte Situation, ja. Auch für Hackett nicht, auch wenn man ihm vielleicht ein bisschen Welpenschutz noch angedeihen lassen sollte. Nur es ist halt eine Mannschaft da in Denver, die man zusammengestellt hat, damit sie halt erfolgreich spielt. Und wenn du direkt das erste Spiel verlierst mit einer, wie wir es ja jetzt auch schon gehört haben, fragwürdigen Entscheidung hinten raus, klar musst du dir dann auch Kritik gefallen lassen. Nur lass den doch auch im Job nochmal ein, zwei Sachen lernen. Ja, das muss man auch einem Trainer zugestehen, finde ich. Wenn man es Spielern zugesteht, dann doch bitte auch einem neuen Headcoach. Und dann schauen wir mal, ob sich das dann noch weiterentwickelt. Es ist ja dann noch eine Menge Zeit, das zu reparieren. Aber natürlich nicht das, was man sich in Denver da vorgestellt hat, möglicherweise. Also im Gemach, ja, die Puzzleteile sind ja durchaus da für die Denver Broncos in dieser Saison. Und man wird natürlich auch aus solchen Fehlern lernen. Ich hoffe, man gibt ihm zumindest so ein bisschen die Leine, dem Trainer, dass er da Anpassungen auch vornehmen darf.
Ja, solange er nicht jedes Wochenende wahrscheinlich aufs Neue zeigt, dass er noch was lernen muss, dann geht die Geduld vielleicht ein bisschen, dann wird es mit der Geduld vielleicht ein bisschen schwierig. Sowohl die Chiefs als die Chargers, Christiane, haben ihre ersten Spiele gewonnen und wir haben dann das erste offizielle Thursday Night Game heute Nacht um 2.15 Uhr zwischen den Chiefs und den Chargers und damit auch schon so den Kracher von Spieltag 2, ne?
Gefühlt ist jedes Spiel in der AFC West ein Kracher. Ja, aber die beiden sind vielleicht nochmal, für mich waren vor der Saison die Chargers und die Chiefs eine kleine Nase vorne. aber weitestgehend auf Augenhöhe. Und Denver hat man ja immer gesagt, die sind nun Quarterback davon weg. Jetzt haben sie einen Quarterback.
Und dann kicken sie ihn?
Ja. Es war für die Analytics-Crowd, aber nicht nur für die, war das gefundenes Fressen. Ja, absolutes Knallerspiel bei den Chargers, muss man gucken. Keenan Allen wird draußen sein. JC Jackson, der Cornerback, ist fraglich. Wer glaubt, dass die Chiefs total einbrechen würden, nachdem Tyreek Hill nicht mehr da ist? Also wir wissen, dass Arizona irgendwie für Woche 1 schon ziemlich verletzt ist, vor allen Dingen auf Defensive Back. Aber das, was sie da in Phoenix gemacht haben, das weiß ich nicht. Also es fiel nicht unter die Genfer Konvention. Das war völlig absurd, wie sie die Cardinals dann hergespielt haben. Gerade offensiv. Das war so eine deutliche Nummer bei einer Mannschaft, die man ja in der NFC durchaus auch als Kandidat gezählt hat. Ein massives Statement, wenn ich schon wieder sehe, was Andy Reid da schon wieder für ein Spielzugfeuerwerk abgeliefert hat. Ich glaube, der Typ macht wirklich wenig anderes, als sich irgendwie in der Offseason sich in den Keller einzuschließen und neue Calls sich zu überlegen. Also das wird ein gutes Footballspiel. Die Chiefs sind für mich der Favorit. Grundsätzlich wissen wir alle, 0 und 2 ist für die Playoff-Aussichten schwierig. Das wird keine der beiden Mannschaften passieren. Insofern kann man da, nachdem für mich als Chargers-Fan etwas zu engen Sieg, nachdem im vierten Viertel offensiv nichts mehr ging gegen die Raiders, etwas entspannter dran gehen.
Dann Sonntag um 19 Uhr, Günther, haben die Steelers im Acrisure Stadium die New England Patriots zu Gast. Die Steelers, wir haben es gerade gesagt, mit einem Sieg gegen Cincinnati gestartet. Die Patriots, ganz besonders in der Offense, das sind nicht mehr Fragezeichen. Oder wenn, dann kommen sie mit einem ganzen Koffer an Fragezeichen, ne?
Das sind riesen Fragezeichen, nicht nur in den Augen von Mac Jones, auch bei mir. Also, es ist immer noch das Heinz Field für mich. Aber gut, da müssen wir uns drum gewöhnen. Die Chargers sind ja auch nicht mehr.
Die haben dann irgendwann die Commanders im Acrisure Stadium zu Gast.
Das sind lustige Dinge. Aber auch in Cincinnati hat ja auch, ist nicht mehr das Paul Brown Stadium. Also müssen wir uns auch da umgewöhnen. Es ist halt so. Vieles ändert sich im Football. Hat vieles auch mit dem Geld zu tun. Nee, das wird ein sehr, sehr interessantes Spiel, weil natürlich Pittsburgh angetrieben wird. Jetzt ohne TJ Watt wird es ein bisschen härter werden, das ist ganz klar. Aber die Defense ist trotzdem noch stark genug, weil New England's Offense all das, was man in der Preseason gesehen und gehört hat, bestätigt hat. Da läuft's vorne und hinten nicht. Keiner weiß, wer die Calls wirklich macht. Warum? Wieso? Matt Patricia plötzlich nach gefühlt 2 Millionen Jahren als Defense-Fachmann Offense-Plays callen soll. Mit Einfluss von Bill Belichick, der das sicher könnte. Also da, glaube ich, müssen wir uns nichts vormachen. Aber das läuft nicht rund. Der Mac Jones, weiß nicht, ob es der Blues des zweiten Jahres ist, sah völlig irgendwie überfordert aus. Dass sie immer noch keine Receiver haben, verwundert uns jetzt nicht wirklich. Die wollen scheinbar keine, außer ein Randy Moss läuft nochmal irgendwo durch die Gegend. Also es sah, um es kurz zu machen, sehr schlecht aus. Und die Chance für die Steelers ist durchaus, dass sie das wieder mit der Defense gewinnen. 3-4 Turnover sind da durchaus drin, glaube ich. Die Gefahr besteht, vor allem natürlich in Pittsburgh. Und die Steelers mit Stubisky, also mir hat er nicht so schlecht gefallen. Der spielt halt sein Ding einigermaßen sauber runter. Macht wenig Fehler. Jetzt muss man schauen, was mit Najee Harris ist. Meldung angeblich alles nicht so schlimm, aber das muss man auch erstmal abwarten. Aber Warren als Backup hat mir auch ganz gut gefallen. Sieht gut aus. Und wenn du mit 2-0 startest, sieht es natürlich Richtung Playoffs. Wir hatten ja gerade die Statistik deutlich besser aus. Und bei New England 0-2, das können wir dann Haken dran machen.
Okay, dann Sunday Night, Franz, Green Bay gegen Chicago, die Packers. So schlecht in die Saison gestartet wie letztes Jahr. Chicago hat gegen San Francisco gewonnen. Allerdings muss man dann vielleicht sehen, wie die spielen, wenn nicht 3 Meter Wasser auf dem Feld stehen, ne?
Ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Das waren die Bedingungen und logischerweise, glaube ich, gefällt so einer 49ers-Mannschaft das nicht so, wenn du da bis zum Knöcheln da irgendwie durch den Sumpf warten musst. Also ja, aber ist doch gut für Chicago. Die haben ja das gemacht, was sie vielleicht können, ja, was man vielleicht auch erwarten kann in so einem Spiel. Die haben also ihren Stiefel runtergespielt, ohne großartig jetzt da irgendwelche Bäume auszureißen, aber im richtigen Moment defensiv zugeschlagen, offensiv, auch ein Big Play, das dann am Ende auch mal reichen kann. Ja, und dann schlägst du halt auch mal so ein Team aus San Francisco. Ich meine, wir haben ja nochmal, das ist ja quasi jetzt die Leier irgendwie von mir heute, aber so ein Start, der hilft, ja, gegen ein Team, das letzte Saison kurz vor der Super Bowl-Teilnahme stand. Also auch das sollte man vielleicht nicht überbewerten, aber man soll es auch nicht unterbewerten. Das ist schon ganz gar nicht so schlecht, dass die Bears aus ihrer Sicht da so ein Spiel, Bedingungen hin oder her, dann für sich entscheiden können. Also das mit einem neuen Head Coach, mit vielen neuen Spielern, das ist dann sicherlich ganz gut. Und deswegen werden die auch eine Chance haben, da gegen Green Bay was auszurichten. Wobei die natürlich, wenn wir uns an letzte Saison erinnern, auch entsprechend schlecht gestartet sind und danach aber irgendwie auch keinen Bock hatten, das nochmal in der Form zu zeigen. Die fühlen sich dann durchaus ein bisschen gekitzelt. Mal schauen, ob es ähnlich läuft jetzt in dieser Saison. Kann ja sein. Vielleicht brauchen die sowas zum Auftakt, auch wenn es irgendwie komisch ist, aber ja, möglicherweise. Also nochmal so schlecht, glaube ich, werden wir sie nicht erleben. Würde ich zumindest überraschend finden, wenn die Packers sich nochmal zu so einer Leistung hinreißen lassen sollten. Das, glaube ich, wird nicht passieren. Von daher ist die Ausgangslage auch in Woche 2 für dieses Spiel schon mal gar nicht so uninteressant. Denn nur mal vorausgesetzt, es läuft doch schlecht und die Packers starten 0-2 und die Bears sind plötzlich 2-0, dann ist vielleicht auch die Voraussetzung der Division ein bisschen auf den Kopf gestellt.
Devante Adams ist nicht mehr da, Christian, und man hat das Gefühl, bei Aaron Rodgers, gerade bei den Shots so zwischen den Offense-Drives, dass er ziemlich unzufrieden war mit allem. Also ich meine, das haben wir bei Rodgers des Öfteren, aber es wirkte noch unzufriedener als sonst.
Ja, vor allen Dingen, wenn du halt im ersten Play einen Shot hast, wo Christian Watson, der Rookie, Patrick Peterson mal zum Tanz bittet und ihn dann mal eine 360-Grad-Drehung schickt und dann eigentlich das Feld runterläuft und nur noch den Ball fangen muss. Nur noch. Und nach diesem Big Play ging offensiv erstaunlich wenig. Dass die Vikings dieses Jahr etwas besser sind, mit einem Headcoach, der seinen Quarterback nicht hasst, das ist, glaube ich, also das war für mich schon eine Art Sleeper-Team vor der Saison. Dass sie Green Bay so herspielen, das war schon bemerkenswert. Und wir wissen dass Rodgers gerne dann auch mal auf, sag ich mal so, er kann sich nicht immer gut von schlechten Dingen lösen. Und man hatte das Gefühl, der hat nach 5 Minuten schon keinen Bock mehr. So. Und hat sich vielleicht überlegt, habe ich nicht doch noch mal einen guten Anzug dabei und kann vielleicht doch noch nicht ins Jeopardy-Studio fliegen. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass da die erste allgemeine Unzufriedenheit schon wieder da ist und man muss gucken, wie sich das auswirkt. Auf der anderen Seite, Minnesota ist eines der deutlich besseren Teams in der Liga. Die werden schon noch Möglichkeiten bekommen, Partien zu gewinnen. Dass die Bears Defense der bessere von den beiden Mannschaftsteilen ist, ich glaube, das ist keine große Frage. Von daher, das könnte durchaus unangenehm werden, aber es ist ein Heimspiel und wie gesagt, 0-2, wir wissen alle, wie die Wahrscheinlichkeiten danach sind. Von daher sollten die Packers das tunlichst vermeiden.
Also das Sunday-Night-Spiel zwischen Packers und Bears, definitiv eins, das man verfolgen sollte. Dann gibt's noch 2 Monday-Night-Spiele. Eins zwischen Bills und Titans und eins zwischen Eagles und Vikings. Dann danke soweit Günther und Franz. Christian bleibt noch, um das unter anderem das erste Playoff-Spiel der Munich Cowboys seit 20 Jahren zu besprechen. Günther, du hast wahrscheinlich noch Erinnerungen.
Playoff-Heimspiel. Gab's genügend in der Zwischenzeit, immer die weite Reise anzutreten und dann ohne Erfolg heimzukehren, war nicht so schön. Ich kann mich erinnern, ja, natürlich. Stand ich noch in Amt und Würden an der Seitenlinie, haben wir knapp verloren, das Ding. Gab angeblich etwas unschöne Äußerungen von mir hinterher, aber Gott sei Dank sind die Menschen so jung, dass sich da keiner mehr dran erinnert. Nee, war schade, war ein Spiel, das hättest du gewinnen können, natürlich. Christian hat es kommentiert, er wird es gleich nochmal wahrscheinlich weiter analysieren. Du musst es nicht gewinnen, um Gottes Willen. War halt blöder Auftakt, gleich Kick-Off-Return-Touchdown kassieren. Aber Hut ab, wirklich eine tolle Leistung, gute Mannschaft. Wir alle wissen natürlich, dass diese Mannschaft in der Form wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr geben wird, weil ja der Elf-Rabe zuschlägt.
Der Elfhabe schlägt zu und genau, das mit den Gurkentruppen, das lassen wir einfach. Gut, dann danke Günther, danke Franz, kurze Pause, dann geht's weiter mit Christian, bis gleich.
Hallo, hier ist Ralf Schumacher und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 577 bei Sport 363. Wir machen weiter mit Football, wir machen weiter mit German Football League und wir machen weiter mit Christian Schimmel. Günther hat es ja schon angedeutet, Christian, du warst also bei diesem
ersten Playoff-Heimspiel der Munich Cowboys seit 21 Jahren dabei als Kommentator, zusammen mit Andreas übrigens. Im Endeffekt eine knappe 31-34 Niederlage der Cowboys, die zwischendurch so aussahen, als würde das eine klare Geschichte werden für Köln, aber die Cowboys, die sich mutig wieder rangekämpft haben.
Ja, wir wissen drei Dinge. Eine Sache wissen wir, einfach geht nicht, aus Kölner Sicht. Trotz dessen, dass sie den ersten Kickoff direkt zurückgetragen haben, übrigens Nikola mit einem Spielzug, den die Kölner gefühlt seit 20 Jahren spielen. Ne? Also dieser Reverse beziehungsweise Fake Reverse, das ist jetzt nichts Neues, muss man tatsächlich sagen. Ja, dass sich die Münchner davon, zumal sie den genauso gegen die Rebels eine Woche vorher gezeigt haben, sich davon überraschen lassen, war nicht zu erwarten. Ja. Im Prinzip der, ein Pick 6. Und das sind die Punkte, die es für die Münchner entsprechend ausmachen. Ja. Köln hat natürlich mehr Explosivität in der Offense gehabt, aber München konnte den Ball gut bewegen, auch mit Physis, auch mit Laufspiel, was man vielleicht vor der Partie nicht zwingend gedacht hätte. Köln hatte da über lange Zeit wirklich Probleme, auch die Drives von den Münchnern zu verhindern. Finishing ist so ein Punkt, der mit Sicherheit im Tape danach dann kommen wird, der in München gekostet hat, dass man einfach zu viele Drives dann nicht mit einem Touchdown abgeschlossen hat. Ja, und deswegen verlierst du dann halt mit 3 Punkten, obwohl du immerhin nochmal die Chance hattest, über einen Onside-Kick dann nochmal, vielleicht nochmal einen Hail Mary-Shot zu nehmen, aber ich ziehe den Hut vor dieser Münchner Mannschaft, die alles reingeballert hat, was ging. Aber Köln am Ende diese 3 Punkte besser. Und für mich auch nicht komplett chancenlos im Halbfinale.
Ja, was bleibt dann von der Saison der Münchner? Also ich meine, das war jetzt das Duell zwischen, wir haben ja letzte Woche diesen Podcast gehabt zum Thema All-Stars. Das waren jetzt unsere beiden Coaches des Jahres, die da gegeneinander gespielt haben. Nadine Durasit, weil sie eben als erste Frau als Headcoach in der GFL direkt das Team zu einem Playoff-Heimspiel geführt hat. David Odenthal, weil er quasi von null wieder aufgebaut hat in seinem ersten Jahr als Headcoach bei den Crocodiles. Ja, was bleibt bei den Münchnern?
Naja, das erste Playoff-Heimspiel seit Jahren, eine gute Atmosphäre, eine unglaublich gut gecoachte Mannschaft meiner Meinung nach. Und was man respektieren muss, und das war eine der besten Saisons, die Münchner in den letzten Dekaden, muss man ja tatsächlich so sagen, hatten. Und ich glaube schon, dass man damit stolz zurückblickt. Natürlich hängt es viel davon ab, wie sehr diese Mannschaft zusammenbleibt, wie sehr die ELF sich da auch am Spielerpool, im Coachespool dann bedienen wird. Ja. Aber insgesamt wird das, glaube ich, eine Saison bleiben, die sehr, sehr positiv in Erinnerung stehen wird.
Also in der regulären Saison unentschieden in Ravensburg, eine Niederlage gegen Hall, ansonsten 8 Spiele gewonnen. Und dann halt jetzt die Playoff-Niederlage im Viertelfinale. Die Kölner fahren nach Potsdam. Die Halbfinals übrigens nicht an diesem Wochenende, sondern am folgenden Wochenende, also am 24. September am Christian. Sie fahren nach Potsdam, was jetzt wenig überraschend ist. Was vielleicht überraschend war, ist, wie lange Potsdam auch ohne ihren Star-Running-Back Lamar Carswell mit diesen Potsdamern mithalten konnten. Weil das war quasi eine ganze Halbzeit.
Es war eine ganze Halbzeit. Und also ich hatte das ja schon im Vorfeld relativ früh nach 2-3 Spieltagen gesagt, dass ich Straubing durchaus zutraue, ein Playoff-Heimspiel zu haben. Hätten sie was gegen München zu Hause geholt, dann wären die Wahrscheinlichkeiten nochmal ein bisschen höher gewesen. Die haben eine tolle Saison gespielt für einen Aufsteiger. Waren nicht komplett chancenlos in München, in Potsdam. Irgendwann haben die Royals dann halt angezogen. Und das ist dann schlichtweg zu viel Qualität, die dann auf dem Platz war. Und dann war halt Ruhe. Nord Erster gegen Süd Vierter. Passiert normalerweise nicht, dass du da in Bedrängnis kommst als Nord Erster. Und so war es dann am Ende auch. Aber sie haben lange mitgespielt, eine gute Saison gezeigt. Ich denke, da kann man drauf aufbauen.
Also 30-22 geht es in die Halbzeit, auch weil Straubing dann zwar an der Goal-Line Interception wirft, sonst wäre es vielleicht sogar 30-30 gewesen und dann kommt Potsdam mit einem Onside-Kick raus und macht dann 3 Touchdowns im dritten Viertel, 2 Offense, ein Pick 6 und dann war die Messe gelesen, 52-22. An dieser Stelle gute Besserung an den verletzten Straubinger Spieler.
Das Spiel wurde nicht zu Ende gespielt. Man hat sich dann 4 Minuten vor dem Ende geeinigt, beim Spielstand von 26-25 die Uhr auf Null zu setzen zwischen Schiedsrichter und beiden Coaches und damit das Spiel zu beenden, damit der verletzte Schraubinger Spieler behandelt werden konnte. Also 66-25 und jetzt empfangen also die Potsdamer die Kölner. Das haben wir in der Saison schon mal gesehen. Das war enger, das war eins der engeren Spiele für Potsdam in diesem Jahr. Die Potsdam Royals, die das Spiel 50-34 gewonnen haben. Ein Spiel aber, in dem Köln im vierten Quarter noch ein Score dran war. Wir kennen David Odenthal, Christian, der wird den Potsdamern Feuer geben.
Ja, wer defensiven Football liebt, bitte ganz weit weg.
Oh nee, das wird kein Losgerade. Also wer mehr so aufs Spiele von Iowa steht, wegschalten.
Ich würde mal eher sagen, dass das so im Bereich 45-40 so rum sein wird. Jeder Drive, der nicht in einem Touchdown endet, ist quasi wie ein Aufschlagverlust im Tennis in dem Spiel. Ist quasi ein Break. Und Köln hat alle Möglichkeiten. Was für mich nochmal der Unterschied ist, und da muss ich auch vielleicht ein bisschen Abbitte leisten, weil ich da vielleicht am Anfang der Saison zu kritisch war. Wir reden ja viel über das Passspiel mit McLaren, mit Jackson, mit Patterson. Sergei Kendos ist vermutlich der mit Abstand beste deutsche Runner dieses Jahr in der German Football League.
Und wenn er nicht fummelt.
Ja, das ist der Punkt. Der war am Anfang der Saison verletzt. Und diese Fumbles sind eben relativ lange her. Und deswegen sage ich, ich muss ein bisschen Abbitte leisten, weil das war auch mein Argument. Der hat ein sehr, sehr starkes Spiel in München gemacht. Und den will ich tatsächlich mal rausheben. Und wenn die Kölner, wir wissen das, wenn David Odenthal den Ball laufen kann, dann macht er das. Natürlich die Explosivität, die er im Passing Game hat, hat er dieses Jahr wunderbar eingesetzt. Und man musste gar nicht so viele tiefe Schüsse gegen München nehmen. Das war sehr, sehr kontrolliert, was man da gemacht hat. Ich bin mir sicher, dass der da ein paar Ideen entsprechend hat. Aber vor allem, wenn man mit Kendos den Ball laufen kann, was halt die große Frage ist, dann steigen die Chancen für Köln. Also Potsdam ist der Favorit, make no mistake about it, aber wenn eine Mannschaft, da schließe ich jetzt die GFL Süd mit ein, dann Potsdam dieses Jahr schlagen kann, dann sind es für mich die Kölner.
Also das Ganze am 24. September im Luftschiffhafen in Potsdam. Wer da in der Nähe ist, sollte auf jeden Fall hinfahren. Das wird relativ spektakulärer Football sein, der einem da geboten wird. Die beiden Quarterbacks machen richtig Spaß und die Offense von Potsdam, eine der schnelleren, die auf diesem Planeten unterwegs ist, sieht man so auch relativ selten. Gut, dann wollen wir natürlich auch auf die anderen Viertelfinalpaarungen schauen. Die Schwäbischer Unicorns hatten den Aufsteiger zu Gast, die Berlin Adler, und wir haben uns alle ein spannendes Duell versprochen und es wurde auch eins, ein offener Schlagabtausch in der ersten Halbzeit, in der die Adler dreimal geführt haben. Am Ende ist es ein 35-21 für Schwäbisch Hall, weil man dann doch irgendwann die zugezogen hat in der Defense. Und der Südmeister dementsprechend wieder fürs Halbfinale qualifiziert. Aber die Adler können stolz auf diese Aufsteigersaison zurückblicken, wenn man bedenkt, wie tief es für die gegangen war, nämlich bis runter in die dritte Liga.
Erstens das und zweitens, also wie tief ist es gegangen, wie viel Konkurrenz ist auch im Berlin-Brandenburger Raum. Das war eine super Saison. Ich bin mir sicher, dass das schon fatal logischerweise sich einiges ausgerechnet hat. Und es war ja auch lange genug knapp. Die werden noch besser sein nächstes Jahr. Mache ich keinen Zweifel dran. Da hat man jetzt gesehen, wie weit es im ersten Jahr gehen kann. Ich hatte die sogar als Außenseiter um die Nordmeisterschaft gesehen. Soweit ging es da nicht, dafür war Potsdam zu dominant. Aber ich sag mal so, diese ganze Range zwischen 2 und 5, 2 und 6, die war relativ eng zusammen in der Liga.
Ja, wer weiß, wenn Kevin noch nicht gerade gegen Braunschweig Corona gehabt hätte.
Ja, genau. Also das ein Playoff-Heimspiel war da nicht komplett illusorisch. Und auch in Hall haben sie wirklich gut mitgespielt. Die Unicorns dann schon mit einem Tacken Erfahrung mehr logischerweise. Aber da kann man drauf aufbauen. Da kann man definitiv drauf aufbauen und die werden mit Sicherheit eine gute Rolle in der nächsten Saison spielen. Das ist sicher. Und Schwäbisch Hall ist jetzt der große Favorit gegen einen, sag ich mal, überraschenden Gegner, den man in den Playoffs meiner Meinung nach noch nicht gespielt hat. Das ist ein guter Sieg für die Unicorns, die mit Sicherheit auch im Halbfinale Favorit sind.
Ja, das
die Überraschung des Tages kam dann aus Braunschweig. Man muss dazu sagen, die Braunschweiger haben in ihrer langjährigen GFL-Geschichte und ersten Bundesliga-Geschichte, also die Braunschweiger sind nach der Saison 93 aufgestiegen, spielen also seit 1994 in der ersten Bundesliga, damals jetzt German Football League. Das sind also 28 Jahre minus Corona 27. Sie haben noch nie ein Viertelfinal-Heimspiel verloren und haben auch nur 3 Playoff-Heimspiele verloren. Das letzte war Frankfurt 2018. Davor müssen wir mitten in die 90er zurückgehen, um zu gucken, dass das tatsächlich passiert ist. Das waren die Hamburger 1996. Ja, und dann kommen die Allgäu Comets daher, die, wie wir schon seit Wochen hier sagen, komplett unterm Radar fliegen mit ihrem spektakulären Quarterback, mit ihrem Pass Rush, der beste Pass Rush der Liga ist, und gewinnen 14-10 in Braunschweig. Jetzt kann man sich natürlich unterhalten, wie groß ist der Upset. Wir haben das mit Imke Schwark getan im Kommentar. Ich werfe 3 Sachen rein. Die Devils sind 2004 als Nordvierter, aber als die Blue Devils aus Hamburg, aber als amtierender deutscher Meister nach Marburg gefahren zum Südmeister, sind da rausgeflogen. War für damalige Verhältnisse eine Sensation, weil der Anspruch. 2002 sind die ungeschlagenen Lions in German Bowl gegangen, verlieren gegen die Hamburg Blue Devils diesen German Bowl dann 13-16. Und 1997 gehen die ungeschlagenen Hamburg Blue Devils ins Halbfinale gegen Köln. Damals Hin- und Rückspiel. Das Hinspiel verliert man in Köln 7-55. So. Das sind so die 3 großen Upsets, mit denen ich rausgekommen bin in Sachen, um das Allgäuer Ding einzuordnen. Man fährt nicht nach Braunschweig und gewinnt da also einfach, Christian. Das ist das, was wir vielleicht den Leuten mitgeben müssen.
Ja. Ja, und auch wenn Braunschweig personell angeschlagen war, auch wenn Casey erst die zweite Halbzeit, Casey Terrio Quarterback gespielt hat und sichtlich angeschlagen war. Trotzdem, normalerweise, also, wir erinnern uns an, ich muss jetzt schon wieder überlegen, die Pandemie verwischt immer die Jahre 2019, wo die Braunschweiger ja faktisch ohne Passspiel deutscher Meister geworden sind.
Ja.
Also, die sind halt dann immer noch über die Leute drüber und das hat nicht funktioniert und insofern war das schon überraschend. Natürlich, Kenyatta Allen hat einen sehr guten Job gemacht und der ist schwer zu verteidigen, will ich außer Frage. Dass aber offensiv nicht mehr geht, war schon überraschend und ich bin mal gespannt, der Druck in Braunschweig ist ja immer relativ groß, Nikola. Ich glaube schon, dass da eine massive Unzufriedenheit herrscht.
Ja, also das Ding ist halt, die Allgäuer hätten es höher gewinnen können, vielleicht sogar auch müssen. Man hat an der 1-Yard-Linie gefumbelt, man hat einen offenen Receiver 3 Meter vor der Goal-Line, der den Ball droppt, ja. Da waren mehr Chancen dabei, es hätte vielleicht höher ausgehen können und normalerweise sind das ja diese typischen Chancen, wo du dann denkst, ja, hättest mal da gemacht, ja, und am Ende hast du es verloren und also, weißt du, es wäre so ein typischer Spielverlauf gewesen, wie wir ihn so oft im Football gesehen haben, wo da der vermeintliche Underdog dann die Chancen liegen lässt, eigentlich besser ist und trotzdem verliert. Und nein, diesmal haben es die Allgäuer nach Haus gebracht, 20 Sekunden vor Schluss dann doch den Sieg-Touchdown erzielt, nachdem sie im 4. Quarter in Rückstand geraten sind. Und ja, super Leistung der Allgäuer. Jetzt dürfen sie halt ins Halbfinale nach Hall fahren, gegen die sie dieses Jahr schon 2-mal verloren haben, aber die werden jetzt richtig Auftrieb haben.
Auf jeden Fall. Und die können jetzt mit dem Mindset hinfahren. Uns hat ein Braunschweig keine Chance gegeben, uns gibt ein Hall keine Chance. Das ist ein Halbfinale. Also warum nicht?
Ja. Die Allgäuer übrigens das letzte Team, das Hall in der regulären Saison geschlagen hat. Das war 2015. Allerdings in Kempten.
Ja, aber das zeigt ja schon, was da los ist. Wie gesagt, ich traue Knifke und seiner Truppe da auch durchaus was zu. Jetzt muss man sagen, dass sie in der regulären Saison da auch bedingt durch viele eigene Fehler nicht gut ausgesehen haben. Zudem zeigt man auch James Slack als Quarterback tatsächlich unterwegs. Bei Hall ist halt immer die Frage, wie gesund die sind. Muss man tatsächlich sagen, die haben ja im Laufe der Saison permanent Verletzungen gehabt. Von daher, denen wird es gut tun, dass es quasi 2 Wochen Pause sind zwischen den Spielen. Unicorns der Favorit, aber Allgäu definitiv nicht chancenlos.
49-28 und 42-28 die Ergebnisse in der regulären Saison, aber wir sehen schon, die Comets haben den Unicorns 2-mal 28 Punkte reingekloppt. Das hat in der Saison sonst auch keiner geschafft.
Ja, und wir wissen, dass Elias Nifke mit 500 Yards damals mit Marburg, also in 2 Jahren in Marburg, wo sie eigentlich beide Spiele eigentlich gewinnen können müssen. Ich glaube schon, dass da offensiv was gehen kann. Die Defense ist dann tatsächlich die andere Frage, aber speziell, wenn Hall nicht hundertprozentig gesund sein sollte, dann sehe ich die durchaus mit Chancen.
Also das die Halbfinals. Es wird also Nord-Süd sein. Wohl auf der einen Seite Potsdam gegen Köln und auf der anderen Seite Schwäbisch Hall gegen Kempten. So oder so, es wird ein German Bowl, den wir in der Paarung noch nicht gesehen haben, was ja auch ganz erfrischend ist. Also weder Braunschweig noch Dresden noch Kiel noch die Adler, sondern entweder Potsdam oder Köln. Potsdam noch nie im German Bowl, Köln zuletzt 2000 im German Bowl gewesen. Die Haller logischerweise letztes Jahr und die Kemptener noch nie. Und dann gab es auch noch die Relegation, Christian, das Hinspiel der Relegation, das wohl irgendwie so ein bisschen auf dem Wetter zum Opfer gefallen ist, wenn ich das richtig gelesen habe. Die Düsseldorf Panther hatten die Paderborn Dolphins zu Gast, den Meister aus der zweiten Liga. Und das Rückspiel ist übrigens am 25. September im Hermann-Löns-Stadion in Paderborn. Und Paderborn nimmt 6 Punkte Vorsprung mit in dieses Rückspiel, denn sie gewinnen in Düsseldorf 13-7.
Ja, es sind 6 Punkte. Und ich hatte schon fast vermutet, dass es eine knappe Angelegenheit wird. Weil Paderborn natürlich, da muss man auch sagen, wie die Meister geworden sind. Ne? Also
das können wir gerne nochmal erzählen. Also es ist eine doppelte Konstellation, die sie brauchen. Sie sind im Fernduell, also es konnte nur noch Langfeld oder Paderborn sein, die gegeneinander gespielt haben. Allerdings hat Hildesheim damit gemischt. Weil wenn Hildesheim gegen Rostock gewonnen hätte, hätte Paderborn der einfache Sieg gereicht. Nun ist es so, einfach gibt's in der GFL nicht, also hat natürlich Hildesheim gegen Rostock verloren. Was bedeutete, dass Paderborn den Rückstand aus dem Hinspiel ausgleichen musste und mit 8 Punkten Vorsprung gewinnen musste? Und ab da wird's dramatisch, Christian.
Ab da wird's dramatisch, denn Langenfeld hat das Spiel lange Zeit kontrolliert und auch geführt. Und dann machen sie, ich meine, so 45 Sekunden vor Schluss oder 40 Sekunden vor Schluss den Touchdown zur 1-Punkt-Führung. Nee, Quatsch, sorry, sie waren ja mit 5 Punkten vorne.
Zum 5-Punkt, ja genau, sie machen also Paderborn 14-17 und dann gehen sie auf 22-17.
Genau.
Fehlen also noch 3.
Es fehlen noch 3. Das Problem ist, du musst halt kicken nach einem Score. Onside-Kick erobert, paar Yards aufs Feld runtermarschiert. Ja, und also ich meine, den Kick, den nimmst du, glaube ich, für den Rest deines Lebens mit.
Und zwar 48 alle, Jahre, was in der GFL keine Selbstverständlichkeit ist, sondern in der GFL 2 erst recht nicht.
Eben, also das war meiner Meinung nach der absolute Wahnsinn.
Paderborn hat diese GFL 2 einmal angeführt, die ganze Saison, mit auslaufender Uhr am letzten Spieltag. So ein bisschen wie die Packers 2003.
Ja, so ist es. Und dann aus, wie gesagt, diesen Kick dann halt auch noch zu treffen, natürlich ein unfassbar bitterer Verlauf für Langenfeld, muss man tatsächlich sagen. Ich glaube, das hätte man gut und gerne als Derby bezeichnen können, wenn die gegen Düsseldorf Relegation gespielt hätten. Das ist wirklich nur ein Steinwurf entfernt.
Vor allem von Rennrad, das ist ja dann noch im Süden von Düsseldorf, also das ist ja wirklich, das sind wirklich gerade so Kilometer, ja, aber nicht viele Kilometer.
Ja, und so ist eben Paderborn der Relegation und hat das erste Spiel gewonnen. 6 Punkte sind nicht viel. Ich glaube durchaus, dass Düsseldorf eine Chance hat, sich dann noch den Ligaverbleib zu sichern. In den letzten Jahren waren das ja immer sehr deutliche Angelegenheiten, das ist jetzt eher knapp. Von daher, ich bin gespannt, wie das ausgeht. Das ist für mich tatsächlich schwer vorherzusagen und ich hoffe, dass das Wetter dann im Rückspiel nicht so einen riesen Einfluss nimmt. Denn dann könnte dann wird es auch eher, also klar, du musst in jedem Wetter zurechtkommen, es ist Football so, ne, alles klar. Aber ich würde mir wünschen, dass beide Offenses dann auch so agieren können, wie sie es im besten Fall abrufen können. Denn das ist dann bei gutem Wetter doch ein bisschen einfacher als bei so einem Wetter wie in Chicago am letzten Spieltag.
Genau, also das Rückspiel im Hermann-Löhn-Stadion, im ehemaligen Stadion vom SC Paderborn, am 25. September, also am Sonntag. Ich vermute mal, da wird gut was los sein, also wenn der Gegend ist und Bock auf Football hat, auf jeden Fall da hinfahren und die anderen, die Halbfinals am Samstag, das eine in Potsdam gegen Köln und das andere in Schwäbisch Hall gegen die Allgäu Comets. Ja, Das war's zur GFL für Viertelfinale und Relegation Hinspiel. Danke Christian, soweit. Wir machen hier eine kurze Pause und geht's hier weiter mit Motorsport. Bis gleich.
Grüß euch, das ist die Niki Schmidhofer und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 577 bei Sportrad 360. Wir sind angekommen beim Motorsport und wir fangen wie immer an mit der allgemeinen Motorsportrunde in den Leitungen. Ja, fast wie immer eigentlich. Zum einen Stefan de Vois Heinrich. Hallo Stefan.
Horido, ich freue mich.
Und Eddie Mielke ist auch am Start. Dich erwischen wir heute am Schreibtisch und nicht irgendwo unterwegs, richtig?
Ich bin tatsächlich am Schreibtisch, weil ich am kommenden Wochenende mal keinen Motorsport habe, sondern lediglich für Magenta Sport die dritte Liga. Ganz hier in der Nähe in Oldenburg, Oldenburg gegen Bayreuth. Ist mal ganz nett, so eine ruhige Woche, nach vielen Monaten ständig unterwegs sein.
Ja, das ist ja eine kurze Anfahrt, das ist ja wunderschön. Wie war denn das Wochenende in Spa?
Ja, vom Wetter beeinträchtigt, wie immer in Spa, wenn ich an den Freitag denke. Aber für mich war es ein sehr spannendes Wochenende mit vielen hochinteressanten Dingen, die passiert sind. Sheldon van der Linde gilt zwar im Allgemeinen als großer Gewinner des Wochenendes, weil er sich absetzen konnte, aber es gibt natürlich auch ein paar Verlierer. René Rast, Mirko Bortolotti. Und für mich ist die Meisterschaft, wenn ich dann mal vom Platz 2 bis Platz 10 gucke in der DTM, wo es so eng ist und wo uns ja zum Beispiel dann Dennis Olsen mit dem ersten Sieg für SSR Performance im Porsche gezeigt hat, wie schnell das gehen kann, dass man auch diese DTM-Meisterschaft ein bisschen auf den Kopf stellen kann. Ja, wir haben auch 4 Rennen. Ich erwarte noch einiges.
Okay, das heißt also Sheldon van der Linde hat jetzt 130 Punkte, der zweite ist Lukas Auer mit 98, dann ist Olsen 87, wobei man sagen muss, der hat 75 in den letzten 3 Rennwochenenden geholt. Also du siehst noch die Möglichkeit, dass der van der Linde abgefangen wird, ja?
Ja klar sehe ich die Möglichkeit. Dennis Olsen, du hast es ja erwähnt, ist das beste Beispiel dafür, ne? Also wie schnell das gehen kann. Und ja, schauen wir mal. Ich bin da wirklich mal gespannt, was passiert, was alles passieren kann. Haben wir jetzt gesehen, oft genug. Und ja gut, Red Bull Ring, das wird ein großartiges Wochenende, da bin ich mir auch jetzt schon sicher. Ja, und dann das große Saisonfinale in Hockenheim. Geht ja jetzt alles sehr, sehr schnell im DTM-Kalender. Ich glaube, und es sind noch über 100 Punkte zu vergeben im Idealfall, also ich glaube, dass da noch was geht und dass das Ding für Sheldon van der Linde noch lange nicht durch ist. Ich weiß nicht, wie Stefan es sieht.
Ja, ganz klar. Ich hatte zwar gedacht, ähnlich wie René Rast und ein paar andere, dass tatsächlich Spa vielleicht ein vorentscheidendes Wochenende in der DTM sein könnte, aber bisher nach 12 von 16 Rennen, nach dem Punktestand jetzt und dem, was wir da am Samstag, Sonntag auf der Ardennen-Achterbahn gesehen haben, ist viel drin, denn Sheldon van der Linde hat ja am Samstag auch einen Nuller gehabt, keine Punkte geholt. Lukas Auer war auf dem Weg am Samstag auf Platz 2, dann Reifenschaden und stand dann mit leeren Händen da. Also das geht hin und her und es ist zwar jetzt ein relativ beruhigender Vorsprung für den Südafrikaner, für Sheldon im BMW. Was da wirklich besonders erstaunlich ist, wie konstant der Schubert Motorsport-Pilot ist und wie sehr sich andere starke BMW-Fahrer wirklich schwer tun, wie Marco Wittmann und Co., der zweifache DTM-Champion, der offenbar mit dem M4 ein bisschen mehr Probleme hat. Ich hatte gedacht, tatsächlich, nachdem der M6 endlich weg ist, zu schwer, zu wenig windschlüpfrig, langer Radstand, würde man auch mit Marco Wittmann wieder deutlich zu rechnen haben. Aber da ist in diesem Jahr bis auf 1-2 Highlights nicht viel zu sehen. Und tatsächlich 1 oder 2 haben immer wieder größere Stolperer pro Renntag. Warum soll es nicht auch den Sheldon durchaus mal wirklich erwischen? Allerdings dieser zweite Platz am Sonntag war wirklich meisterlich und ich glaube, das sieht der ganz, ganz genauso. Denn du hast als Kommentator das ja auch im Fernsehen in der Tat so, wenn man, dass das im Grunde goldene Punkte waren. Er hat die Chance gehabt, vielleicht sogar den Spitzenreiter anzugreifen, war klug genug, ob seines jungen Alters tatsächlich Nick Cassidy dann fahren zu lassen. Hat es 2-3 Mal versucht, aber nicht mit der Brechstange. Und insofern waren das 20 extrem wichtige Punkte.
Ja, sehe ich ganz genauso. Und für mich eine der Szenen des Rennwochenendes war dann, wie die beiden sich gegenseitig applaudiert haben in der Auslaufrunde. Also Sheldon van der Linde mit Applaus rüber zu Nick Cassidy. Weil das war eben genau das Racing, was wir sehen wollen. Das war hart. Nick Cassidy musste sich mit kalten Reifen verteidigen. Hat das dann in der Eau Rouge mit Bravour gemacht, obwohl er später drin war zum Reifenwechsel und seine eben noch nicht auf Temperatur waren.
Also das war tolles Racing, ja, und mit Nick Cassidy hat dann schon wieder jemand anders gewonnen. Sowohl Dennis Olsen am Samstag als auch Nick Cassidy haben sich dann eben neu in die Siegerliste dieser Saison eingetragen, und ich wiederhole nochmal. Lukas Auer, der ist Zweiter mit 98 Punkten. René Rast immer noch Dritter dahinter mit 96 Punkten. Aber wenn wir da mal schauen, das sind nur 28 Punkte bis zum 10. der Gesamtwertung, bis zu Maximilian Götz. Und dazwischen sind dann eben noch Kaliber wie Kelvin van der Linde, Nico Müller, Thomas Breining, den wir auch nicht vergessen wollen. Der hat im Küssteam Bernhard Porsche für mich ein Granatenwochenende hingelegt, weil er ja zum einen am Samstag diesen Save of the Year, so habe ich es genannt, in der Eau Rouge im Duell mit Lukas Auer hatte. Und dann aber auch am Sonntag seinen dritten Platz geholt hat, indem er da mehrfach bei der Anfahrt zur Eau Rouge tolle Überholmanöver gezeigt hat. Also da sind einige drin. Dennis Olsen als Fünfter mit 87 Zählern, der hat auch gezeigt, dass da noch was geht. Und auch nicht vergessen sollte man Mirko Bortolotti, auch vier mit 94 Punkten. Und wie gesagt, es gibt noch über 100 Punkte. Und wir haben gesehen in der DTM am letzten Wochenende in Spa, wie schnell das gehen kann und wie schnell dann auf einmal Menschen aus dem Nichts auftauchen wie Nick Cassidy, die bisher eine komplett gebrauchte Saison hatten. Und auf den Effekt setze ich, in der Hoffnung, dass es dann wirklich bis zum absolut letzten Rennen, bis zum Saisonfinale in Hockenheim Anfang Oktober spannend bleibt.
Okay, dann aber erstmal ein erfolgreiches Wochenende für Porsche und Ferrari, Eddie, also ganz besonders für Porsche, ne?
Ja, klar, die haben gezeigt, also alle drei Porsche-Fahrzeuge, Thomas Breining, zweimal Dritter, Dennis Olsen, Sieger am Samstag, dann haben sie bei SSR Performance für den Sonntag im Qualifying eigentlich so ihren Renntag ruiniert, indem sie als, ich glaube, einzige Mannschaft nicht auf Slicks gewechselt haben, sondern auf den Regenreifen geblieben sind. Damit war das im Qualifying eigentlich schon erledigt für Dennis Olsen und Laurens Vanthoor. Weil eins ist auch klar, als wir dann mal reguläre Bedingungen hatten, hatten wir wieder 20 Autos in einer Sekunde. Die DTM ist halt eben ungeheuer ausgeglichen. Und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen die Unterschiede in der BMW-Performance zwischen dem zweifachen Champion Marco Wittmann und meinetwegen Sheldon van der Linde. Da kommt es wirklich aufs letzte Detail an. Da kommt es wirklich auf die letzten Kleinigkeiten an. Und wenn man das Paket am besten hinbekommt, dann läuft das Auto, dann ist man podestfähig. Wenn man es nicht hinbekommt, dann ist man auf einmal 15., 16., 17. oder 18. Das ist die DTM 2022 und das macht es A für mich toll zu kommentieren und ich glaube B auch für die Fans, für die Zuschauer toll zum Angucken.
Nun wurde eine neue Regel eingeführt in Spa, The Voice, irgendwie Robin ist nicht mehr Racing in der DTM, zumindest nicht in den Kurven. Es muss Abstand gehalten werden und offiziell eine halbe Wagenbreite, was etwa ein Meter ist, inoffiziell du darfst halt nicht touchieren. Was halten wir davon und wie lief das in Spa?
Also wir hatten ein paar Demolition Derbys in diesem Jahr, Nürburgring zum Beispiel ein so ein Rennen und da hat man ja dann am Sonntag früh tatsächlich bei der Fahrerbesprechung man hat nochmal eine extra Fahrerbesprechung vor dem Rennen Sonntag einberufen, hat den Fahrern da ein bisschen ins Gewissen geredet und prompt war das Sonntagrennen ja auch vernünftig. Wir haben es hier mit Profis zu tun, dass es manchmal ein bisschen aus der Hand geht und einen Fahrer, der vielleicht tatsächlich einen Bodycheck bekommt, dann auch mal enttäuscht, schnell irgendwas in die Mikrofone sagt, wie René Rast oder andere, ist klar. Ich habe den Eindruck nicht im Vergleich zu anderen internationalen Rennserien, dass es besonders wild in der DTM zugeht. Es gibt Tage, da läuft es mal krumm, das ist in der Formel 1 nicht viel anders oder in der WEC. Aber klar ist, dass man im Grunde eine alte DTM-Regel wieder rausgeholt hat oder zumindest neu poliert hat. Es wurde eben nochmal deutlich mit den Fahrern geredet. Und soweit ich mich erinnere, waren jetzt in Spa nur zwei Strafen wegen ruppigem Fahrverhalten. Also es war überhaupt kein Grund für die Rennleitung, da jetzt nochmal intensiver drauf einzugehen. Die haben sich wirklich an die Regeln gehalten. Es war sehr, sehr sauberes, hartes, aber sehr sauberes Fahren. Und diese Aktion von René Rast, also da tatsächlich den Ferrari neben sich gecheckt hat, der war einfach im blinden Winkel, der konnte ihn nicht sehen. Das war keine Absicht. René Rast gilt ja nun wirklich auch nicht als Kamikaze-Fahrer, der anderen immer quer durchs Auto fährt. Er hat da eine Strafe für bekommen, das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich habe da keine Nicklichkeiten gesehen und gerade in Spa kann das ja durchaus. Eddie hat vorhin gesagt, Breinings Aktion und dieser Save des Jahres in der Eau Rouge Anfahrt dann rauf auf den Hügel. Es gibt in Spa durchaus Möglichkeiten, wo man einen wirklich am ausgestreckten Arm verhungern lassen kann. Davon habe ich nichts gesehen. Ich fand, es war sehr gesitteter Motorsport.
Sieht das Eddie auch so?
Ja, dem schließe ich mich an. Wie gesagt, das hat Spaß gemacht zu kommentieren und dass es mal zu Kontakt kommt. Das wollen wir Fans ja auch. Ne? Und wenn es dann fair und im Rahmen bleibt, und das war es in Spa in meinen Augen, ich wiederhole nochmal, Nick Cassidy und Sheldon van der Linde kämpfen um den Sieg und dann applaudieren sie sich nach dem Rennen fair gegenseitig. Also so soll es sein, so muss es sein. Und das war ja, ein Entwurf für die Zukunft. Bitte weiter so.
Was man vielleicht noch anschließen sollte, da kann Eddie auch noch was zu sagen. Ich fand besonders schön im Übrigen auch die Wiederkehr des Vorjahres-Champion, dass Maxi Götz sich nach Schwierigkeiten beim Teamwechsel tatsächlich jetzt wieder zurückgemeldet hat, und zwar eindrucksvoll zurückgemeldet hat mit dem zweiten Platz beim Samstagrennen. Hat mir auch gut gefallen. Es ist immer gut, wenn man einen Titelverteidiger auch vorne mit dabei hat. Und ich glaube, Maxi war auch die Fragen langsam leid. Warum geht's nicht voran? Warum bist du hin? Ich glaube, das war ein Befreiungsschlag, oder?
Ja, definitiv, das ist so. Und deswegen habe ich es ja vorhin erwähnt. Maxi Götz ist jetzt Zehnter mit 70 Punkten. Ja, das sind gerade mal 28 Punkte Rückstand zum zweiten Lukas Auer. Lukas Auer ist auch ein gutes Beispiel. Der läuft die ganze Zeit in den Diskussionen um den möglichen Titelträger in diesem Titelkampf so ein ganz klein bisschen unter dem Radar. Eigentlich unverständlicherweise, weil er hat diese Hamstermethode mittlerweile perfektioniert. Gut, er ist Samstag ausgefallen, ja, Sonntag wird er dann Vierter. Und ich glaube, dass man DTM-Champion 2022 nur mit Konstanz werden kann. Jetzt hat Sheldon van der Linde allerdings die meisten Rennen gewonnen. Das Pendel schlägt schon klar in Richtung Schubert Motorsport, in Richtung Sheldon van der Linde. Auch richtig. Aber ich betone nochmal, wie schnell das gehen kann, haben wir ja unter anderem auch bei Sheldon van der Linde am Samstag gesehen. Qualifying verpatzt, vermasselt und dann eben nicht nach vorne gekommen, nicht in die Punkte gekommen. Ja, sonntags dann Schadensbegrenzung. Aber da jetzt der Red Bull Ring vor der Tür steht und dann eben Hockenheim das große Saisonfinale, bin ich mal gespannt. Da ist noch viel möglich.
Okay, dann wurde ein weiterer Abschied aus der DTM bekannt gegeben. Zwischen Nico Müller und Audi wird der Vertrag vorzeitig aufgelöst, Eddie.
Das ist richtig. Das ist eine Parallele zu René Rast. Nico Müller war ja eigentlich auch fürs Langstreckenprojekt von Audi geplant. Dieses ist wegen des Formel-1-Einstiegs und wegen anderer Sachen, die da bei Audi, und ich verstehe es nach wie vor immer noch nicht so richtig, was die da eigentlich machen in Sachen Zukunftsplanung. Der Vertrag von Nico Müller, einem der großen Sympathieträger der DTM, wurde halt aufgelöst. Er hat bei Peugeot angedockt. Er wird beim Team Abt Sportsline dann mit Mahindra-Technologie Formel E fahren. Was wir ja bei ProSieben auch übertragen, worauf ich mich sehr freue, dass er wenigstens uns da noch erhalten bleibt. Aber das wird mal gucken, was René Rast dann letztendlich als Programm verkündet. Das könnte und das wird vielleicht auch, was die Personalien angeht, und sind ja beides, um mal bei René Rast und Nico Müller zu bleiben. Das sind ja nicht nur fürs Hause Audi zwei absolute Aushängeschilder, zwei absolute Sympathieträger, die da verlustig gehen, sondern das sind halt auch zwei absolute Aushängeschilder der DTM. Also da bin ich mal gespannt. Finde ich ein bisschen schade, dass wir die beiden wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr sehen werden. Und sie werden ja nach allem, was man so hört, nicht die einzigen bleiben, die nächstes Jahr dann was anderes fahren werden. Das finde ich sehr, sehr schade. Allerdings auch mit dem Zusatz nochmal versehen, so richtig kann ich da die Sportpolitik, die Politik, was die Fahrerengagements angeht, das Hause Audi nicht wirklich verstehen. Dafür ist mir da in den letzten Monaten zu viel schiefgelaufen.
Stefan, wie siehst du es und wie geht die DTM am besten damit um, dass wenn ja so bekannte Namen oder Sympathieträger oder wie auch immer man es formulieren wollen will, so viele auf einmal gehen?
Ja gut, das haben wir in der NASCAR ja immer wieder auch in Phasen in der großen amerikanischen Top-Motorsportserie, dass da einfach Stars nach einiger Zeit gehen. Klar ist, dass ganz offenbar sowohl René Rast wie Nico Müller die boomende Langstreckenszene entdeckt haben und Nico Müller ja eben, Eddie hat es gerade gesagt, vor dem Wechsel zum WEC-Team Richtung Peugeot, die gerade ihre ersten Einsätze machen im Hinblick auf die Zukunft. Und vielleicht kann er da sogar schon Ende dieses Jahres das erste Mal sogar mit dem Auto fahren in Bahrain beim WEC-Finale. Das würde sich mit der DTM nicht überschneiden. Das wäre nach dem Ende der DTM, nach Hockenheim. Vielleicht klappt das dafür, Nico. Das war sein großes Ziel. Er ist sogar schon LMP2 gefahren, einige Rennen im vergangenen Jahr und in diesem Jahr, um sich vorzubereiten auf die großen Prototypen. Das ist natürlich noch ein Traum, nachdem er zweimal DTM-Vizemeister war, 2019, 2020, 11 Siege geholt hat, 34 Podestplätze. Und wenn jetzt wirklich ein oder zwei Fahrer gehen, dann kommen neue. Wer hat denn vorher mit dem Thomas Breining tatsächlich ernsthaft in der DTM gerechnet? Das ist ein super schneller Fahrer, das ist ein super Charakter. Toll zu verkaufen, der ist schlau, der kann gute Interviews geben, hat einen gehörigen schweren Gasfuß. Wir haben mit Timo Bernhard einen Teamchef, der extrem populär in der deutschen Motorsportszene ist, selbst Langstreckenweltmeister gewesen, jetzt Teamchef. Also da kommen einfach neue nach. Das ist das Gesetz der Natur, das ist super. Wir haben jetzt in der DTM in diesem Jahr 9 verschiedene Siege gehabt und einige von diesen Siegern hatte vorher keiner auf der Rechnung. Also wenn ein paar der Stars vielleicht sogar tatsächlich gehen, dann rücken andere nach und neue talentierte Fahrer haben Chancen. Auch das war immer die DTM, diese richtige Mischung. Und was Audi Sportpolitik angeht, begreift kein Mensch. Ich habe mit wahnsinnig vielen Kollegen gesprochen. Klar ist Formel 1 momentan das große Thema. Was wir vielleicht noch sagen sollten, dass Audi sich da sehr schwer tun wird. Denn das ist ein Niveau, das sind sie wirklich nicht gewöhnt. Und das haben wir jetzt gerade bei Porsche in der Formel 1 gesehen, das ist ein Haifischbecken. Die werden sich bei Audi, glaube ich, noch richtig wundern, was da auf sie zukommt. Ganz anders natürlich auch die Summen, die da im Raum stehen. Dass man jetzt im Grunde gar nichts mehr anderes macht, bis auf Dakar. Und auch das Projekt, da gab es ja viele Schwierigkeiten Anfang dieses Jahres im Januar, mit unglaublich viel Geld engagiert und eingestiegen, aber dann gab es eigentlich nur ein paar Tagessiege für ein Werksteam von Audi mit dem Anspruch und dieser Fahrerbesetzung eigentlich deutlich zu wenig. Sie mussten sehr viel mehr Geld nachstecken, mussten ein komplett neues Auto für die Dakar 2023 bauen. Also auch da ist bei Audi Sport einiges schiefgelaufen, dass man jetzt solche Leute wie René Rast und Niki Müller einfach gehen lässt und für die gar keine Aufgabe mehr hat, ist wirklich nicht verständlich. Die Konkurrenz reibt sich die Hände und sagt, ja, die können wir gut brauchen, kommt mal her. Das sind fantastische Profi-Rennfahrer, die mit der Technik fantastisch umgehen können, die Teamplayer sind. Was willst du eigentlich mehr? Also in Ingolstadt, respektive in Neuenburg, wo die Sportabteilung sitzt, es ist undurchsichtig und nicht nachvollziehbar, was da passiert.
Das klingt, Eddie, danach, als würden wir dann in 2-3 Jahren hier sitzen, dann hat Audi wieder umgesteuert, die sagen dann, ja, konnten wir nicht ahnen und alle anderen schütteln mit dem Kopf.
Ja, würde ich so sehen. Also Stefan hat es ja gerade gesagt, da sagen gerade einige Danke. Im direkten Fall jetzt erstmal Peugeot im Falle Niko Müller oder eben BMW im Falle René Rast. Ich bleib dabei. Das kann man auch die haben sich zwar sauber getrennt und verabschiedet, die Verträge aufgelöst, ja, aber ich bleib dabei. Nachvollziehbar ist es für mich nicht.
Okay, weiter geht's in der DTM übernächstes Wochenende, dann am Wochenende, also 24. 25. September am Red Bull Ring in Spielberg. Was dieses Wochenende schon stattfindet, ist das nächste MotoGP-Rennen in Aragonien. Das vorerst letzte Rennen in Europa, bevor es für 4 Rennen nach Asien und nach Australien geht und dann das Saisonfinale in Valencia stattfindet Anfang November. Die Tabelle ist, wie sie ist, nämlich, dass im Augenblick Quartararo führt, aber er spürt den Atem von Bagnaia hinter sich, der die letzten 4 gewonnen hat. Geht der Trend weiter, Eddie?
Ja, Motorland Aragon hat eine sehr, sehr lange Gerade und Pecco Bagnaia fährt eine Ducati und Fabio Quartararo fährt halt immer noch den alten Yamaha-Motor, der einfach deutlich zu langsam ist. Und Fabio Quartararo hat es im Vorfeld im Interview ja schon angekündigt. Er befürchtet für Aragon das für sich und seine Yamaha schwerste Rennen. Dem kann ich nur zustimmen. Das befürchte ich für Fabio Quartararo auch. Auf der anderen Seite, er hat 211 Punkte, Francesco Pecco Bagnaia hat 181. Aber Aleix Espargaró, wollen wir auch nicht vergessen, der hat 178 Zähler. Also die drei, einer von den dreien wird's machen. Und auch da wiederhole ich mich, das, was ich gerade zur DTM gesagt habe, am Ende wird die Konstanz zählen. Also da könnte dann auch mal schnell die Situation entstehen, dass meinetwegen ein 5. Platz, das ist, glaube ich, die bisher beste Platzierung von Fabio Fantastic in Aragon, dass so ein 5. Platz am Ende des Tages, am Ende der Saison dann Gold wert sein könnte. Aber wie gesagt, wird ein hartes Wochenende für die Yamaha und für Fabio Quartararo, weil Pecco Bagnaia ist, was das Material angeht, aber was auch seine persönliche Leistung angeht, absolut im Flow. Aber im Mittelpunkt stehen werden natürlich am Wochenende auch noch zwei Weltmeister, die zurückkommen. Johann Mir nach Verletzung, nach Unterschrift bei Repsol Honda fürs nächste Jahr, greift das erste Mal wieder ein. Da müssen wir mal gucken, wie fit er ist. Und Gleiches gilt natürlich auch bei unserem Dauerthema Marc Marquez. Der war nochmal mit einer 600er testen. Der war in Misano testen, hat selber gesagt, das war mehr Leid als Freude, die MotoGP Honda zu bewegen. Hat er auch schon ein paar Teile ausprobiert fürs nächste Jahr. Aber die werden beide tatsächlich von morgen früh an eingreifen in die freien Trainings. Und da bin ich auch mal sehr gespannt drauf, was Johan Mir und was Marc Marquez in der Lage sind zu lassen.
Okay, dann würde ich sagen, danke soweit, Eddie. Wir machen hier eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Formel 1 in der Big Show 577.
Hallo, hier ist Verena Seiler und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 577 bei Sportradio 360. Wir sind angekommen in der Formel 1 und The Voice ist dabei geblieben, neu dazugekommen. Stefan Ehlen, hallo Stefan.
Servus.
Und Christian Nimmervoll, hallo Christian.
Hallo Nikolas, hallo Stefan.
Ja, wir haben also das Rennen in Monza gesehen, das unter den Buhrufen Stefan, der Zuschauer ein bisschen zu Ende gegangen ist, Grund dafür ein Safety Car.
Ja, Grund dafür ein Safety Car und eigentlich nicht so sehr die Safety Car Phase, sondern eher, dass das Rennen unter Gelb zu Ende ging, ohne dass nochmal freigegeben wurde. Und das, glaube ich, hat man dann vor Ort ein bisschen schwierig wahrgenommen, weil da ist ja das Auto von Daniel Ricciardo stehen geblieben, konnte aber nicht sofort wegbewegt werden. Also sprich, das war zwar möglicherweise im neutralen Gang drin, also ohne Gang, aber die Streckenposten haben es nicht weggekriegt und das war so nicht abzusehen. Und dann konnte die Rennleitung nicht wissen, wie lange es dauern würde, hat natürlich Gelb gelassen. Und dann hat sich am Ende dann rausgestellt, es hat einfach nicht mehr gereicht, die Zeit war nicht da, um dieses Rennen nochmal nach den Regeln freizugeben. Und wir erinnern uns alle an Abu Dhabi 2021, da hat Rennleiter Michael Masi ein bisschen Freestyle-mäßig das Rennen dann doch nochmal gestartet. Das war nicht recht und dann hat man sich ja darauf geeinigt, nee, wir machen es nach den Spielregeln, nach dem Playbook. Und das ist jetzt passiert und jetzt ist es auch wieder nicht recht. Also ich glaube, wie man es macht, ist es verkehrt. Und hätte die Rennleitung gewusst, dass natürlich dieses Fahrzeug einfach blockiert und nicht vom Fleck wegzuschieben ist, dann hätten sie natürlich wahrscheinlich die rote Flagge rausgehalten und gesagt, okay, jetzt nehmen wir uns die Zeit und bauen das dann richtig weg. Und so war es jetzt halt doof, aber das konnte halt niemand ahnen tatsächlich. Und dementsprechend, der Rennleitung kann man hier keinen Vorwurf machen. Die hat es so gemacht, wie es im Buche steht. Man kann ihr höchstens angreifen, dass sie es nicht geschafft haben, das Safety Car vor den Führenden auf die Strecke zu bringen, weil da gab es ziemlich viel Konfusion. Da waren einige überrundete Fahrzeuge wieder dazwischen. Es hat ewig gedauert, bis dann diese Reihung wieder da war. Und das ist, glaube ich, der Kritikpunkt, den man haben kann. Wenn diese Reihung früher erfolgt wäre, also hätte man das konsequenter sortiert, dann hätte die Chance vielleicht noch bestanden, dass man noch eine Runde Rennen reinkriegt. Aber da sind wir schon sehr tief drin in der grauen Theorie. Sie haben es richtig gemacht. Es war halt blöd, dass dann die Runden ausgingen.
Christian, hätte man es besser lösen können aus deiner Sicht?
Also ich bin genau bei Stefan, dass die Rennleitung jetzt in Monza nichts falsch gemacht hat, sondern sie haben genau nach dem Regelbuch gespielt. Aber man kann sich jetzt natürlich überlegen, können wir vielleicht das Regelbuch ein bisschen anpassen. Da gibt es verschiedene Ansätze dafür. Einer wäre, dass man sagt, okay, man verpflichtet die Rennleitung nicht mehr dazu, dass sie das Safety Car rausfahren, denn im Reglement steht ja sehr klar definiert, wenn eine Situation auch mit dem Safety Car geregelt werden kann, und das war hier eindeutig der Fall, dann ist das Rennen nicht abzubrechen mit roter Flagge. Ja. Die rote Flagge hätte aber natürlich den Vorteil, dass man sagt, okay, man neutralisiert das Rennen und könnte es dann nochmal neu starten. Das heißt, theoretisch denkbar, dass man da irgendwie einen Passus jetzt entwickelt, der da heißt, wenn es in den letzten XY-Runden so eine Situation gibt, dann kann der Rennleiter auch eine rote Flagge entscheiden. Das wäre zum Beispiel schon eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die auch immer wieder von Fans diskutiert wird, ist, dass man sich bei der NASCAR bedient und das berühmte Green-White-Checkout macht. Also sprich, jedes Rennen wird nochmal freigegeben. Ganz egal, auch wenn die offizielle Renndistanz dadurch überschritten wird. Es gibt immer noch mindestens eine freie Runde zum Schluss. Das geht aber natürlich nur dann, wenn genug Benzin im Tank ist. So, jetzt gibt es aber kein Nachtanken in der Formel 1. Das heißt, man kann das nicht einfach so übertragen, könnte aber natürlich zwei Dinge tun. Erstens die Tankstops wieder einführen. Ich glaube, da gibt es keine Bestrebungen, weil man einfach gemerkt hat, das ist für die Show der Formel 1 nicht gut, weil man es sehr positiv empfindet, wenn die Autos erst rappelvoll sein müssen mit Benzin und dann leerer am Ende. Das hilft einfach, weil manch ein Auto funktioniert mit mehr Benzin gut, ein anderes mit weniger und so kommt ein bisschen Abwechslung rein. Also ich glaube nicht, dass man die Tankstops wieder einführen wird. Aber was man natürlich sagen könnte, wäre, dass man ins Reglement reinschreibt, liebe Formel-1-Teams, Sie müssen damit rechnen, dass das Rennen um bis zu 5x Runden verlängert wird, ja, durch so eine Green-White-Checker-Phase.
Ja,
dann müssen die ja vorher schon. Genau, zum Beispiel. Also es gibt da schon ein paar Möglichkeiten, wie man das für die Zukunft ändern könnte. Und dann würden wir wahrscheinlich auch 9 von 10 Safety-Car-Finishes wegkriegen. Es gibt ja auch nicht viele in der Geschichte der Formel 1. Das weiß Stefan Ehlen wieder wesentlich besser als ich. Ich habe irgendeine Zahl gelesen kürzlich, dass es 13 oder so waren in den letzten paar Jahren. Also es kommt eh nicht oft vor. Und ich glaube, man wird sich jetzt hinsetzen und sich Gedanken machen, wie können wir die wenigen Fälle vielleicht auch noch tatsächlich so aufdröseln in Zukunft, dass es für den Fan trotzdem ein spektakuläres Ende gibt.
Gut, dann am Ende steht The Voice wieder Max Verstappen oben, wie die letzten 5 Rennen davor auch und wie in 8 der letzten 9. Er hat jetzt 116 Punkte Vorsprung auf Leclerc und ich habe das Gefühl, es jetzt wird nur noch gerechnet, wie viele Siege holt er in einer Saison, weil Weltmeister ist er gefühlt schon, oder?
Zumindest hat er einen weiteren großen Schritt gemacht und so wie Ferrari gerade aufgestellt ist, glaube ich nicht, obwohl sie diesmal keinen taktischen Fehler weder bei der Reifenstrategie noch sonst bei den Boxenstopps irgendwie haben sich zukommen lassen. Die waren einfach zu langsam. Egal wie die Schlussphase, ob es da nochmal einen Restart gegeben hätte, hat auch Binotto sofort Ferrari-Teamchef hinterher angefügt und hat gesagt, also wir hätten ihn wohl nicht mehr gekriegt. Leclerc ist super gefahren, an ihm lag es nicht. Aber klar ist, dass es natürlich wie verhext ist für die Scuderia. Egal von wo Max Verstappen einfach startet, er gewinnt immer die Rennen. In Budapest war er 10. am Start, in Spa sogar 14. nur. Und in Monza jetzt von Position 7, da hilft dann Ferrari nicht mal eine Pole Position. Und das dürfte für Selbstvertrauen nicht hilfreich sein. Zumal Ferrari-Boss John Elkann jetzt schon gesagt hat, und das ist dann schon ein Hinweis auch, ja, also okay, dieses Jahr wird es vielleicht nichts, aber die aktuelle Kommandostruktur bei Ferrari mit Binotto als Head des Ganzen, als Chef, die haben jetzt noch bis 2026 Zeit, um den erhofften Weltmeistertitel zu holen. Also er gibt ihnen mehr Raum, mehr Luft, weil in diesem Jahr tatsächlich unter normalen Umständen die Luft einfach draußen ist. Dazu sind Red Bull und ist Max Verstappen sind einfach zu gut auf einem zu hohen Niveau. Das heißt aber nicht, dass es nicht noch einzeln spannende Rennen geben kann. Wir haben ja unter anderem dann eben auch solche großen Überraschungen, und zwar ungeplante Überraschungen, wie sensationelle Fahrt von Nyck de Vries, der natürlich jetzt auch in den Fahrerlagern dafür sorgt, dass ordentlich getuschelt diskutiert wird, könnte tatsächlich auch das Ende für Nicolas Latifis Karriere sein. Nyck de Vries, der tatsächlich als Formel-E-Weltmeister von 2021, da haben wir schon gewusst, wie gut er ist. Aber das, was er da an dem Wochenende geleistet hat, war absolut makellos und natürlich die allerbeste Bewerbung. Also es sind nicht nur die gestandenen Fahrer vorne, die für die Schlagzeilen sorgen, sondern eben auch Gott sei Dank ein paar neue. Und ich glaube in der Tat, wir brauchen dann tatsächlich auch ein paar neue Fahrer. Wird ja gerade über diskutiert, ob Colton Herta tatsächlich als Amerikaner auch kommt. Der darf auch gerade in diesen Tagen testen. Aber da gibt's noch Probleme mit der Superlizenz und auch das ist wieder ein Diskussionsthema unter Experten.
Stefan, de Vries kam, fuhr und bewarb sich um ein Cockpit. Wie schätzt du ein, wie viele Interessenten an ihm gibt's und wer muss dafür gehen?
Also ich glaube, die naheliegende Variante ist tatsächlich, dass er bei Williams unterkommt. Der ist ja Mercedes-Fahrer, noch zumindest Stand jetzt ist er noch Kaderfahrer bei Mercedes, Nyck de Vries. Williams hat Mercedes-Motoren, der Toto Wolff hat ein Interesse dran, dass Nyck de Vries irgendwo unterkommt. Also das wäre logisch. Und wir haben ja auch den Direktvergleich gesehen. Es war insofern sehr sympathisch, dass ausgerechnet die zwei gegeneinander antreten bei Williams, die möglicherweise dann 2023 im Cockpit sitzen könnten. Eben de Vries und Nicolas Latifi. Und Latifi war einfach unterirdisch. Ja. Im Direktvergleich war das überhaupt gar nichts. Und das sagen wir selten, glaube ich, in dieser drastischen Form. Aber es ist einfach so bei Latifi. Wenn man das sieht, was der Nyck de Vries macht, der steigt zur Hälfte vom dritten freien Training in dieses Auto ein, das er davor nicht gefahren ist. Und ist im Qualifying dann direkt schneller, um 4 Zehntel sogar, wenn die Runde gezählt hätte, da waren ein paar Track Limits drin, sogar die zweitbeste Runde hat dann gereicht gegen Latifi und zum Weiterkommen. Und im Rennen, also ich glaube ein, zwei kleine Schnitzer waren drin, aber ansonsten hat er das sehr, sehr gut gemacht. Und Latifi, der das Auto seit einem Jahr fährt, der kommt nicht auf Touren. Also da ist die Sache eigentlich glasklar, wen Williams ins Auto setzen sollte. Die Frage ist dann nur, der Latifi ist ja nicht ganz einer, der ohne Geldbeutel kommt. Ne? Der hatte millionenschwere Mitgift. Das ist natürlich auch immer gern gesehen in der Formel 1, gerade bei Teams, die etwas klamm sind. Insofern
das ist Williams doch nicht, also bitte.
Naja, doch. Williams lebt von seinem großen Namen, aber ansonsten ist da durchaus Bedarf. Ne?
Schon klar, das war ironisch gemeint.
Genau, Haas ist ja auch so eine Baustelle, wo da der ein oder andere Fahrer schon mal Millionenbeträge mitgebracht hat. Ja, aber Nyck de Vries, das könnte im Prinzip einer sein, auch für Alpine zum Beispiel. Aber wenn die Chance, glaube ich, am größten ist, dann ist es wahrscheinlich Williams, weil ja, da hat er jetzt gezeigt, es passt. Und der Jost Capito sagt auch, der taugt mir als Fahrer, der passt da gut in die Struktur rein. Deswegen, wenn es bei Williams klappt, glaube ich, gut. Wenn es bei Williams nicht klappt, dann wird es möglicherweise schwierig für Nyck de Vries. Der ist auch schon 27, das heißt, allzu viele Chancen wird er nicht mehr kriegen. Entweder es ist 2023 Formel 1 oder vielleicht nie mehr.
Wie hoch, also Christian, wenn einer so quer reinkommt, wie stehen die Chancen, dass es dann mehr wird?
Definiere mehr. Meinst du, ob er noch das Zeug zum Weltmeistertitel hat?
Nicht unbedingt Weltmeister, aber ein besseres Auto als Williams dann vielleicht.
Ja, also ich glaube, das ist jetzt einfach noch ein bisschen früh, dass wir uns darüber schon Gedanken machen. Erstmal muss er ein Cockpit kriegen. Da hat er natürlich das allerbeste Bewerbungsschreiben abgeliefert in Monza. Das muss man ganz klar sagen. Und dann wird man weitersehen, weil man darf ja jetzt natürlich auch nicht den Schluss ziehen, weil dieses Debüt in Monza, und dafür kann man ihm wirklich nur applaudieren, dass er sich dann auch auf längere Sicht in der Formel 1 durchsetzen wird. Ich glaube, den Beweis muss er wie jeder andere Rookie dann auch noch erst erbringen. Aber klar ist, dass er jetzt mal für alle Cockpits, die dann noch irgendwie frei sind, angeklopft hat. Ich glaube auch, da teile ich ganz die Einschätzung von Stefan, dass seine Chancen bei Williams am größten sind, aber er wird auch den Alpine demnächst testen, bei einem Test am Hungaroring. Der war ja eigentlich für Oscar Piastri vorgesehen, aber wir wissen, Piastri fährt ja für McLaren, das heißt, Alpine hat jetzt zumindest die Möglichkeit, dass man sich alle Kandidaten, die da irgendwo auftauchen, dass man sich die ein bisschen genauer anschaut. De Vries wird, so sind zumindest unsere Informationen, auch in diesem Vorjahres-Renault sitzen. Einer von vier sein, die anderen sind Colton Herta, da ist die Motivation, so glauben wir das zumindest, dass man einfach alles tut, um ihn vorzubereiten auf ein mögliches Formel-1-Debüt, sollte es doch das Superlizenz-Schlupfloch geben. Warum, könnte man jetzt fragen, hat der Alpine ein Interesse dran? Naja, Alpine möchte, das wissen wir, unbedingt mit Pierre Gasly fahren, und den kriegen sie aber nur, wenn Colton Herta bei AlphaTauri geparkt werden kann. Das ist also die Geschichte. Wer nicht in diesem Auto sitzen wird, ist übrigens Mick Schumacher. Da gab es gestern ein paar Falschmeldungen im Internet. Ich habe da aber bei Sabine Kemm einfach mal angerufen, ob das stimmt oder nicht, und die hat gesagt, nee, das ist Blödsinn. Also Mick Schumacher wird nicht Alpine testen. Heißt nicht zwangsläufig, dass nicht der Mick da auch ein Thema als Fahrer sein könnte. Aber solange er, und den Vertrag hat er noch zumindest bis Saisonende, Ferrari Junior ist, kann er natürlich unmöglich für Alpine testen. Vor allem auch, weil er ja auch bei Haas noch in den ganz normalen Betrieb eingebunden ist. Die zweite Möglichkeit, die Mick hat, um auch das Thema vielleicht gleich abzuschließen, ist Haas. Ich glaube, das sind seine zwei Joker, die er hat. Da wird man sehen, was die nächsten Wochen bringen.
Gut, ja, also so viel zum Monza. Ein Team wird sich gefreut haben, The Voice, Alfa Romeo, endlich wieder ein Punkt.
Ja, das ist eine tolle Leistung. Schnell waren sie immer. Es sind leider nicht belohnt worden, dass sie als einziges Formel-1-Team tatsächlich zu Saisonbeginn gleich am Gewichtslimit waren. Das war für das Team aus der Schweiz eine fabelhafte Leistung. Leider haben sie dann wenig draus gemacht. Schade. Inzwischen haben alle anderen auch so weit abgespeckt, dass dieser Gewichtsvorteil kein großes Thema mehr ist. War dringend verdient, dringend notwendig, denn auch so ein Punkt sind ja gleich, genau wie die zwei Punkte von Williams, bedeuten ja gleich bei der Geldausschüttung Ende des Jahres von Liberty Media gleich viele Millionen. Also das ist überlebenswichtig, überhaupt gar keine Frage. Und bei insgesamt müssen wir sagen, bei Alfa Romeo / Sauber freuen wir uns natürlich mittelfristig darauf, dass da zu der Kooperation mit Audi gekommen ist. Bei Valtteri Bottas ist vielleicht auch noch zu sagen, der wirkt wirklich absolut befreit, auch wenn er jetzt nicht mehr um Pole Position wie noch im Silberpfeil Mercedes und nicht mehr um Pole Position, um schnellste Rennrunden und um Siege oder Podien mitfahren kann, ist quasi wirklich ein anderer Mensch ohne diesen Druck, dass er keine Verträge, dass er nicht weiß, wo er im nächsten Jahr fährt. Also er ist da ein toller Teamleader, er ist ja technisch auch sehr versiert, hat dabei Mercedes viel geholfen.
und hilft dem Team gewaltig. Schön, dass er so entspannt jetzt sein kann, am Ende seiner Karriere und es nochmal richtig genießt. Also kleines, feines Team, das immer schon unsere Sympathien hatte und jetzt hat es tatsächlich auch in Monza endlich mal mit Punkten geklappt.
Gut. Christian hatte Günther Steiner als denjenigen auserwählt, der schlecht geschlafen hat. Wieso?
Weil ein paar Sachen bei Haas einfach nicht funktionieren, wie sie sollten. Das muss man jetzt auch mal sagen. Es wurde ja Mick Schumacher für seine Crashes, die er gebaut hat, die gibt's nicht wegzudiskutieren. Die haben auch ganz gut Geld gekostet, aber ich glaube, man sollte einfach auch nicht ganz darauf vergessen, dass auch bei Haas einiges schiefgelaufen ist. Wir erinnern uns zum Beispiel an Wagenheber, die nicht funktioniert haben oder an die freien Trainings in Monza, wo Mick ja nur ein paar Runden wirklich hatte, bevor er in dieses Wochenende reinging. Trotzdem fängt er jetzt an, Kevin Magnussen wirklich so regelmäßig zu schlagen, wie das Experten von ihm auch von Anfang an gefordert haben, um seine Karriere in der Formel 1 einfach weiterzuentwickeln und sich vielleicht auch für andere Teams zu empfehlen. Ich hoffe, dass der Schalter nicht zu spät gekippt ist, verweise aber immer wieder darauf, dass es bei Mick Schumacher anscheinend diese 1,5 Jahre dauert. Das war in den Nachwuchsserien auch oft so, bis der Schalter fällt. Das scheint ihm jetzt gelungen zu sein. Und die Vermutung, auch das lag so ein bisschen dieser Kolumne zugrunde, die du angesprochen hast, ist die, dass Günther Steiner und Mick Schumacher jetzt nicht die allerbesten Freunde sind. Das wird ja in der Öffentlichkeit immer wieder ein bisschen runtergespielt. Aber ich glaube tatsächlich, dass schon was Wahres dran ist, dass man jetzt nicht die größte Freude damit hat, dass man auch bei Sky, bei der Bild-Zeitung, bei RTL, generell bei den deutschen Medien immer wieder mal aufs Team hinhackt, weil halt Mick Schumacher da drin sitzt und weil bei Mick Schumacher was schief geht. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Günther Steiner sich da dann denkt, mein Gott, warum müssen wir eigentlich mit Mick weitermachen und uns das antun? Können wir nicht auch einen anderen reinsetzen? Nur, jetzt hat Mick einfach wirklich ein paar Leistungen gebracht, die ihn ganz nachhaltig für 2023 auch empfehlen. Und ich glaube, da kann Günther Steiner ein paar Nächte mal drüber grübeln.
Okay, andere Sache, die ein bisschen unglücklich aussah, Stefan, war diese Piastri-Geschichte. Was gibt's da Neues?
Ja, Piastri fährt nächstes Jahr für McLaren und Ottmar Safnauer bei Alpine, der darf sich fragen, was er falsch gemacht hat. Also ähnlich wie Günther Steiner, vielleicht einfach mal hinterfragen, was da so hinter verschlossenen Türen alles passiert und nicht passiert ist, weil da hat man sich ja da in den Besitz eines Vertrages gewähnt. Das war aber höchstens ein Vorvertrag und nicht mal das. Und Zac Brown hat es jetzt dann dieser Tage auch recht interessant formuliert und hat dann gesagt, also Zac Brown, der McLaren-Boss, naja, wir haben uns halt zurückgehalten mit Äußerungen zu dieser Causa Piastri, weil wir gewusst haben, um was es geht. Die Gegenseite, also Alpine, die hat offenbar nicht genau gewusst, um was es geht und hat geplappert und geplaudert. Und wie sich dann später herausgestellt hat, Ottmar Safnauer hat sich mehr oder weniger um Kopf und Kragen gedreht und geredet. Und das ist jetzt natürlich auch ein Bild, was halt auf Alpine zurückstrahlt. Das wirkt wie ein unorganisierter Haufen. Und ja, das ist vielleicht auch nicht jetzt unbedingt das, was dann das Team attraktiv macht, obwohl Alpine aktuell vierte Kraft ist. Darf man auch nicht vergessen. Also Alpine ist das vordere Mittelfeld in der Formel 1 aktuell. Aber durch diese Management-Geschichten, die da jetzt passiert sind, glaube ich, gibt es möglicherweise Teams, wo man vielleicht lieber fahren wollen würde als Fahrer als bei Ottmar Safnauer.
Und The Voice, wir hatten jetzt eine ähnliche Geschichte mit der IndyCar.
Ja, da hatten wir auch ein Vertragsgate, wenn du so willst. Alex Palou, der im Vorjahr 2021 für Chip Ganassi IndyCar-Meister geworden ist, wurde ja vom Team von Chip Ganassi auch bestätigt, ähnlich wie wir es ja in der Formel 1 hatten, aber ohne den Fahrer zu fragen. Also auch dort war Alex Palou, hat der Spanier tatsächlich, der seit Jahren in Amerika fährt, dann sofort dem Team widersprochen und hat gesagt, nee, Freunde. Davon kann gar nicht die Rede sein. Ich habe dem Chip Ganassi, dem Team, längst gesagt, dass ich bei McLaren im nächsten Jahr McLaren IndyCar fahren möchte und hat da also widersprochen. Auch dort ging es dann vor ein Schiedsgericht und auch das ist jetzt gelöst worden vor dem vergangenen Wochenende noch am Samstag. Das Finale war jetzt in Laguna Seca. Will Power ist in Amerika der Australier Champion geworden, IndyCar Champion und vor allem dieser Riesenknoten ist jetzt gelöst worden. Alex Palou bleibt bei Ganassi, hat aber von Ganassi tatsächlich die Maßgabe bekommen, dass er jetzt für McLaren Formel 1 ein Vorjahresauto testen darf. Das passiert sogar jetzt dieser Tage. Das ist ungewöhnlich, weil die Verträge von Chip Ganassi sind normalerweise mit klaren Ausschließlichkeitsdingen versehen. Und man hat sich also in der Mitte irgendwie wieder geeinigt. Passenderweise hat Alex Palou, nach dieser gordische Knoten jetzt geknüpft war, auch das letzte Rennen am Sonntag dann in Laguna Seca auch noch gewinnen können. Passt alles und wer da auch noch tief durchatmet, neben Palou und Chip Ganassi wird froh sein, den Vorjahreschampion auch weiterzuhalten, ist aber vor allem Felix Rosenqvist, kennen wir noch aus der DTM ist er ja auch mal gefahren, war auch Formel 3 Europameister. Der Schwede tatsächlich, der war nämlich auf dem Abstellgleis, der hätte tatsächlich über die Klinge springen müssen. Der kann jetzt aber bei McLaren, beim Indycar-Team McLaren bleiben. Und ich glaube, da haben wir den Seufzer von Amerika über den großen Teich im Atlantik bis zu mir nach Tübingen, habe ich ihn hören können. Also Felix ist tatsächlich der Glückliche in diesem ganzen Spiel. Und auch dieser Vertragswirrwarr ist jetzt tatsächlich endlich gelöst.
Bei Christian, sowohl Formel 1 als Indycar sind Multimillionen-Dollar-Unternehmungen. Wie kann es sein, dass sich regelmäßig an verschiedenen Stellen irgendwie so amateurhaft blamiert wird? Das will einfach nicht in meinen Kopf.
Da sind der Formel 1, und das ist der Fall, den ich sehr viel besser kenne, da muss man ganz klar sagen, da war man bei Alpine einfach nachlässig, was die Vertragsangelegenheiten mit Oscar Piastri betrifft. Den Indycar-Fall, muss ich zugeben, kenne ich im Detail nicht. Aber ich glaube, man kann es in einem Wort auf den Punkt bringen. Letztendlich, ganz egal, wie hochgestochen ein Sport ist, wie viel Geld da bewegt wird, letztendlich sind immer noch Menschen am Werk und die machen halt auch Fehler.
Okay, die Formel 1 hat jetzt 2 Wochen Pause, bevor es in Singapur weitergeht. Stefan, was machen Sie in der Zeit?
Pause. Nein, tatsächlich, die werden einfach weiter ihre Termine haben. Natürlich wird teilweise getestet, das haben wir ja schon gehört, zumindest mit Vorjahresautos wird da gefahren. Also manche von den Teams, die sind da im Einsatz, andere haben frei. Mick Schumacher wird zum Beispiel diverse PR-Termine absolvieren, unter anderem in Deutschland auch. Also die sind schon eingespannt und ja, es wäre ja eigentlich ein Rennen angestanden in Russland, das hat man dann ja aber abgesägt aufgrund der politischen Ereignisse. Insofern, glaube ich, sind die Teams auch nicht froh, nach jetzt einem Tripleheader direkt nach der Sommerpause einfach mal ein bisschen nochmal Pause zu haben. Tatsächlich, bevor es dann reingeht, wird noch anstrengend genug. Es sind dann noch 6 Rennen und das innerhalb von 2 Monaten. Also da ist dann schon nochmal eine enge Taktung.
Und dann noch vor allen Dingen verteilt auf verschiedene Kontinente. Also schauen wir mal. Gut, dann danke ich euch dreien. Das war's auch von mir in der Big Show 577. Hier geht's jetzt weiter mit dem Producer nach einer kurzen Pause. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.
Grüß euch, hier ist der Werner Schlager und ihr hört Sportradio 360.
Ja, danke Nicola. Ich übernehme jetzt und die Basketball-Europameisterschaft ist erst fast 3 Wochen alt und erstmals haben wir es tatsächlich geschafft. Letzte Woche hatte Deutsche Bahn was dagegen. Vorher war ich irgendwie unterwegs, aber André Vogt ist jetzt wo, Dre? Grüß dich.
Ich bin zu Hause. Bei mir im Homeoffice, wo es gerade klingelt hat, glaube ich. Also ich bin schon überkam über den Sender. Nee, ich bin zu Hause. Ich war gestern auch nicht in Berlin, sondern bin ab Freitag dann da. Halbfinale, Finale, das lasse ich mir natürlich nicht entgehen.
Ja, wie? Also ich habe das gestern, du hast ja auf Twitch gestreamt. Ich glaube, die Zahlen waren fantastisch. Ich glaube, die Einschaltzahlen am Dienstagabend bei RTL mit mehr als 2 Millionen in der Spitze waren auch sehr gut. Dafür, dass Basketball halt doch eine Nischensportart ist. Aber wie ordnest du diesen Sieg der deutschen Mannschaft gegen Griechenland im Viertelfinale der Basketball-Europameisterschaft ein?
Also erstmal mit dem Sportlichen hat natürlich jetzt die Quote und so, das hat ja gar nichts zu tun. Das war sportlich ja der größte Erfolg seit 2005, ne, als man damals ja auch den Einzug ins EM-Finale geschafft hat. Da ist man zwar gegen Griechenland ist man unterlegen, aber ja, diesmal hat man die Griechen geschlagen in einer sehr, sehr beeindruckenden Art und Weise, die sicherlich so auch nicht zu erwarten war, dass man Chancen hatte gegen Griechenland. Ich glaube, dass das haben wir uns alle irgendwie auch gedacht und erhofft, weil das Spiel gegen die Tschechen hat schon, das hat auch, glaube ich, danach der ein oder andere Spieler auch bei Magenta Sport gesagt, das war ja schon eine Blaupause, wie man gegen Griechenland spielen muss. Und die tschechische Mannschaft, bei aller Qualität, die wir haben, haben aber natürlich nicht diese Einzelspieler, die wir in Deutschland mittlerweile aufbieten können. Und von daher, da konnte man schon glauben, selbst wenn ne, die Griechen jetzt ihren Hänger in Anführungszeichen schon hatten gegen die Tschechen und da am Ende auch dann mit einer beeindruckenden Intensität das Spiel umgebogen haben, dass man durchaus nicht chancenlos war gegen diese Mannschaft. Wie es dann jetzt gelaufen ist, ich glaube, da braucht es keinen Experten, um zu sagen, dass also das hat, glaube ich, niemand so kommen sehen, weil das war eine Demonstration einer Qualität, die wir, solange ich Basketball schaue, das sind ja schon ein paar Jahrzehnte mittlerweile, die ich so bei einer deutschen Mannschaft noch nie gesehen habe und ehrlicherweise auch generell im Basketball ja ganz, ganz selten vorkommt, egal auf welchem Level. Wenn man allein sieht, dass man von der Dreierlinie fast 55% getroffen hat, ja eigentlich gegen eine Mannschaft, die recht gut unterwegs ist, defensiv, dass man vielleicht den besten Basketballer der Welt mit Giannis Antetokounmpo, klar hat er 31 Punkte gemacht, aber dass man den kontrolliert hat, ein Stück weit, dass er gerade in der zweiten Halbzeit aber nicht mal in der Lage war, auch nur annähernd irgendwie dieses Spiel an sich zu reißen. Das war einfach, das war verrückt, muss man sagen, wie das geklappt hat. Und von daher, Quote war schön, aber wie diese Mannschaft aufgetreten ist und wie alles, was sie bisher gemacht haben, mit diesem Spiel bisher kombiniert ist, das ist der absolute Wahnsinn. Da fehlen mir ein bisschen die Worte.
Das Spiel hat ja eigentlich unfassbar begonnen auch. Da ist jeder Wurf gefallen. Und die Griechen sind aber immer dran geblieben. Und dann haben sie sogar mal ausgeglichen. Und wir hatten ja davor dieses Spiel. Also ich habe preciously wenig von den anderen Spielen gesehen und war echt überrascht, dass die Finnen gegen Spanien so gut spielen. Also Finnland war, glaube ich, 15 vorne und hat es dann mit 10 aber noch verloren. Hattest du in dieser Phase, wo die Griechen rangekommen sind, wo sie dann auch mal kurz geführt haben, wo vor allen Dingen auch dann dieser Buzzerbeater auch noch reingeht, hattest du da das Gefühl, dass sich das Match wirklich drehen könnte?
Naja, drehen, es war ja knapp. Also es war ja auch knapp, als alles fiel zu Beginn. Ich glaube, wir waren höchstens mal 10, 12, glaube ich, vorne in der ersten Halbzeit, wenn ich mich jetzt ganz, ganz vertue. Und da habe ich auch bei mir im Stream gesagt, na gut, also eigentlich, wenn du so triffst und so spielst, dann würde man schon erwarten, dass man mit 15, 20 führt. Das haben wir jetzt nicht. Das ist natürlich noch längst nicht durch, diese Nummer hier. Und gerade der Anfang des dritten Viertels war halt extrem wichtig. Und dass Deutschland da dann rauskam und einfach genauso weitergeschossen hat, das war natürlich unfassbar wichtig. Ne, dass man wirklich gleich gesagt hat, ey, pass auf, Freunde, es ist ziemlich egal, was ihr jetzt hier macht. Ne, wir hauen euch da alles rein von draußen. Gute Würfe, schlechte Würfe zum Teil. Das war wichtig. Aber viel wichtiger war, dass man eben den Griechen diese leichten Punkte, die sie in der ersten Halbzeit gemacht haben, weggenommen hat. Und das kam viel über Offensiv-Rebounds. Und das war so ein bisschen der taktischen Ausrichtung der Deutschen, der Defensive geschuldet. Denn was man gemacht hat gegen Antetokounmpo, den du eigentlich ja nicht eins gegen eins wirklich verteidigen kannst, du stellst ja dann nicht nur einen Spieler vor ihn, der ihn halt eh schon verteidigt, sondern du stellst neben diesen Verteidiger nochmal zwei andere Spieler, am besten an der Freiwurflinie, wenn er den Ball oben hat, damit er Körper vor sich sieht, dass er keine Lücken sieht und den Ball abgibt. Und dann ist es so, dass du damit lebst, wenn die anderen eventuell treffen. Aber da war es dann halt so oft, dass er trotzdem noch reingedribbelt ist. Und wenn du dann zu dritt bei diesem Mann bist und es kommt ein Wurf, ist es stellenweise extrem schwer auszublocken. Also halt, dass du den Angreifer, eigentlich sollst du ihn auf den Rücken nehmen, um damit er den Ball eben nicht bekommt. Also damit die keine zweiten, dritten Chancen haben mit Offensiv-Rebounds. Und das war in der ersten Halbzeit ja fast der Grund, warum die Griechen noch im Spiel waren überhaupt zu dem Zeitpunkt, weil sie sehr, sehr viele Offensiv-Rebounds geholt haben, sehr, sehr viel aus dem Zweierbereich, dann hochprozentige Würfe hatten. Und das war in der zweiten Halbzeit dann viel, viel besser. Gepaart dann, fand ich, mit einer ja ziemlichen, wie soll ich das sagen, sondern also ich will nicht sagen, die haben aufgegeben im vierten Viertel, die Griechen, das wäre falsch, aber ich fand taktisch, war das, wie sie Antetokounmpo eingesetzt haben, der immer zwischendurch gar kein Faktor mehr war, das war schon sehr, sehr simpel und wahrscheinlich auch wirklich zu simpel für dieses Level hier. Und so fehlten den Griechen am Ende einfach dann auch die Mittel, um diese Mannschaft an diesem Sahnetag zu schlagen.
Also ich glaube, die Griechen haben in den ersten 5 Minuten des dritten Viertels, glaube ich, einen Punkt gemacht. Ja. War mal eingeblendet. Und das war natürlich ganz, ganz enorm. Ja, ich habe immer gehört, wie gut Franz Wagner ist. Ich habe es nicht recht glauben wollen. Gestern habe ich es dann das erste Mal so richtig gesehen, wie gut er ist. Muss man ihn herausheben? Muss man Dennis herausheben? Oder muss man vielleicht den Coach herausheben? Wenn du sagst, die Deutschen haben es defensiv gut gemacht, fangen wir vielleicht mit dem Coach an. Ich fand es ja nett, dass in der Bauchbinde Gordy Herbert gestanden ist. In der BBL kannte ich ihn noch als Gordon Herbert, aber vielleicht ist er mittlerweile zu Gordy mutiert. Welche Rolle oder welchen Anteil schiebst du Gordon Herbert zu?
Ja, ich meine, ohne ihn, glaube ich, wären wir jetzt nicht da, wo wir sind. Also er ist, schon an der Stelle mal gesagt, glaube ich, genau der richtige Mann jetzt zur richtigen Zeit. Also ein erfahrener Mann, der über die Defensive kommt, der qua seines Auftretens einfach auch schon Respekt einfordert, ohne halt so ein Drill-Sergeant zu sein. Einer, der natürlich auch schon sehr, sehr viel gesehen hat. Ich meine, der Mann hat auf jedem Level gearbeitet, ne? Nicht nur BBL, der hat in der NBA, war Assistent, da war verschiedene Nationalmannschaften verbandelt. Von daher, der weiß schon, was er tut. Ne? Der kommt über die Verteidigung, Das hat man auch gestern wieder klar gesehen, dass das so der erste Punkt ist, wo er ansetzt. Und dann, natürlich kann man jetzt über Wagner reden und seine 19 Punkte, genau wie die 19 Punkte von Andy Obst, der einfach ein wahnsinniges Spiel gemacht hat. Ja, man kann über Dennis reden, sollte man auch, über die 26 Punkte. Daniel Theis macht 13 und 16, also 16 Rebounds auf neben den Punkten, das war sein bestes Spiel. Mit Abstand würde ich sagen, bisher im Dress der Nationalmannschaft. Aber ich glaube, das würde dieser Mannschaft nicht gerecht werden, wenn wir jetzt über einzelne Personen reden. Und ich weiß, dass oft ein Klischee ist, dass du natürlich dann, dass es ein Teamsport ist und there is no I in Team und all diese Geschichten. Aber die Art und Weise, wie dieses Team spielt, es ist ja so, dass es jetzt nicht diesen einen Spieler gibt, der alles an sich reißt. Und natürlich, ne, wenn Wagner, Schröder, Theis, ne, wenn die ja halt ihre 10 Würfe pro Spiel nehmen oder 10, 15 Würfe pro Spiel nehmen, na klar, dann sind das die Jungs, die am meisten geworfen haben. Aber es verteilt sich auf wahnsinnig viele Schultern. Und gestern war zum Beispiel eine Partie, wo Maudolo gar nicht ins Spiel kam. Nils Giffey war kaum da. Nick Weiler-Babb offensiv nicht stattgefunden, wirklich defensiv dann sehr wohl. Aber das ist ja von Spiel zu Spiel ändert sich das komplett und sie sind einfach nicht ausrechenbar. Und das macht diese Mannschaft einfach so wahnsinnig stark. Und gleichzeitig ist es so, dass defensiv es dafür einen Gegner eigentlich keinen wirklichen Ansatzpunkt gibt, wo man sagt, okay, den suchen wir uns jetzt raus. Andy Obst wäre da wahrscheinlich der erste Kandidat in der Theorie, aber der macht einfach auch einen wahnsinnig guten Job. Die Hilfe ist da. Und dass diese Mannschaft eben nicht eine ist, die, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen schwerer wird, in Einzelaktionen zerfällt. Das haben wir früher oft gesehen, dass dann einfach bestimmte Aktionen gesucht wurden, wie so ein total simples Pick and Roll und alle anderen standen rum, sondern dass man immer wieder versucht, Lösungen zu finden, dass man grandioses Selbstvertrauen hat. Ich meine, dieser Dreier von Franz Wagner gegen Giannis Antetokounmpo, klar kennt er den aus der NBA, aber den musst du in so einer Situation natürlich auch erstmal nehmen. Das ist alles, finde ich, Ausdruck der Art und Weise, wie dieses Team gecoacht wird, wie dieses Team zusammengefunden hat in den letzten Wochen. Wir erinnern uns, das war eine schlechte Vorbereitung mit vielen, vielen Unwägbarkeiten, mit Verletzungen, ne, Schröder, Theis, das war alles nicht Gold. Franz Wagner ist vor diesem Spiel umgeknickt, ja, ne, und man wusste nicht, ob der dabei ist. Johannes Vogtmann war erkältet, hat nicht mittrainiert. Nick Weiler-Babb war extra in München, um sich seine Schulter angucken zu lassen, weil die auch verletzt ist. Also von daher, das ist gestern ein Kraftakt gewesen. Das war vielleicht wirklich, also seit den Nowitzki-Jahren auf jeden Fall das wichtigste Spiel des deutschen Basketballs. Und wer weiß, ob wir nicht sogar darüber reden müssen, ob das ein Spiel ist, was vielleicht auf den Mount Rushmore des DBB ist.
Ja, such mal einen Berg, in den wir das reinhacken können. Jetzt weiß ich bin im Handball ein kleines, gut, ist nicht schwierig, weil ich im Basketball überhaupt nicht bewandert bin. Im Handball bin ich ein bisschen besser bewandert und mein Eindruck war die letzten Jahre immer der. Wenn die deutsche Nationalmannschaft gegen Spanien drangekommen ist, dann ist der spanische Torwart über sich hinausgewachsen und irgendwie haben es die Spanier dann gewonnen. Freitagabend, also morgen, Zeitpunkt unserer Ausstrahlung Donnerstag, also morgen Abend, bei Magenta Sport, 20.30 Uhr geht's, glaube ich, los, ist Tip-Off. Was erwartest du vom deutschen Team gegen die Spanier nach diesem Highlight-Spiel gegen Griechenland?
Ich kann es ganz kurz machen und sagen, ich erwarte, dass wir das Spiel gewinnen, weil ich denke,
ja, dass, ja, das wollte ich hören, ja.
Weil Deutschland einfach jetzt auch nicht mehr in der Lage ist, glaube ich, die Favoritenrolle so zur Seite zu wischen. Klar, sollte man im Finale, wenn wir so weit denken wollen, möchte ich eigentlich ja sagen nicht, aber wenn man nochmal auf Luka Doncic und Slowenien trifft, wenn die den Weg dahin bekommen, wenn wir den Weg dahin bekommen, dann ist es wahrscheinlich pari pari. Aber Spanien hat gegen Finnland gewonnen, 1-19. Billy Hernan Gomez, den kennen wir aus der NBA, wo er wirklich jemand ist, der unter ferner Liefen mitläuft, war da der wichtigste Mann. Es ist so ein bisschen so ein Kader, der im Umbruch ist, noch ein paar ältere Semester dabei, vor allem natürlich den ewigen Rudi Fernandes, der mit seinen 11 Punkten aber auch echt wichtig war in 18 Minuten dagegen Finnland. Aber ja, Finnland ist nicht Deutschland, da muss man jetzt nicht Geografie studiert haben, da reicht auch ein bisschen Basketballwissen. Klar haben die Lauri Markkanen, einen wahnsinnig tollen Spieler, der auch in der NBA seine Punkte macht, aber die Spanier treffen auf eine deutsche Mannschaft, die, wie gesagt, eine wahnsinnig ausgeglichen ist, die aus verschiedensten Ebenen und Lagen auch attackieren kann. Und bei aller Liebe auch eine für Sergio Scariolo, den Coach dort, der das ja auch seit Ewigkeiten macht und einfach ein absoluter Schlitzer ist und der sicherlich ein paar Ideen hat. Ich würde mich festlegen wollen, Deutschland gewinnt das gegen Spanien. Vielleicht eine Parallele an 2005, da hat man ja auch ein relativ wichtiges Spiel gegen die Spanier damals gewonnen mit dem Game-Winner von Dirk Nowitzki. Leicht wird sicherlich nicht. Auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass viele spanische Fans in der Arena sein werden. Und dass es aber ein klares Heimspiel ist, auch ohne diesen Antagonisten Griechenland. Die Fans waren natürlich von Griechenland auch sehr laut gestern. Und dann, ja, würde ich sagen, wir sind Favorit. Nicht hundertprozentig und klar, wenn wir 10-mal das Spiel spielen, klar, gewinnen wir nicht 10-mal, aber ich glaube, wenn wir 10-mal gegen die Spanier antreten, gewinnen wir 7-mal.
Und, gegen diese Spanier.
Gegen diese Spanier, dann würde ich sagen, dass wir dieses Spiel gewinnen.
Wenn du das Publikum schon ansprichst, mein Sohn war ja in Köln für 2 Spieltage, der war von den litauischen Fans hin und weg, der hat gesagt, das waren die Besten. Ich meine bei dir, eine ähnliche Einschätzung gelesen zu haben. Ich finde, am Dienstagabend haben die deutschen Fans den Griechen gut Paroli geboten, oder?
Ja, also ich war nicht in der Arena, ich habe es auch nur von Leuten gehört, die in meinem Stream mir das gesteckt haben, dass die Stimmung super ist, weil ein paar haben wohl auch in der Halle den Stream angemacht, was ich nicht verstehe, aber vielleicht haben sie den Kopfhörer einfach nur gehört. Nee, das ist, ja, Litauen, kannst glaube ich nichts vergleichen, es ist einfach überragend, wie die auftreten, also wirklich komplett am Singen, die ganzen 40 Minuten, feiern vorm Spiel, feiern nach dem Spiel, egal wie es ausgegangen ist, das ist Wahnsinn. Oft stört mich ein bisschen abgekulte von Fans, aber in dem Fall ist es wirklich 100% berechtigt. Ja, mal gucken. Also ich meine, es war laut jetzt, wie gesagt. Ich weiß immer nicht, wie so die Karten vertrieben werden für so Halbfinale, Finale. Also ich kann mir vorstellen, dass wir da relativ viele VIPs haben, dass relativ viele Family and Friends und Partners of FIBA und vom DBB da sind. Was natürlich nicht automatisch heißt, dass sie auf ihren Händen sitzen und irgendwie nur Pina Coladas schlürfen im Block, aber man hofft einfach, dass es einen lautstarken deutschen Fanblock gibt, dass die da sind, uns mit der deutschen Mannschaft halten, einfach den Druck auch verbal und lautstärketechnisch da aufbauen, denn das ist natürlich einfach immer eine Hilfe für die Mannschaft. Und das habe ich auch gestern gesehen, dass das Team wirklich, oder am Dienstag gesehen, dass das Team wirklich, getragen wurde von dieser Welle.
Großartig. Und wenn du noch ein Wort übrig hast, vielleicht zu der Geschichte von den Italienern gegen die Serben. Der Coach kriegt sein zweites Technical, fliegt raus und die Mannschaft macht's dann einfach alleine. Also ich habe natürlich den Namen des Coaches nicht auf dem Zettel und Serbien wohlgemerkt mit Nikola Jokic, dem auch einem, wo man sagen kann, vielleicht besten Spieler der Welt, ist, und ich, es kann schon alles vorbei sein heute, aber ist das mithin die schönste Story gewesen bei dieser Europameisterschaft?
Ja, ich glaube, das kann man durchaus sagen. Das war ja auch eine Geschichte, die einfach ja auch tolle Bilder geliefert hat.
Ja, das stimmt. Das die Verabschiedung man, großartig.
Auch ganz oder? Klar sagen. Also Gianmarco Pozzecco heißt der, ist der Coach. Ist ja ein sehr emotionaler Typ, hat vor ein paar Jahren, letztes Jahr, vor 2 Jahren, glaube ich, war das eine sehr emotionale Pressekonferenz auch mal gegeben, wo die viral ging. Und ja, ich meine, das ist das Problem, wenn du so als Trainer im zweiten technischen Foul die Bank und dann auch den Innenraum verlassen musst. Klar, auf der einen Seite bist du wahrscheinlich relativ wütend, wenn das passiert ist. Auf der anderen Seite, ja, weißt du auch in dem Moment, fuck, jetzt habe ich mein Team im Stich gelassen. Du kannst aber auch nicht mehr eingreifen. Es sei denn, der Assistent läuft mal raus, vielleicht nur siehst du das in der Kabine auf dem Fernseher und kannst dann mal 2 Sachen reinrufen, aber das ist eigentlich ja also bei der Natur des Spiels jetzt nicht unbedingt, ist ja nicht dafür gemacht, dass du da Ansagen machst und dann läuft er hin und her und das geht einfach nicht. Nee, und wenn man dann gesehen hat, einfach wie Prosecco dann nach dem Spiel zurückkommt, und ich glaube, er war nicht ganz sicher, erst wann darf er denn in den Innenraum gehen. Ich glaube, ein Mitarbeiter aus der eigenen Keep hält ihn erst noch zurück. Nicht, dass auch noch passiert mit dem Tee oder sowas. Erstmal zu sehen, wie er im Kabinengang Giannis Antetokounmpo, der augenscheinlich nicht in seiner Mannschaft spielt, da mit vollem Lauf in die Arme springt. dann halt, wie er dann da auf kniet vor seinen Spielern und jedem einzelnen Küsschen gibt. Dann gibt er ihm die Kreditkarte und sagt, jetzt geht feiern und auf Nachfrage. Ich glaube, bei einem Interview bei Intersport, was dann im Endeffekt aufgerufen worden, da hat er dann nur gesagt, naja, seine Frau hat ihn noch nicht angerufen, so viel Geld kann das nicht gewesen sein, was da abging. Das ist natürlich einfach, das ist eine schöne Story. Und das ist genau das, was man ja auch transportiert haben will von diesem Spiel, weil klar, ich glaube, ein Trainer in jedem Sport hat eine große Liebe für seine Mannschaft. Aber da zu sehen, auch gerade bei Italien auch, mit welcher Leidenschaft die gegen Serbien gespielt haben, die auch den zweiten großen Favoriten, ich meine, die Favoriten sind raus, das sind die großen, das sind Serbien und Griechenland gewesen. das wärmt einem das Sportlerherz, glaube ich, das einfach zu sehen, die diese wirklich authentischen Gefühle, der da einfach freien Lauf gelassen wird. Und er hat auch bei Magenta Sport gesagt, er ist jetzt gar nicht so sehr der große Taktiker. Er kommt eben über die Emotionen und ja, mal schauen, wie weit er jetzt dann seine Italiener noch tragen kann. Heute sind sie ja ebenfalls im Einsatz. Und das wird auch eine wahnsinnig, wahnsinnig spannende Partie. Und da glaube ich, kann ich nur jedem empfehlen, heute dann gegen Frankreich geht's ja dann los für die Italiener, da auch einzuschalten.
Tja, das wird dann gestern gewesen sein.
Ich hoffe, ihr habt alle gestern eingeschaltet.
Ja, das hoffe ich auch. So, und jetzt abschließend, kompletter Bruch noch ganz schnell, aber Wolfsburg hat in Frankfurt gewonnen. Und jetzt pass auf, was Olli Seidler letzte Woche in der Big Show gesagt hat. Wir haben ihn natürlich auf Nico Kovac angesprochen. Und er hat gesagt, Nico Kovac, erste taktische Richtung ist immer Messer zwischen die Zähne, auf geht's, Mann. Und wenn das nicht funktioniert, Messer raus, anderes Messer zwischen die Zähne und auf geht's, Leute. Ist das auch dein Eindruck gewesen, dass Nico Kovac, wie man so schön sagt, wirklich nur über den Kampf kommt?
Ich weiß nicht, ob es nur ist, aber es würde ihn wahrscheinlich ein bisschen unter Wert verkaufen. Ich denke, die müssen schon irgendwie halbwegs wissen, wer im Innenverteidiger spielt, wer im Mittelfeld und wer im Sturm.
Okay,
gut. Ich glaube, dass es erst eher ein sehr intensiver Trainer ist, der dann über die Leidenschaft kommt, sagen wir es mal so. Ja, ich denke, das kann man unterschreiben. Ich denke, das war in Frankfurt ja nicht anders. Auf der anderen Seite, ich habe ja immer diese Theorie, dass beim VfL Wolfsburg diese Wellenbewegungen drin sind, nicht wirklich die Konstanz über mehrere Jahre, weil einfach, gerade wenn es dann so Richtung Transferfensterende geht und Leute weg wollen, dann einfach so Unruhe im Team ist, weil das einfach, ne, wie natürlich alle anderen Mannschaften, auch in der Bundesliga, außer den Bayern, ist es halt im Endeffekt ein Durchlauferhitzer. Ne, du kommst hierhin mit Träumen von Manchester und Barcelona oder zumindest Bayern und dann wenn diese Träume ein bisschen feuchter werden nachts und du bist immer noch in Wolfsburg, dann fehlt vielleicht dann das eine oder andere Prozent. So, und ich glaube, das war zu beobachten, dieses Phänomen. Dazu noch das Phänomen namens Max Kruse, der, glaube ich, relativ viele feuchte Träume hat. Und das hat dann, glaube ich, einfach so ein bisschen nicht gepasst. Und ich sage nicht, dass jetzt alles an Kruse hing und dass jetzt sein Rauswurf da jetzt das alles wieder gerade rückt, aber mit dieser Mannschaft, die wir da haben, wo ja eine Menge junge Spieler dabei sind, die auch noch erstmal in der Bundesliga ankommen müssen, dass man da jetzt, wie gesagt, übers Laufen kommt, dass man sagt, ey, ihr müsst euch jetzt immer erstmal reinbeißen, da passieren gute Dinge, das finde ich keinen so schlechten Ansatz. Und wenn man dann taktisch weiterkommt über die Monate, das wäre natürlich dann ideal. Aber jetzt fürs Erste, glaube ich, ist diese Maßnahme erstmal die Leute zu finden, die Bock haben, die wollen und jetzt die Gewissheit haben, so schnell sind sie nicht im Strand von Barcelona. ne, das ist vielleicht gar nicht so übel. Denn jetzt können sich alle konzentrieren darauf, dass, ne, wie man es auch schön Amerikaner sagt, tide floats all boats. Ne? Also wenn wir gut spielen, wenn wir gewinnen, dann ist das für alle gut, auch für die nach Nizza wollen und sonst wohin. Da kommen noch ein paar andere Destinationen in Europa einfallen. London ist auch eine schöne Stadt mit Fußballvereinen. Von daher, ne, jetzt können sie erstmal zeigen, dass sie gute Fußballer sind. Dass wir vielleicht nicht von Anfang an in den Abstiegsstrudel geraten und dann schauen wir, was passiert. Aber bisher, denke ich, macht das Nico Kovac, glaube ich, ganz gut.
Ist auch schön, dass du auch London gesagt hast. War Nizza davor und Strand von Barcelona. Ich dachte, du sehnst dich zu sehr nach dem Meer.
Trade. Ich fliege sogar nach London im November, von daher. Wahrscheinlich deswegen.
Wahrscheinlich, weil das Meer so nah ist. André Vogt war das, Ladies and Gents. Also, du streamst aber nicht am Freitag. Am Freitag wirst du... Oder doch?
Ich habe wirklich mit überlegt, ob es irgendwie vielleicht sogar gehen würde aus der Arena, zumindest vor dem Spiel. Aber wenn man Mitglied, und ich habe es mir jetzt nicht angetan in Berlin, aber ich kriege das immer mit, Mitglied der offiziellen Medien-WhatsApp-Gruppe in Köln war oder jetzt in Berlin ist. Nur so viel. Also ein Kollege, ich weiß nicht, aus welchem Land er kam, manchmal sind die auch relativ anonym unterwegs, hat einfach nur, als er auf dem Lokus saß und gespült hat, einfach nur die Spülung per Sprachnachricht in diese Gruppe gestellt, um ein Statement zu machen. Das kann sein, dass es ums WLAN ging, kann sein, dass es ums Essen ging, was nur eine Stunde aufgetischt wird während der Spiele. Mal gucken, ich bin gespannt, aber ich habe einen ganz ordentlichen Tarif auch mit meinem Handy. Vielleicht kriege ich ja 5G und vielleicht streame ich dann vorher mal.
Das wäre verrückt. Ihr werdet es von Dre über Twitter erfahren. Danke dir, kurze Pause, Big Show 577.
Hier ist Roger Kluge vom Radsportteam Rotterdam und ihr hört das Sportradio 360.
Big Show 577. Wir machen es heute ein kleines bisschen anders, Robin, weil bei den Power Rankings, da sind wir noch zu sehr unter dem Eindruck des Dienstags. Obwohl du vom Dienstag nichts gesehen hast, aber beim Power Ranking kommt nur Einzelsportler, fallen mir gar keine ein, aber es kommt nur eine Mannschaft in Frage.
Der FC Barcelona.
Absolut richtig, und damit waren es die deutschsprachigen Power Rankings. Wir sehen gerade Michael Kohlmann im Fernsehen, der kommt immer in Frage für die Power Rankings. Und Pützi und Kevin, die 2-1 führen zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Ich werde da morgen hinfahren. Du warst in Köln bei den ersten beiden Spielen. Beschreib mal ein kleines bisschen, also Dre hat es ja auch gerade vorhin schon gemacht, aber vom Publikum her hat dich nicht das deutsche Publikum am meisten fasziniert, sondern?
Ganz klar Litauen. Das war geil. Da waren auch alle angezogen in grün, gelb und rot, glaube ich, ja, müsste sein. Aber es war sehr cool. Da war auch schon in unserem Hotel waren die ganzen, das war alles nur Litauer und wir. Und das die ganze, in der Stadt hat man auch immer mal wieder Leute gesehen, die Trikots hatten oder T-Shirts. Und zwar, die haben richtig Stimmung gemacht. Und immer wenn es war jetzt nicht ihre Hymne, aber so ein Lied kam, da sind alle voll abgegangen. Ich weiß leider nicht, welches Lied das war. Aber da sind alle abgegangen. Und das, wenn die ganze Halle so gewesen wäre wie der Litauen-Block, dann hätte man nichts mehr gehört. Dann wäre es echt krank. Ich hätte gerne das Spiel gegen Deutschland gegen Litauen gesehen, weil dann wäre vielleicht die Stimmung beidseitig cool gewesen. Weil das erste Spiel war ja gegen Frankreich und es war ja fast keine Franzosen da, die irgendwie auf sich aufmerksam gemacht haben.
War das dann so? Also die Litauer waren den ganzen Nachmittag dann im Stadion, oder? Also es ist nicht so, dass die Spiele einzeln verkauft wurden, sondern wer die Karte gehabt hat, der hat für den ganzen Tag gegolten und Gutes.
Das wurde so nach Sessions verkauft. Und also beim ersten Tag war, glaube ich, Deutschland alleine eine Session und das andere, die anderen beiden Spiele zusammen waren eine Session. Also man konnte sich aussuchen, was man kauft. Oder ein Tagesticket konnte man sich auch kaufen für alle. Und deswegen, ich glaube, deswegen waren dann beim Deutschlandspiel gegen Frankreich gar keine Litauen-Fans mehr, weil die haben sich wahrscheinlich nur die Session-Ticket geholt.
Ja, mit Recht. Du hast Dennis Schröder da wuschen. Beschreib mal bitte, und dass die Fragen sind fantastisch, die du gestellt hast. Wir haben es ja schon in einem Postgame gesagt, aber beschreib bitte so genau als möglich die Situation. Wo hast du ihn gesehen? Warum warst du derjenige, der mit ihm nach dem ersten Spiel wirklich, also weltexklusiv wirklich ein paar Worte wechseln konntest?
Das war ja da in dieser Mixed Zone oder was das war. Das war einfach nur ein Gang, als sie aus dem Spiel rauskam, und die ersten 3, 4, 5 Plätze waren reserviert für die Ride Holders. Und danach konnte man sich hinstellen, wo man wollte. Und gleich am Anfang stand irgendwie ARD und ZDF. Und ich
habe mich gleich souverän bei ARD und ZDF hingestellt.
Nee, ich habe mich irgendwo hingestellt, wo Platz war. Ich wollte einfach mal nur zuschauen erstmal, und dann ist er ist nicht gleich als erst rausgekommen, er ist irgendwer anders rausgekommen. Ich glaube, also Wagner war auch vor ihm und dann noch irgendwer anders. Und ich glaube, ARD und ZDF hatten gerade irgendwen anders und waren beschäftigt oder haben ihn nicht gesehen. Und dann ist er dran vorbeigegangen, habe ich ihn einfach mal gefragt, wie es aussieht, ob er mal kurz stehen bleiben will. Und dann war ich selbst überrascht, dass er zu mir gekommen ist. Konnte ihn schnell die Sachen fragen, und dann, als er dann 10 Sekunden bei mir war, sind auf einmal alle hergerannt und Sky Sport News auch, und hat dann auch noch selbst die 2, 3 Fragen gestellt. Und danach ist er erst zu ARD und ZDF gegangen. Also ich glaube, er hat erst Magenta, muss man glaube ich gleich ganz am Anfang machen, und dann ist er relativ geradlinig zu mir marschiert. Völlig zu Recht.
Völlig zu Recht. Und weil die Fragen so gut waren, auch wenn es nach dem ersten Spiel war, hören wir uns das jetzt nochmal an.
Eine Frage auf Deutsch. Wenn du das vergleichst, die Vorbereitung mit der normalen Vorbereitung für die NBA, was ist dir lieber, diese extra Belastung jetzt, und dass man so ein bisschen schon reinkommt in die Intensität, oder dass du dich gescheit vorbereiten kannst auf die Saison?
Also ich glaube, es ist immer gut, Nationalmannschaft spielen zu können. Die Intensität ist natürlich anders als da in der Liga. Und natürlich auch immer sehr physisch. Die Point Guards picken sich auf Full Court. Das ist natürlich eine andere Belastung als in der NBA. Also, dass man beides haben kann, ist natürlich optimal.
Das glaube ich dir. Und diese Energie zwischen dir und dem Low, kann das noch weiter, im Turnier sich noch weiter ausbauen? Ihr habt irgendwie so eine Synergie,
auf dem Platz, die merken die Fans und die haben alle mitgenommen, auch in den schwierigen Zeitpunkten nochmal.
Also Maudo, was er heute gemacht hat, wie gesagt, er hat das Team auf jeden Fall getragen, kam rein, so wie Thielmann auch, die von der Bank kamen, haben einen sehr, sehr guten Job gemacht. Und ich meine, wir haben nichts getroffen, ich habe nichts getroffen, aber im Endeffekt haben wir trotzdem Defense gespielt und das ist das, was unser System ist, unsere Identity ist und so müssen wir einfach weitermachen.
Super, vielen Dank, viel Glück.
So, das war das erste Highlight, kann man schon sagen, glaube ich, schon ein bisschen her. Und du warst aber am Dienstag, das wollen wir nicht vergessen, du bist spät aber doch zur Champions League gekommen und wir wussten zwei Dinge in diesen letzten drei Sporttagen. Wir wussten, dass du beim Matchball gegen dich im Tiebreak der Vereinsmeisterschaft im zweiten Satz einen Doppelfehler aufschlägst. Das ist nicht passiert, erstaunlicherweise, aber wir wussten gestern nach dieser ersten Hälfte, wo Barcelona viel besser war als die Bayern, dass es so kommen musste. Wie war es am Dienstag?
Ich war, in meinem Blog war ich, glaube ich, also mit dem Freund, mit dem ich hingefahren bin, waren wir die einzigen mit Barca-Trikot. Da, ich glaube, vielleicht ein, zwei Undercover-Barca-Fans waren noch dabei, aber die haben sich nicht geoutet. Und sonst war, die Stimmung war schon ganz gut, aber halt nicht für Barcelona. Und das Spiel war bitter. Das Spiel war so bitter, dass ich mir dann in der Halbzeit noch anhören muss, dass mit Glück Barca 4-3 führen könnte, dann wäre ich was ausgeflippt. Wenn die Glück gehabt hätten, hätten die zur Halbzeit 5-0 geführt. Und ich habe heute die Wiederholung erst gesehen, wie das kein Elfmeter sein kann. Ich kann es nicht nachvollziehen, wie der VAR dann nicht einschreiten kann. Wie? Also ein klareres Foul kann er ja nicht mehr machen. Es war das zum Kotzen. Und so viele Chancen, wie der Lewandowski gestern vergeben hat für Barcelona, es gibt's einfach nicht. In der zweiten Halbzeit war dann die erste Viertelstunde war Bayern schon gut. Aber dass sie dann gleich zwei Tore machen, muss ja auch nicht sein. Und kurz vor Schluss oder 70. Minute, was das war, der Pedri an den Posten gechippt. Wenn er den abspielt, dann ist es auch ein ganz schnelles 2-1. Also 65 Minuten Barca klar besser, 15 Minuten Bayern und die restlichen 10 waren sie ausgeglichen. Also ein Scheißspiel.
You heard it here first. Ein Scheißspiel. Power Rankings vielleicht wieder nächste Woche. Jetzt noch Kaiser zum Rad und Kaiser und Häuser zum Tennis.
Hier ist Mike Rockenfeller und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, Big Show 577, weiter geht's mit Sebastian Kaiser, den ich vielleicht oder ganz sicher schon am Donnerstag in Hamburg sehen werde. Zum Tennis kommen wir gleich. Servus Sebastian.
Guten Morgen, guten Tag.
Sebastian, ich weiß nicht, wie nah du dran warst an der Vuelta, aber Remco Evenepoel hat sie gewonnen. War der Sieg in Ordnung oder ist er hauptsächlich auch deshalb zustande gekommen, weil die Hälfte des Feldes mit Corona ausgefallen ist und Primoz Roglic irgendwann mal beim Zielsprint fürchterlich hingefallen ist?
Na gut, das könnte man dann bei jeder Rundfahrt sagen, ist der Sieg gerechtfertigt, weil irgendjemand ausgefallen ist, gerade auch bei der Tour de France in den letzten beiden Jahren. Also da hat dann auch wiederum Primoz Roglic das große Pechereil zweimal ausgeschieden, weil er schwer gestürzt war und deswegen haben dann eventuell andere gewonnen oder auch nicht. Vielleicht hätten die auch so gewonnen. Also da hat der Pogacar letztes Jahr und dieses Jahr dann Jonas Vingegaard. Ja, jetzt hat sie ihn auch noch bei der Vuelta erwischt. Also der hat schon echt das Pech angezogen. Oder wie Andreas Brehme sagte, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Und deswegen ist das einfach, ja, nicht gut für ihn. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, Remco Evenepoel hätte sonst nicht gewonnen. Der hat schon eine überragende Rundfahrt gefahren, hatte die besten drei Wochen seines Radsportlerlebens und hat auch alle Angriffe, natürlich mit einem starken Team, alle Angriffe abwehren können. Und jetzt hat endlich mal auch Quickstep bewiesen, dass es nicht nur eine Mannschaft ist für 175 Siege pro Saison, wo jedes noch so kleine Eintagesrennen auf Sie gefahren wird, sondern dass er auch tatsächlich eine große Rundfahrt gewinnen können und das tut, glaube ich, auch dem Team gut und dass es bei Evenepoel nur eine Frage der Zeit war, wann er eine große Rundfahrt gewinnt, das war, glaube ich, allen klar.
Jetzt ist aber die Vuelta die kleinste der großen Rundfahrten und wenn du Quickstep ansprichst, sind die stark genug, mal gesetzt den Fall, dass sich Evenepoel nicht verletzt im Frühjahr. Sind die stark genug? Ich möchte über die Tour noch gar nicht sprechen, aber fangen wir mal mit dem Giro an, die zweitgrößte Tour, dass Evenepoel noch einen Step weitergeht schon im nächsten Jahr. Was glaubst du?
Sagen wir mal so, ich würde es nicht ausschließen. Also man muss auch bei Patrick Lefebvre, der ja der Patron des Teams ist und fast so eine Art Alleinherrscher und noch aus seit Jahrzehnten im Radsport fest verankert ist und immer wieder gute Leute ranholt, bei dem muss man auf alles gefasst sein. Auch darauf, dass er eben kurzfristig noch irgendjemand aus dem Ärmel zaubert, der dann am 1. Januar oder ab 1. Januar für seine Mannschaft fährt. Also ich glaube, dass er jetzt auch so ein bisschen Lunte gerochen hat und da schon gucken wird, dass er Remco Evenepoel eine Mannschaft zur Seite stellt, mit der er auf sich natürlich die Tour de France, das ist nun mal das größte Renommee, als auch den Giro irgendwann gewinnen kann. Ob er jetzt schon nächstes Jahr den Giro angreift, weiß ich nicht. Ich glaube, dass Evenepoel noch nicht in der Lage ist, Giro und Tour de France beides gleichermaßen zu fahren. Aber ich würde Stand jetzt tippen, dass er den Giro nicht fährt und dass er dafür schon die Tour de France angreift, wenn er eben eine Mannschaft um sich herum hat, die ähnlich stark ist wie die, die er jetzt in Spanien hatte. Und wenn vielleicht da eventuell noch ein oder zwei Leute dazukommen, die wir jetzt noch gar nicht kennen.
Und bei Evenepoel ist es ja auch so, der hatte auch schon Probleme mit Stürzen gehabt, oder? Der hätte ja eigentlich, wäre derjenige gewesen, der als junger Mann die Tour gewinnt und nicht Tadej Pogacar. Wenn ich mich richtig erinnere, hat es den auch schon ein paar Mal ziemlich übel zerrissen, den Evenepoel.
Ja, der galt letztendlich als der Zverev des Radsports. Ne? Also man wusste, das ist ein Megatalent und man kann die Uhr danach stellen, bis er dann irgendwann in jungen Jahren schon mal eine große Rundfahrt gewinnt. Aber es ist nicht passiert und er wurde rechts überholt von anderen, eben von Jonas Vingegaard zum Beispiel oder von Egan Bernal, der 2019 in jungen Jahren oder der jüngste oder zweitjüngste Sieger der Tour aller Zeit war zu dem damaligen Zeitpunkt, bevor dann Jonas Vingegaard Tadej Pogacar kam. Und hat es aber besser spät als nie. Was heißt spät, ist jetzt auch relativ, aber er hat es eben noch gepackt und hat sich davon nicht unterkriegen lassen, dass welche, die man jetzt für weniger talentiert gehalten hat, eben vor ihm die Rundfahrt oder eben die Tour de France gewonnen hat. Und nun ist er derjenige, der endlich seinen ersten Grand Tour Erfolg eingefahren hat und da hoffen wir oder können wir eigentlich von mehr ausgehen. Da wird schon noch ein bisschen was kommen.
Es ist gut, dass du jetzt zwei oder dreimal gesagt hast, dass Jonas Vingegaard die Tour gewonnen hat, weil wenn du mich schnell gefragt hättest heute in der Früh, wer hat die Tour 2022 gewonnen, hätte ich natürlich Tadej Pogacar gesagt. Aber jetzt, jetzt wollen wir drüber reden.
Ich musste das noch lange überlegen. Wer hat denn eigentlich Wimbledon dieses Jahr gewonnen? Ich wusste, dass Nick Kyrgios im Finale stand.
Stimmt.
Aber man musste echt dann nachdenken, wer hat eigentlich Wimbledon gewonnen? Also das ist schon alles manchmal tricky.
Ein junger serbischer Nachwuchsspieler, von dem man seitdem nichts mehr gehört hat. Ich frage mich, was ist aus dem geworden? Ein letztes Wort noch zu Vuelta. Jay Hindley ist Zehnter geworden aus Sicht von Bora Hansgrohe. Dann haben wir hier noch deinen Lieblingsfahrer Wilco Keldermann auf Platz 18. Hat diese Vuelta irgendeine deutsche Note für dich gehabt oder für die deutschen Fahrer? Irgendwas Besonderes aus deutscher Sicht?
Na, was besonders nicht. Also man hat halt immer sehnsüchtig darauf gewartet, dass Pascal Ackermann mal einen Sprint gewinnt und dann sollte es ja am letzten Tag soweit sein. Dann ist er da auch, glaube ich, Dritter oder Vierter geworden, wurde von seinem eigenen Teamkollegen praktisch abgewatscht, der da vor ihm ins Ziel kam. Und insofern ist die besondere deutsche Note flöten gegangen. Also der beste Fahrer war, glaube ich, Marco Brenner keine Ahnung, ich glaube irgendwo
74. oder so. Wahnsinn, 74. Ja. Unglaublich.
Und deswegen ist das jetzt, sage ich mal, an den deutschen Fahrern so ein bisschen vorbeigegangen, diese Vuelta. Und da muss man auch nicht groß drüber philosophieren, warum, wieso, weshalb. Das ist halt nun mal die Geschichte des deutschen Radsports in diesen Jahren, dass wir eben zurzeit eben niemanden haben, weil wenn Maximilian Schachmann außer Gefecht ist, der nun auch erstmal eine längere Pause einlegen wird, weil er eben körperlich erschöpft ist und so ein Syndrom da in sich hat und Emanuel Buchmann nicht gut drauf ist und auch Lennart Kemner jetzt die Pause braucht und so weiter. Also das ist schon alles nicht ganz so einfach für den deutschen Radsport zurzeit.
So. Aber der deutsche Radsport wird, und du, ich weiß nicht, ob du es schon weißt, aber wer genau hinfährt, du wirst wahrscheinlich nicht dabei sein, in Wollongong, wo die Radweltmeisterschaften stattfinden, aber ich gehe davon aus, dass ein oder zwei Deutsche am Start sind. Es soll ja am Sonntag losgehen, 18. September. Das Highlight dann natürlich aus everybody's Sicht am 25. September, die Woche drauf, mit dem Elite-Rennen der Männer. Da sehe ich, dass die knapp 4000 Höhenmeter machen müssen, also auch kein Spaß. Julien Alaphilippe, eigentlich mein Lieblingsradrennfahrer, weil bei dem immer was los ist, ist Titelverteidiger. Ich weiß gar nicht, ist Alaphilippe, ist er wieder fit? Kann er den Titel verteidigen, theoretisch? Oder ist er in diesem Jahr, ich habe nie was gehört von ihm, ist er noch immer verletzt?
Er ist wieder fit, das habe ich heute früh erst gehört übrigens.
Ja.
Im Grunde genommen er könnte wohl offiziell den Titel auch verteidigen. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob die Franzosen ihn nominiert haben oder eben mangels Form erstmal rausgenommen haben. Also das kann ich im Moment gar nicht so genau sagen, was da bei ihm passiert ist. Aber er ist auf alle Fälle wieder dabei und ich glaube auch, dass er die WM fahren wird. Also es würde mich jetzt wundern, der ist ja im Grunde genommen jetzt, sage ich mal, nur in Anführungsstrichen verletzungsmäßig vorbelastet gewesen, aber hat eben wenige Rennkilometer, hat jetzt die harte Vuelta nicht fahren müssen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er nach Australien fliegt und dort versuchen wird, seinen Titel zu verteidigen. Also dazu ist er auch zu sehr Wettkämpfer. Also da ist er auch zu sehr einer, der gern auf dem Rad sitzt und dann auch diese riesige Reise auf sich nimmt, um dann eben die 200 Kilometer zu strampeln, um nochmal Gold zu gewinnen. Also es würde mich wundern, wenn er nicht bei der WM am Start stehen würde.
Die Beginnzeiten sind übrigens extrem lässig, ja. Das Männerrennen beginnt um 2.15 Uhr in der Früh am kommenden Sonntag, also am 25. Aber wer da um 4 nach Hause torkelt vom Oktoberfest, schaltet einfach den Fernseher ein und ist dann irgendwo bei Kilometer 80 und haut sich die letzten 180 Kilometer ganz entspannt noch mit dazu rein. Die Deutschen, sehe ich gerade, haben 2021 die Mixed-Staffel gewonnen. Ich konnte mich gar nicht erinnern, dass es die überhaupt gegeben hat. Hast du eine ungefähre Ahnung, wer vom Bund Deutscher Radfahrer dorthin fahren wird und mit welchen Chancen?
Ja, das weiß ich sogar ziemlich genau. Also das ist für den Insider, sind Namen, die man schon mal gehört hat, für den, der jetzt Radsport nicht so verfolgt, der kennt vielleicht ein, maximal zwei Leute. Also Nikias Arndt ist der bekannteste, schon oft Tour de France gefahren und bei DSM eine feste Größe und ja, war auch schon bei Weltmeisterschaften dabei und so weiter, ist halt der typischer Helfer, also ein typischer Wasserträger, könnte aber unter Umständen hier sich die Kapitänsrolle vielleicht teilen mit Georg Zimmermann, der auch eine hervorragende Tour de France dieses Jahr gefahren ist. Und dann sind eben noch Nico Dentis dabei von DSM, also Teamkollege von Nikias Arndt. Dann fährt Jonas Koch, Yannick Steimle und Yannick Steimle übrigens aus dem Quickstep-Team.
Ah ja.
Und Miguel Heidemann, das ist das Team, was da nach Australien fährt. Also alles im Grunde genommen, man könnte jetzt despektierlich sagen, die zweite Garde. Also die Top-Leute, die Deutschen, die fehlen alle. Kein Schachmann, kein Buchmann, kein Kemner, kein Geschke, kein Kluge, also alle... Kein Polit, der ja ein deutscher Meister ist. Also das ist wirklich nur die zweite Wahl, die da nach Australien geschickt wird.
Und die große Hoffnung in den letzten Jahren war ja immer, oder sagen wir, einer, auf den man immer setzen konnte, war Tony Martin. Diesen typischen Zeitfahrer gibt es wohl nicht mehr in Deutschland, oder doch?
Also natürlich, einige können schon noch Zeit fahren, aber eben nicht annähernd in dieser Klasse. Also wenn man jetzt den Zeitfahrer Tony Martin herausstellt, der im Grunde genommen schon mit dem Ziel, nur im Zeitfahren dort was holen zu können und eventuell noch das Mix-Team, was glaube ich seine letzte Goldmedaille war überhaupt, und den Mannschaftstitel, ich muss mal gucken, wie man das formuliert, im Mannschaftszeitfahren zu holen, dann ist es, glaube ich, so, dass es so einen Typ nicht mehr gibt. Also im Moment sehe ich jetzt keinen, der auch nur annähernd die Klasse hätte, ein Zeitfahren zu gewinnen, ein internationales. Also ich wüsste jetzt gar nicht, wer da auch nur annähernd in die Top 20 fahren sollte. Also zumindest nicht von denen, die jetzt hier für Deutschland in Australien starten werden.
Ganz kurz noch abschließend für hier. Ist denn von der Weltspitze jemand wie Wout van Aert, wie Tadej Pogacar, sind die dort am Start? Ist denen das Regenbogentrikot wichtig oder schickt auch Slowenien oder Belgien die zweite Garde?
Das ist eine gute Frage, weil damit, ich habe jetzt die Aufgebote noch nicht gesehen.
Ja, dann lass uns nächste Woche drüber reden.
Also da können wir dann nächste Woche drüber reden, weil ich glaube, bis die Leute im Flieger sitzen, bin ich mir nicht sicher, dass die überhaupt da auch mitfahren. Also ich glaube, dass, wie gesagt, Julian Alaphilippe dabei sein wird. Alles andere würde mich jetzt wundern. Es würde natürlich Wout van Aert entgegenkommen, weil da ein heftiger Anstieg mit drin ist in diesem Rennen und eigentlich Wout van Aert mein WM-Favorit wäre. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er auch fahren wird oder andersrum. Da würde es mich wundern, wenn er so eine Chance nicht beim Schopf verpacken würde. Und ja, ansonsten muss man halt gucken, wer dann da noch nominiert wird und ob er nominiert wird. Aber ich glaube schon, dass neben Alaphilippe Wout van Aert einer der großen Stars werden wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der sich so ein, ich sage jetzt mal übertrieben, WM-Titel auf dem Silbertablett nehmen lässt. Also das ist schon ein richtig, also auf ihn, wie auf ihn zugeschnitten, also als hätte in Belgier diesen Kurs gelegt.
Ich möchte daran erinnern, was Sebastian und ich bestätigt haben, ich vor allen Dingen, wo ich so ein Experte bin, aber nach der Tour, selbst wenn Wout van Aert die Tour nicht gewonnen hat, aber wir waren uns alle einig, dass Wout van Aert im Moment der beste Radrennfahrer der Welt ist. So, kurze Pause und dann sprechen wir über Tennis. Ich glaube, der Häuser Paul kommt noch dazu. Schauen wir mal.
Hier ist Roger Kluge vom Radsportteam Madrigal und ihr hört das Sportradio 360.
Herr Schachten, weiter geht's in der Big Show 577 hinten raus zum Tennis. Sebastian Kaiser von der Bild ist dabei geblieben, neu dazugekommen. Paul Häuser von Sky. Servus, Paul.
Servus.
Paul hat gesagt, ich soll erzählen, Sebastian. Ich soll aus New York erzählen. Was möchtest du wissen, Paul?
Ja, wie lange warst du erstmal da? Du warst fast 2 Wochen da, gell?
Ja, ich bin früher heimgeflogen, was meinem Hund nicht gut geht. Ich bin also am Dienstag heimgeflogen, habe noch mitbekommen am Montag das Ausscheiden von Juli Niemeyer gegen Iga Świątek. Und das war der letzte Tag, den ich aktiv mitbekommen habe. Aber, und das war das Lässige, was ich nicht wusste, im Flieger der Lufthansa gibt es Live-TV. Und ich habe gesehen, das Ausscheiden von Corey Goff gegen Caroline Garcia live und dann Karel Khachanov gegen Nick Kyrgios. Das habe ich im Flieger gesehen und da war ich echt überrascht, dass das funktioniert. Und das ist alles, was ich dir sagen kann. Das Turnier hat, und das kann Sebastian gleich mitreden, weil das Turnier in New York, finde ich, leidet unter dem gleichen wie der Davis Cup in Hamburg. Ich finde sehr, dass aus Sicht von uns hier, deutschsprachigen Beobachtern, die Abwesenheit von Alexander Zverev extrem schwierig war. Weil, wenn Zverev dabei ist, also für uns jetzt hier, dann hast du immer alle 2 Tage etwas, worauf du dich vorbereiten, worauf du dich freuen kannst. Und das hat halt massiv gefehlt. Auch wenn Juli Niemeyer natürlich sehr gut gespielt hat und gegen, wie ich finde, gegen Świątek auch Chancen gehabt hat. Aber das hat mir gefehlt. Also es war ein kleines bisschen mau, auch weil Kaiser nicht da war. Ich weiß gar nicht, warum Kaiser nicht gekommen ist.
Ja, Skandal.
Ja. Kaiser,
wir... Ja, aber kurz, bevor wir da genauer ins Detail gehen, Ich würde einfach gerne noch von dir von vor Ort hören. Du hast ja Vergleichsmöglichkeiten. Zu wie viel Mal warst du jetzt in New York und was hat sich verändert im Laufe der Jahre? Wie ist da die, wie nimmst du die Stimmung wahr? Und die buttern ja auch ordentlich Kohle nach wie vor ins Turnier rein. Es wird alles größer. Ich hatte jetzt das Gefühl zu Hause vom Fernseher, gigantische Stimmung, also wirklich ein enormer Hype natürlich erstmal um Serena, alles im Serena-Wahnsinn die ersten Tage und danach TFO, der da eine Welle reitet und natürlich Alcaraz, der von den New Yorkern vergöttert wird.
Gebe ich dir völlig recht, das hätte natürlich auch anders kommen können. Serena hat ja die erste Woche, wie du sagst, komplett bestimmt und was ich bei Serena immer noch erstaunlich finde, welche Leute dann im Publikum sitzen. Jetzt ist es halt New York, da wohnen halt viele Celebrities, zumindest Leute, die wir kennen. Aber wer dann aller kommt, das ist toll. Und ich habe selten, das möchte ich schon sagen, ich habe selten gesehen, dass die Night Sessions dermaßen ausverkauft waren. Und zwar wirklich bis zum letzten Platz. Und auch wenn Corey Goff am Nachmittag gespielt hat, also 14 Uhr im Ash, da ist nicht oft voll. Aber wenn Goff dort gespielt hat, dann war die Hütte auch voll. Und Alcaraz, es war natürlich genau richtig, da mit diesen 3-5 Satzmatches hintereinander, die natürlich Wahnsinn sind, wenn man sieht, wann diese Matches vorbei waren. Es hat sehr viel gestimmt dort und du hast recht, Paul, die Stimmung war gigantisch, aber es hat sich nichts verändert, was die Logistik angeht. Das ist gleich groß wie die letzten 5 Jahre, also seit eben der neue Armstrong Court aufgesperrt wurde, hat sich dort logistisch nichts verändert. Frage beantwortet, Paul. Paul.
Okay, ja.
Paul weint vor Rührung.
Ja. Sebastian, was hast du aus der Ferne gesehen? Was ist dir aufgefallen? Wo wärst du gern dabei gewesen, wenn überhaupt?
Dabei kam mir der Zürzi natürlich.
Das ist klar.
ansonsten ist es natürlich so, dass ich habe auch von Kollegen Nachrichten bekommen, die langweiligsten US Open aller Zeiten und letztendlich ist es auch so. Also das Frauentennis kann man ja nur noch ganz schwer ertragen. Das ist ja fürchterlich geworden vom Niveau her. Da ist ja mittlerweile kann ja nun wirklich fast jeder so ein Ding gewinnen. Also ich trauere ja, weil wir uns gerade auch geschrieben haben und weil wir uns die nächsten Tage hoffentlich auch mal treffen werden, immer noch Karina Wittschöft hinterher, die hätte mit Sicherheit bislang auch in der jetzigen Zeit 1-2 Grand Slams gewonnen, da bin ich mir 100% sicher. Also das ist, ich mag auch das Tennis von der Swiatek nicht, da gucke ich auch nicht gerne zu, also das ist alles, ich gucke auch bei uns Chablon nicht gerne zu, also das ist alles nicht mehr das, was es bis vor ein paar Jahren noch war und wie gesagt, natürlich der Hype, da wäre ich gern dabei gewesen, bei diesen immer wiederkehrenden Abschiedszeremonien für Serena Williams, das war ja mittlerweile irgendwie so ein fast schon Running Gag Charakter hat das ja gehabt, also ständig ist sie verabschiedet worden mit allen Ehren und hat dann trotzdem nochmal gewonnen und das war schon interessant und das zu sehen und das zu spüren auch und was da auf den Rängen los war und wie die Gegner reagieren, das fand ich schon toll. Und da wäre ich auf alle Fälle gern dabei gewesen. Ne? Auch diese unbekümmerte Juli Niemeyer, das macht ja sowieso Spaß, der zuzugucken. Also der macht Spaß zuzugucken. Da hätte ich mir echt gewünscht, dass die noch eine Runde weiterkommt, dann wäre ich wahrscheinlich auch rübergeflogen und hätte dir Gesellschaft geleistet, zumindest nur ein paar Stunden. Weil du ja dann abgehauen bist. Aber ansonsten ist da jetzt in der Tat wenig. Also Rafael Nadal, wo wir noch drüber besprochen hatten, Mensch, kann der das Ding gewinnen? Ist das überhaupt drin und so weiter? Das war extrem schlecht fürs Turnier auch, dass der so zeitig ausgeschieden ist. Ich bin froh, dass Alcaraz gekommen ist. Fand ich extrem wichtig, weil da guckt man in der Tat auch gern zu. Das ist auch toll, ob man ihn mag oder nicht. Medvedev auch ein bisschen früh raus. Aber da ist es noch alles in den Bahnen und das war toll. Und der kann ja auch die Leute mitreißen, der Alcaraz. Also das ist schon, da macht man schon den Fernseher an. Ne? Aber bei den Frauen, das hatten wir auch letztens besprochen, da wäre es natürlich toll gewesen, wenn da Coco Gauff diesen Weg von Alcaraz gegangen wäre und tatsächlich das Ding abgeräumt hätte oder zumindest ins Finale gekommen wäre. Das hat mir so ein bisschen als Krönung gefehlt. Ansonsten ist das so rübergekommen, wie du gesagt, rübergekommen, wie du es gerade gesagt hast. Also Goff auf Arthur Ashe, beiden US Open, am besten noch Night Session, das rockt extrem und das ist einfach nur gigantisch. Also die wird ihren Weg auch hoffentlich weiterhin gehen, aber die macht eben in der Tat Schritt für Schritt und keinen Schritt zuvor alles.
Kleiner Einspruch, nur ganz kleiner Einspruch, weil Ange Jabeur finde ich schon ist wert anzuschauen. Weil
ja, das ist ja Geschmack. Ja. Also das ist ja eine Frage, was mag man am Tennisstil, gefällt einem das oder nicht? Und ja, ich kann mit denen relativ wenig anfangen. Also
ja, mir gefällt das schon, dass sie variiert. Paul, bitte, Paul.
Ja, mir auch. Also Jens, wir verstehen uns. Also Ange Jabeur, diese Variation, die finde ich, hat schon sehr, sehr viel zu bieten. Und auch so einen gewissen, ja, Flair, finde ich, bringt sie da schon rein, noch zusätzlich. Bei Swiatek kann Sebastian insoweit verstehen, sie ist da, ja, auch von, was die Emotionen und dieses Spiel mit dem Publikum angeht, die ist so bei sich, da merkt man total im Tunnel und die zerlegt ja so ihre Gegnerinnen eigentlich so strukturiert. Sie ist körperlich auch weiter, besser, hatte da einfach im Vergleich zu Ange Jabeur, da hat sie im Finale auch große Vorteile sicherlich gehabt. Und man wünscht sich einfach so eine Gegenspielerin, die ist zu dominant im Moment. Das ist das große Problem. Swiatek ist jetzt in der Weltrangliste da meilenweit weg, aber Coco Gauff, du hast es gesagt, Sebastian, Coco Gauff, da hoffe ich so sehr drauf, dass sie in Zukunft sich noch weiter verbessert im Einzel und dann auch gegen Swiatek um die großen Titel mitspielen kann. Und Jabeur ist schon nah dran, braucht aber noch ein bisschen mehr. Und dann sieht's eigentlich fürs Damen-Tennis, finde ich, gar nicht so schlecht aus. Und Jule Niemeyer hatte immerhin gegen Swiatek Satz und Break Vorsprung gehabt.
Genau. Ich hab schon,
das macht doch Mut.
Natürlich. Ich hatte innerlich schon den Flug geplant und das Taxi bestellt.
Ja, so, zu Goff ein Wort von mir, weil ich es aus der Nähe gesehen habe. Goff kann noch nicht gut genug Tennis spielen. Das ist jetzt böse, aber ich glaube, es ist wahr. Goff hat keinen Gewinnschlag. Wenn man ihr zuschaut, die ist athletisch, das ist die einzige, die athletisch mit der Swiatek mithalten kann. Die bewegt sich unfassbar gut. Aber der einzige Schlag, der in Frage kommen könnte, mit dem sie einen Punkt machen könnte, ist der Aufschlag. Aber ansonsten eben nicht. Also Goff muss wirklich darüber kommen, dass sie den Ball einmal öfter ins Feld spielt als ihre Gegnerin. Das gelingt oft, weil sie eine ausgezeichnete Defensive hat. Aber Goff hat diesen Gewinnschlag nicht. Und bei Swiatek ist es halt einfach mühsam. John McEnroe hat das im zweiten Satz gegen Niemeyer gesagt. Vielleicht sollte Swiatek nicht versuchen, jeden Ball mit 120 Meilen pro Stunde, und zwar jeden Vorhandball zu schlagen, dann würden auch mehr reingehen, weil das Spiel war von Swiatek ja unterirdisch schlecht gegen Niemeyer. Niemeyer hat sehr gut gespielt und hat schlau gespielt und mir hat er am meisten getaugt, dass er mal beim Return einen Rückhandstopp gespielt hat als Return. Da hat sich Swiatek gar nicht gerührt, weil sie so überrascht war. Aber die Wahrheit ist natürlich auch, dass Swiatek in diesem Match unfassbar schlecht gespielt hat. Auch taktisch schlecht gespielt hat, aber es spricht natürlich für sie, dass sie das dann trotzdem
drei Sätze gewinnt. Naja, gut, weil Juli Niemeyer 75 Doppelfehler gemacht hat.
Ja, genau.
Also das ist die große Schwäche von Juli Niemeyer, dass sie eben ihren Aufschlag in den richtigen Momenten in den Griff bekommen muss. Die kann ja 75 Doppelfehler machen, aber eben nicht in den Momenten, wo es eben drauf ankommt. Und das ist, glaube ich, noch die größte Schwäche von Juli Niemeyer. Das müssen sie irgendwie hinbekommen.
Ja. Aber Niemeyer ist wirklich, macht so Spaß, der zuzuschauen. Und ich glaube auch mit Kasi, der Kasi ist ja so ein Fuchs, ja, dass der wird schon sagen, komm Juli, mehr Stops und mehr ans Netz fahren, weil die kann ja so viel. Das ist groß jetzt die Nummer 73 der Welt. Hoffen wir, dass sie gesund bleibt, weil wir hören ja von Niemeyer schon länger. Ich weiß auch damals, als sie bei Alex Waske in der Akademie war, hieß es auch schon immer, Juli Niemeyer ist super. Aber leider war sie halt sehr oft und länger verletzt oder hat nicht gespielt. So, ein Wort noch zu Alcaraz.
Ja, aber wie du...
Ja, bitte.
Noch, ich glaube, also wirklich zu Kasi noch, ich glaube, das ist eine ganz tolle Zusammenarbeit. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wenn sie die Punkte vom Wimbledon-Turnier, wenn sie die bekommen würde, dann wäre die schon Richtung Top 40 jetzt unterwegs. War Wimbledon-Viertelfinale, ja. Also gut. Ich bin wirklich guter Dinge für 2023, für Juli Niemeyer. Da kommt noch einiges.
Ja, apropos Punkte von Wimbledon, dann und apropos Djokovic wäre geimpft, dann hätten wir eine andere Weltrangliste. Ist denn Carlos Alcaraz, Sebastian, der beste Spieler der Welt? Die Weltrangliste sagt ja, Das Race sagt, glaube ich, auch ja, wenn ich es richtig gesehen habe.
Ja, aber
das sagst du auch ja. Okay, dann bitte.
Ja, also das hat ja, ich glaube, Alexander Zverev in Paris schon gesagt, dass eben im Moment, also zum damaligen Zeitpunkt mit diesem überragenden Madrid-Turnier, wo er die drei ersten drei der Weltrangliste innerhalb von 3 Tagen weggebügelt hat, das zeigt eigentlich schon alles unabhängig von der Platzierung. Und jetzt kommt die Platzierung halt automatisch noch dazu. Das ist ja das, was auch so viele sagen. Wenn du gut spielst, dann kommt die Weltranglistenplatzierung automatisch, dann musst du gar nichts dafür tun, sondern oder dich auf diese Platzierung konzentrieren, sondern du musst einfach nur erfolgreich spielen. Und das hat er gemacht. Und im Moment ist er für mich tatsächlich der beste Spieler der Welt, weil am kompaktesten, am spektakulärsten, also der holt Punkte, wo du sonst nur bei Nadal glaubst, dass der den noch kriegt. Und das ist echt Wahnsinn. Und da darfst du wirklich nicht weggucken, sondern du musst da wirklich dranbleiben, weil wenn du eine Sekunde abschaltest, und das gilt für Zuschauer wie für Gegner, wenn du eine Sekunde abschaltest und denkst, ja, das Ding war es jetzt mit dem Ballwechsel, dann holt er noch irgendwo einen Schlag her und kein Mensch weiß, wie der den Punkt jetzt doch noch gemacht hat. Also das ist schon ein ganz großes Kino, dem zuzugucken.
Finde ich auch. Im Finale fand ich, Paul hat das ab und zu, und das hat Mischa Zverev auch gesagt, ab und zu ein bisschen übertrieben mit seinen Stops, aber schön, dass er es trotzdem immer weiter probiert. Also er hat dann in einer ganz, ganz tricky Situation, ich glaube bei Breakball gegen sich, nochmal einen Vorhandstopp so quer rübergelegt. Es ist ein geiler Zocker, der Alcaraz. Ich schaue dem, wie Sebastian sagt, ich schließe mich an, ich schaue dem unheimlich gern zu.
Ja, ich bin ja auch schon ganz lang da wirklich großer, großer Fan, bin begeistert von ihm. Und
du gehst da völlig aus dir raus mit den Emotionen gerade.
Ja. Normalerweise flippe ich da echt aus. Ich habe gerade parallel noch nachgedacht. Er hat die Art und Weise, wie er spielt. Also er spielt ja einfach, um diese Punkte zu gewinnen. Und da dieser Vergleich ist ein bisschen unfair, aber ich möchte ihn jetzt einfach bewusst mit euch mal ziehen. Finale US Open 2 Jahre vorher, Zverev Team, vor allem Zverev am Ende, der hat dann eher gespielt, um nicht zu verlieren. Und der große Unterschied bei Alcaraz, so ist sein Spiel ausgelegt. Ich hatte auch das Gefühl, wenn er das verliert, wenn er dieses US Open Finale, geht die Welt nicht unter. Klar, der war irgendwo jetzt, wie viele Stunden war er jetzt auf dem Platz? 23 Stunden hat er auch den Rekord.
Ja.
Genau, und hat den Rekord von Kevin Anderson gebrochen, also kein anderer Spieler stand länger bei einem Grand Slam auf dem Platz und trotzdem holt er da irgendwo noch die Energie her, die Art und Weise, wie er die Satzbälle für Ruth, wie er die abgewehrt hat, vorne am Netz, er war in diesem Finale gegen Kaspar Ruth 45 Mal am Netz, ich glaube 34 Mal davon den Punkt gemacht, du hast die Stops angesprochen, Jens, der hat so viel im Repertoire, so viel in der Trickkiste. Und trotzdem gibt es noch so viele Möglichkeiten, wie er sich verbessern kann. Jeder sieht es ja, dass er mit der Vorhand manchmal auch völlig überdreht, dass er da einfach die Dinger rausschießt. Wenn er, Ferrero hat, glaube ich, diesen Satz gesagt, der ist für ihn bei 60%. Und wenn der erst bei 60% ist, also wenn das nur ansatzweise stimmt, dann wird es wirklich für die Konkurrenz sehr, 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 sehr kompliziert in den nächsten Jahren. Dann haben wir da einen ganz großen Dominateur. Jetzt haben wir die jüngste Nummer 1 der Welt. Also jetzt komme ich richtig, ihr merkt schon, ich komme richtig ins Fernsehen wieder rein. Jetzt geht's dahin. Alcaraz, er ist die verdiente Nummer 1. Er hat das Turnier verdient gewonnen und trotzdem möchte ich einen Satz noch sagen, wenn Jannik Sinner diesen Matchball nutzt, er hat den Matchball bei eigenen Aufschlag gegen ihn, dann gewinnt Sinner dieses Turnier. Mein Gefühl.
Ja. Sehe ich auch so. Nee, sehe ich nicht so, weil Sinner dann eben es immer irgendwie schafft, bei großen Gelegenheiten eben nicht zu gewinnen. Er führt gegen Djokovic in Wimbledon 2-0 Sätze, sieht dann überhaupt kein Licht mehr. Ich fürchte, Sinner hätte einen Weg gefunden, es doch nicht zu gewinnen. Ja, und
sage ich nein.
Weil
Sinner schon so gut ist, ja, weil Sinner ja auch Wimbledon hatte, der 2-0 Sätze gegen Djokovic, hat es dann zwar verloren, aber Sinner hat auch nochmal, finde ich, in den letzten Wochen und Monaten unter Darren Cahill jetzt einen Sprung gemacht mit Simone Vagnozzi. Also Sinner hat auch in diesem Matchup gegen Alcaraz dominiert. Der hat ihn in Wimbledon klar besiegt und er hat ihn in Umag klar besiegt. Das was mir auch für die Zukunft, ja, was mir richtig Hoffnung macht, dass wir da so eine großartige Rivalität bekommen, Alcaraz-Sinner. Also weil das muss man ja wirklich sagen, es war ein grandioses Turnier. Es waren so geile US Open. Und so ein Turnier braucht aber dann auch dieses eine ganz besondere Match. Und das hatten wir mit Sinner Alcaraz. Das war das Match des Turniers. Das war das Match des Jahres. Und das macht so viel Lust auf mehr.
So, also Sebastian sagt scheiß Turnier. Paul sagt total geil, total geiles Turnier.
Das hat Paul, glaube ich, exklusiv, weil ich bin kein, der das Turnier geil fand.
Ja, na, es war, also ich meine, die Tiafoe-Geschichte war natürlich wunderbar, aber es wäre natürlich noch besser gewesen, wenn, ja, kann man jetzt auch nicht sagen. Also Alcaraz im Finale war wahrscheinlich besser als Tiafoe. Man kann ja Rüd auch keinen Vorwurf machen. Das ist ein total lieber Kerl, der ist super professionell. Ich finde auch, dass Rüd gar nicht so defensiv gespielt hat. Also, aber der ist halt jetzt nicht so aufregend. Ja, der spielt halt wirklich Lehrbuch-Tennis.
Nee, das ist ein Norweger.
Ja, ein Lehrbuch-Tennis. Und das ist halt, wie wenn ich einem norwegischen Langläufer zuschaue. Ich freue mich dran, aber ich bin sowieso ein bisschen komisch. Also, was soll ich euch sagen?
Und eines hat super gespielt. Ja. Super gespielt. Und das ist auch die verdiente. Hey, der war jetzt zweimal in einem Grand Slam-Finale. Ja, ja. Also, der ist schon auch ganz verdient da oben. Und da sieht man auch, er ist halt eher einer von der arbeitenden Zunft erstmal. Aber trotzdem zeigt er, wie es halt eben auch gehen kann. Und da bin ich auch gespannt. Also, der hat schon sicherlich in den nächsten Jahren auch gerade auf Sand mit diesem Vorhand-Topspin, mit, also diese Vorhand von dem, da kann er auch, hat man auch gesehen, da kann er auch Alcaraz wehtun. Ja, der kann schon auch einer der großen Gegenspieler werden. Aber das Besondere fehlt natürlich. Das hat Alcaraz und das hat Sinner.
Ja, also Alcaraz, das noch als letzte Live-Beobachtung. Wenn man sieht, wie Alcaraz sich über diesen Platz bewegt, der macht das Spiel für sich selbst so langsam. Der hat so viel Zeit, wie oft er die Rückhand umläuft, aber das schaut so leichtfüßig aus. Das ist wirklich, es ist unbeschreiblich eigentlich. Ja, habe ich noch nie gesehen, dass jemand, bei Steffi Graf habe ich es gesehen, die hatte auch so viel Zeit. Aber Frauentennis ist dann doch ein kleines bisschen langsamer als das Männertennis. Okay, Herrschaften, wir machen hier einen kurzen Cut in der Big Show 577 und sind nach einer kurzen Pause wieder zurück.
Mike Rockenfeller und ihr hört Sportradio 360.
Sebastian Kaiser von der Bild und Paul Häuser von Sky sind in der Leitung. Und Sebastian, ich werde mich am Donnerstag in der Früh in den Zug setzen und nach Hamburg fahren zum Davis Cup, bisschen später als geplant. Was erwartet mich dort, mein Guter?
Pelzmantel mitnehmen?
Ja, wirklich, okay.
Einen Schal mitnehmen. Ich weiß nicht, wie man ein Turnier hier veranstalten kann. Im September, wo es kalt ist, wo es obwohl eine Halle vorgeschrieben ist, keine Halle gibt, sondern wo die Seiten offen sind. Und wenn du da oben sitzt für billige 70 Euro, dir dann der Regen in den Nacken peitscht und du dann dort den Wind um die Ohren gepfiffen bekommst. Also da ist, glaube ich, in der Organisation, was jetzt die Spanier auf ihre Kappe nehmen müssen, einiges schiefgelaufen. Also gestern hatten wir so 270 Leute sitzen bei Australien gegen Belgien. Das interessiert halt kein Schwein. So auf dem Plakat, auf dem Ankündigungsplakat sind halt Zverev, Goffin, Monfils und Kyrgios drauf. So, und der Einzige, der hier spielt, ist Goffin. Und da haben natürlich auch viele Leute mit Sicherheit dann mal lieber Abstand genommen, Karten zu kaufen, weil das sowieso meistens so ist, dass die Leute vom Plakat dann kaum spielen, weil irgendwas dazwischen kommt, wofür keiner was kann, natürlich bei Verletzungen. Aber es ist natürlich unglücklich, dass dieser Modus, da haben wir auch schon ewig drüber diskutiert, dass dieser Modus halt so ist, wie er jetzt ist, dass man weg ist von diesem Heim- und Auswärts. Man hofft, dass heute 10.000 gehen rein, dass heute zumindest ein paar Tausend kommen, um sich Deutschland anzugucken und dann auch am Freitag und am Sonntag. Aber allein mir fehlt der Glaube. Also ich glaube, das wird nicht annähernd voll. Und natürlich, wer eine Karte gekauft hat und will Zverev sehen, der wird die Karte jetzt nicht verfallen lassen. Das wäre schon komisch. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es ein Rückgabesystem gibt oder eine Ticketbörse, dass man da praktisch die Karten weiter veräußern kann, wenn man selber kurzfristig nicht kommen will. Aber das ist ja alles ein bisschen schwierig und da ist nun mal von Stimmung gar nichts zu sehen gewesen gestern. Also das war wirklich enttäuschend und alle Kollegen, die jetzt, sage ich mal, Madrid Davis Cup Finale 2019 noch nicht gesehen hatten, wo man das ja schon ahnen konnte,
wie das aussieht, wenn zwei Mannschaften spielen, die in dem Land ja keine Reputation haben oder Gastgeber nicht beteiligt ist. Die waren alle gestern wie vor den Kopf geschlagen und total geschockt. Und ich habe nichts anderes erwartet, muss ich ehrlich sagen. Und wie gesagt, in dem 200 Zuschauer in dem 10.000-Mann-Stadion, da musst du nicht die Fantasie haben, was dich da praktisch morgen erwartet, wenn du hier aufschlägst. Also vor allem auch schlimm für die Standbesitzer, ne, die auf dem Gelände halt keine Ahnung, was die da an Standmiete für ihre Foodtrucks bezahlen.
Ja, stimmt.
Aber wenn du eben nur reinkommst, alles ist leer, kein Mensch steht bei dir an. Und wenn überhaupt, dann vielleicht an 3 von 6 Tagen, nämlich an den Tagen, wo die Deutschen spielen, dann keine Ahnung, ob sich das für die rechnet. Also da, man sollte schleunigst zu diesem alten System hin. Freitag, Sonntag, Sonntag, ein Match am Wochenende in einem Land und dann hast du halt einen Gast und hast aber richtig ordentlich Stimmung, ja, und nicht so ein Firlefanz, wie wir jetzt hier gerade in Hamburg erleben.
Paul möchte, wir kommen zum Ende, aber Paul möchte noch was über Alexander Zverev sagen. Also es hat sich nicht gut angehört, was er gesagt hat. Er sagt, keine Sache von Tagen, sondern von Wochen und Monaten. Ich erwarte ihn in diesem Jahr nicht mehr zurück, Paul.
Richtig, also mir geht's genauso. Als ich das gelesen habe, ich habe mir dann auch die Pressekonferenz nochmal angeschaut auf Video. Also es klingt gar nicht gut. Knochenödem ist was ganz was Ekliges, was ganz was Zähes, was Langwieriges. Sebastian, wie siehst du's? Ich rechne mit einem Saison aus.
Ja klar, also wo will er auch noch spielen? Also soll mich dann die Ball zu Ende in einem Monat. Also,
in Wien? Ja. In Wien würde ich ihn gerne sehen. Ja. In Wien würde ich ihn gerne sehen.
Nein, der soll jetzt Ruhe machen und soll jetzt in Ruhe regenerieren und soll dann Australien wieder angreifen. Also das lohnt er jetzt nicht. Er hatte geplant, in Seoul zu spielen, in Tokio zu spielen, in Paris zu spielen, aber das kann er, das wird alles nichts werden. Also wie gesagt, ist auch nicht wichtig jetzt. Also der soll wirklich gucken, dass der dieses Wasser da richtig rauskriegt. Da hat er ja Hoffnung gehabt, als wir zuletzt telefoniert haben, hat er gesagt, hat mir erzählt, dass er da noch Wasser drin hat. Aber das
wann hat er dir das erzählt?
Wann war das? 12 Tage vorm, also muss jetzt 12 Tage her sein, 11, 12 Tage her sein. Und das haben wir dann auch in dem Sportbild-Interview letzte Woche drin gehabt. Und da ist es schon so, dass er das, ich will nicht sagen, auf die leichte Schulter genommen hat, aber ich habe ihn noch gefragt, glaubst du oder besteht irgendein Risiko aus der Verletzung heraus, dass du in Hamburg nicht spielen könntest? Was soll denn da vom Risiko bestehen? Mein Umknicken kann man immer, aber jetzt rein von der Verletzung eigentlich nicht. Also und sagte dann eben so beiläufig, ich habe da noch ein bisschen Wasser drin, aber das da haben wir noch 12 Tage Zeit, das kriegt man schon noch raus. So, und jetzt hast du die Kacke am Dampfen, jetzt siehst du, wie gefährlich das ist und dass dann eben in diesem Trainingsmatch gegen Otte da die Schmerzen kamen und nun sitzt er da und ja, bin ich mal gespannt, wie das weitergeht mit ihm. Also das ist schon bitter, muss ich sagen.
Vorher keine Schmerzen. Also
er sagt, es war alles gut, er ist schmerzfrei, er spürt nichts mehr, das Ding ist komplett verheilt, also alles super. Und das Einzige, was wir eben gesehen haben, ist, dass da noch Wasser drin ist, aber sagt, das merkt er gar nicht. Also das ist
gut. Dr. Med, okay. Sebastian Kaiser hätte helfen können. Dr. Med, Alexander Zverev hat sich leider selbst therapiert. Ach, ja, vielleicht setzen wir uns ja zu Sascha hin, du dann rechts von ihm, ich links von ihm, Sebastian und
ja, du kommst ja erst morgen.
Also ja, ja.
Ich hau Freitag wieder ab.
Ah, du haust Freitag wieder ab. Na gut,
also Mann ist Zverev.
Ja, okay.
Es sei denn, Sophia ist noch hier und
macht. Dann gibt's andere Dinge. Das war's, die Big Show 577. Danke an alle, die dabei waren. Danke Sebastian, danke Paul.
Wir sehen uns nächste
Woche wieder.
Ja,
vielen Dank.
Ja.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen.
Play Ball.
Da ist gar nichts toll.